Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wir haben jetzt 4 Spiele aus 2 Punkten geholt. Wir haben heute uns...
Bitte? 4 Punkte aus 2 Spielen waren.
Genau, richtig. 4 Punkte aus 2 Spielen geholt.
War es denn für euch ein gewonnener Punkt? Oder waren es 2 verlorene Punkte?
Also, ich denke, wir haben jetzt 4 Spiele aus 2 aus 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. Also mit dem Dreher habe ich es heute.
4 Punkte hätte ich gern.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Es ist Sonntag, der 27. November. Und ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Und der Grund, warum hier schon so gute Laune verbreitet wird, liegt nicht nur an Walpurgis, der es irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt hat, wie viele Punkte er mit Ingolstadt schon geholt hat, sondern auch an hervorragend gelaunten Gästen, und deren erster wäre der Hobbs von Rheingemacht. Hobbs, wie schön, dass ich dich endlich mal im Rasenfunk habe. Hallo.
Ja, vielen Dank. Ich fühle mich natürlich geehrt und bin ganz aufgeregt, jetzt ein Teil der Schlusskonferenz zu sein.
Ja, das wird aufgeregt musst du nicht sein. Du bist ja ein alter Podcast-Veteran. Die 3 Hörer, die Rheingemacht noch nicht kennen oder auch deinen anderen Podcast, nur der HSV, die sollten da unbedingt mal reinhören. Kann ich nur sehr empfehlen. Und du machst das ja schon viel, viel länger als ich.
Ja, den Rheingemacht-Podcast gibt es seit 2008.
Wahnsinn.
Das stimmt. Das ist wirklich lange. Es gibt einige, die denken, 2008 gab es doch noch gar keine Podcasts, aber doch, gab es schon. Und Fußballexperte Broxel und ich, wir haben einfach mal das Feld von hinten aufgerollt. Und zwar, man glaubt es ja heute gar nicht mehr, aber wirklich wahr, weil wir gesehen haben, es wird in diesem Podcast-Universum in deutscher Sprache gar nicht über Fußball gesprochen. Mhm. Da gab es schon mehrere englischsprachige Podcasts, aber in deutscher Sprache noch nicht. Und da haben wir gedacht, die Lücke wollen wir schließen. Mittlerweile gibt es dann ja viele wirklich wunderbare, tolle Podcasts, so wie auch deinen hier, Max. Ja, und wir freuen uns natürlich wir fühlen uns so ein bisschen wie die Urväter.
Ja, seid ihr ja auch. Ich weiß noch, als ich zum Fußball-Podcast suchen kam, konnte ich gar nicht glauben, wie viele Folgen ihr schon hattet, als ich euch irgendwann dann in iTunes tatsächlich entdeckt habe. Das war so, als ich die ersten Vorläufer der Podroll gemacht habe, die ja jetzt über 150, 160 Fußball-Podcasts hat. Das ist schon krass.
Oft, ja. Wahnsinn.
Und auch
ja, hat sich viel getan.
Ja, Wahnsinn. Auch sehr viele Folgen hat ja der liebe Basti. Und zwar zum einen beim Eintracht Frankfurt Podcast. Da sind schon über 200, also weit über 200.
Bah.
Und dann auch mit 93, dem neuesten Baby, wo man dich hören kann, Basti. Schön, dass du mit dabei bist. Basti Roth @ Basti Red bei Twitter. Servus.
Gute. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen im Stadion geblieben gestern. Ich hoffe, das geht trotzdem.
Ja, schon ganz sexy eigentlich.
Ja, es hat was, und das gehört wohl dazu, wenn man Dortmund zu Hause schlägt, wobei das inzwischen für dich ja schon Alltag wird, aber da reden wir später drüber. Ja, sehr schön, dass ich euch beide hier habe. Ich möchte mit euch reden über den 12. Spieltag, und liebe Hörer, ihr könnt es euch schon denken, heute liegen thematische Schwerpunkte einmal auf der Eintracht und dann auf dem HSV, aber auch alle anderen Mannschaften werden zumindest kurz erwähnt, in welcher Form auch immer. Bevor wir starten, muss ich noch kurz 6 Leuten danken. Das sind nämlich die 6 Leute, die uns bei Patreon in diesem laufenden Monat unterstützt haben und insgesamt $27 uns pro Monat geben wollen. Vielen Dank. Ist nicht ganz der Rekordmonat. Wenn es das noch werden soll, könnt ihr ja noch helfen. Liebe Hörer da draußen, rasenfunk.de/unterstützen. Ansonsten vielen Dank für jeden, der uns etwas gibt und hilft, das Ganze auf finanzielle Beine zu stellen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin, dass das hier mehr als nur ein Hobby wird. Schauen wir mal. Damit es mehr als ein Hobby wird, muss ich jetzt dann aber auch wirklich sehr professionell überleiten zum Spieltag. Ihr seht, eure Spenden werden dringend benötigt, liebe Hörer. Lasst uns reingehen. 12. Spieltag, und ich möchte gerne die Tabelle von oben nach unten ein bisschen durcharbeiten. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich mit RB Leipzig starten, denn die hatten schon das Freitagabendspiel und haben souveräner, als es eigentlich nicht geht, den SC Freiburg mit 4:1 besiegt. Hobbs, was macht denn in deiner Meinung nach Leipzig derzeit so stark? Die sind ja unbesiegbar im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich denke, die sind hervorragend eingestellt in diese Saison gestartet. Und spielen sich jetzt gerade so ein Rausch, ne? Und haben natürlich auch viele junge Spieler, die einfach auch Bock haben auf Erfolg. Und wenn der Trainer die Marschroute vorgibt und sie ist erfolgreich und man punktet, ja, dann ergibt es nachher eins, dann ergibt nachher eins das andere und ja, dann stehen sie da jetzt, wo sie stehen. Es ist schon erstaunlich.
Man kann nicht umhin, da einen gewissen Unterton zu hören. Basti, glaubst du denn, dass sich da die Gegner irgendwann mal drauf einstellen können? Das ist eigentlich das, was ich so bemerkenswert finde am aktuellen Lauf von Raba. Jetzt schon 9 Siege nach 12 Spieltagen. Wir haben jetzt schon ganz verschiedene Vereine gegen Leipzig gesehen und niemand hat es so wirklich hingebracht, die zu stoppen.
Ja, das. Ich hatte das so ein bisschen befürchtet, ehrlich gesagt. Ich hatte das irgendwie befürchtet, weil da halt auch, man muss es leider sagen, auch ein guter Trainer jetzt auch noch dazugekommen ist, Ralf Rangnick. Über ihn kann man denken, was man will, aber so rein von der Arbeit her, finde ich, macht er das eigentlich meistens ganz gut, auch wenn er natürlich viel Geld hat. Und ich finde, die was bei Leipzig zusammenkommt, ist diese typische Euphorie, die sowieso einen Aufsteiger hat. Mhm. Aber bei denen, die da ist ja nochmal eine ganz große Basis dann da noch, weil die ja kein normaler Aufsteiger sind. Plus dann, dass es ganz neu ist für die Stadt und dann hast du so eine Euphorie, in Kombination auch noch mit diesem Wir gegen alle, weil irgendwie dann trotzdem diese Polarisierung bei denen noch dabei ist. Das ist, für die ist das ein guter Mix, glaube ich. Weil das siehst du oft.
Nee, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, Basti.
Also ich finde, das sieht man auf dem Platz, dass die so eine gewisse Grundaggressivität haben, dass der Trainer das auch, der passt gut dahin. Und ich finde, ich glaube, das wird dauern, bis die Gegner sich darauf eingestellt haben, weil so eine kleine Besessenheit, die teilweise auf dem Platz haben, da kannst du vielleicht manchmal gar nicht viel ausrichten, wenn jemand in so einem Flow drin ist, und ich sehe es ja bei uns bei Eintracht auch gerade, dann hat man an gewissen Stellen auch dann das Glück oder du gehst dann halt den letzten Schritt weiter und dann, ja, das ist überraschend, aber jetzt, ich finde es nicht so überraschend wie alle anderen. Also ich hätte damit gerechnet, weil sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen angedeutet hat, dass die Bundesliga in der Gesamtheit nicht mehr so stark ist, wie ich finde. Jetzt hat sich das so ein bisschen angepasst, aber ich habe damit schon gerechnet, dass das drin ist für Leipzig, ehrlich gesagt.
Ja, der Fußball-Nostradamus Basti, allein deswegen sollte man 93 hören, damit man weiß, wie es in 3 Jahren aussieht in der Bundesliga.
Wahrscheinlich habe ich mir das auch nur eingeredet, damit ich nicht ganz so enttäuscht bin, wenn es dann eintritt.
Naja, ich meine, du hast ja schon einen Punkt, also das mit dem also, dass sie in einem Lauf sind, das würde man, glaube ich, jetzt auch einfach nur sehen, wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt, aber da muss man gar nicht auf die Spielweise gucken. Und dann aber eben halt auch dieser Gesamtmix. Ich glaube, da ist schon wirklich viel dran. Ich fand jetzt in dem Spiel, also was ich so bemerkenswert an Leipzig finde, ist tatsächlich, dass du es nicht an einem oder zwei Spielern festmachen kann. Und das zeigt halt, glaube ich, auch die große Stärke des Kaders. Und da kommen wir aber dann auch tatsächlich zu dem Argument, wie das Ganze finanziert wurde. Es ist einfach kein klassischer Aufsteiger. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber de facto ist es einfach so, jetzt gegen Freiburg zum Beispiel, Forsberg ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Timo Werner ein hervorragendes Spiel gemacht, nicht nur wegen seiner 2 Tore, hat jetzt 7 Saisontreffer, 3-mal davon einen Doppelpack gemacht. Sabitzer, der hätte auch locker einen Doppelpack machen können, ist dann nur zu einem Tor gekommen. Also das sind ganz verschiedene Namen. Naby Keita habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Und pro Spieltag hast du immer so andere 3-4 Spieler, die sich da hervortun. Also du hattest auch schon Berg als den entscheidenden Spieler. Du hattest auch schon Yusuf Paulsen als den entscheidenden Spieler. Das ist eigentlich, glaube ich, so die eigentliche Stärke von Leipzig.
Ja, und ich fand Bastis Gedanken eben sehr gut, ne? Als er gesagt hat, auch dieses Gefühl, wir gegen alle, das schweißt natürlich auch nochmal zusammen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Hasenhüttl ein Trainer ist, der das strapaziert im Positiven.
Ich glaube auch, das siehst du ihm an. Also du siehst ihm auch an, wenn er jubelt, siehst du das. Dass er teilweise zu den rennt, wo du dir vorstellen kannst, wenn er zu den rennt, sagt, ja, yeah, ich hab's euch doch gesagt, yeah, man. So, und dann hast du so einen Spirit drin. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Weil wenn du so ein Grundgerüst an Taktik hast und wenn du dann das noch dazu kriegst, und was ich bei Leipzig auch interessant finde, ist, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, so, ja gut, in der Rückrunde wird schon einer rausfinden, weil das ist hier bei Slomka, ich vergleiche so ein bisschen, Slomka hat damals mit Hannover auch so ein bisschen dieses Ding gehabt, von wegen, ja, 8 Sekunden muss Abschluss da sein, hat es ein bisschen gedauert, aber dann hat es sich jeder drauf eingestellt und dann war die Nummer durch. Bei Leipzig glaube ich nicht, dass das so leicht zu entschlüsseln ist, weil das auch nicht immer nach demselben Schema ist, finde ich. Ich finde, da ist auch so ein bisschen Chaos teilweise drin. Gut, ich kann es jetzt nicht so gut beurteilen wie die Granden dieser Szene wie Tobi Escher oder wie du auch, aber für mich ist es gefühlt so, dass ich sage, Leipzig ist für mich schwer zu greifen, zu sagen, okay, das müsste man jetzt machen, um denen das nicht mehr zu ermöglichen. Und weil es gab Systeme, wo du denkst, ja, okay, wenn jetzt einmal einfällt, einfach mal einen langen Ball zu spielen, dann verpufft dieses komplette kranke Pressing, verpufft dann. Das haben dann viele gemacht, dann sind so ein bisschen wieder lange Bälle, ein bisschen moderner geworden oder irgendwo auf Halbfeldflanken oder sonst irgendwas. Das sind alles so Sachen, wo du dann denkst, das passt sich dann immer wieder an. Aber bei Leipzig ist so ein bisschen auch, ich finde es eigentlich so ähnlich, wie Leverkusen es probiert hat, nur besser, ehrlich gesagt. Also die haben diese Schwächen, die das Leverkusen-System dann hat, haben die ein bisschen ausgemerzt, finde ich, indem die dann an den richtigen Stellen dann doch strukturierter sind. Und ja, so es ist, wie gesagt, so ein Mix aus dem Ganzen.
Ja, ich glaube tatsächlich ist die Defensive da noch viel aufsehenerregender, groteskerweise, als die Offensive. Also nur 10 Gegentore, das ist hinter den Bayern und dem FC Köln, ist das zusammen mit der Eintracht tatsächlich der beste Wert in der Bundesliga. Und das mit einer Innenverteidigung, jetzt gegen Freiburg war es Ilsanker und Orban. Das wären jetzt nicht die beiden gewesen, wo ich gesagt hätte, also die sind immer sattelfest. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Leipzig hält den Ball wahnsinnig weit weg vom eigenen Tor. Da sind sie bei Leverkusen sehr ähnlich. Also in der guten Zeit von Bayer Leverkusen war das immer genauso. Ballgewinn sehr, sehr früh und dann kommt der Gegner gar nicht dahin. Aber sie sind auch unheimlich diszipliniert und schnell hinter dem Ball. Und das hast du im Spiel gegen Freiburg wirklich sehr gut sehen können. Denn die Freiburger haben ihr Spiel angepasst. Sie sind mit einer Dreierkette reingegangen. Gulde, Torrejon und Höfler. Und dann Günther und Stenzel auf den Außen. Also sie haben schon eine Adaption ihres eigenen Spiels vorgenommen. Eigentlich ist Viererkette beim SCR gefragt. Und wenn dann Freiburg mal schnell umgeschaltet hat und es gab die Situation, waren sofort 8 Leipziger wieder hinter dem Ball. Und das ist halt, ja, da wird es halt einfach schwierig. Da hört bei ganz vielen Bundesligisten, bist du dann auf den Faktor Glück oder individuelle Einzelleistung angewiesen, um gegen so ein Bollwerk durchzukommen. Also da passt tatsächlich gerade alles.
Ja, und auf Leipziger Seite ist natürlich auch die Voraussetzung, dass da jeder Einzelne mitmacht und keiner irgendwie mal ganz kurz den Gedanken woanders ist. Ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, glaube ich, einfach so diese geistige Frische auf dem Platz zu haben, weil ich sehe das ja, ich komme immer wieder drauf zurück, aber ich sehe das auch in Frankfurt genauso. Das sind so Kleinigkeiten. Und bei Leipzig ist es, wie du es gesagt hast, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Das sind ja alles keine typischen Aufsteigerspieler, wo du sagst, ach, guck mal hier, der zweite Liga kickt ja, der hätte ja wahrscheinlich nie gedacht, dass er mal erste Liga spielt und das schweißt die zusammen, sondern da sind alles Kicker, wo du denkst, okay, das sind Bundesligaspieler eigentlich. Ja, und wenn die dann aber trotzdem noch diesen Spirit von einem Aufsteiger dazu kriegen, plus das, was wir vorhin schon gesagt haben, dann kommt dann sowas dabei raus. Und rein sportlich gesehen muss man da vor großen Respekt haben, weil es ja auch, wie gesagt, Beispiele gibt, die ähnliche finanzielle Mittel haben oder ähnlich teure Kader, wo das halt nicht so ist. Aber auch hier gilt, muss man abwarten, wie lange das hält und was passiert, wenn das passiert, was du gesagt hast, Max, wenn irgendein Gegner kommt und die Leute dann Leipzig ganz anders sehen und die erstmal kommen lassen und dann selber vielleicht ähnlich spielen wollen, aber mal sehen.
Ja, ich weiß nicht, ich zweifle da inzwischen dran. Ich dachte immer, Darmstadt wäre zum Beispiel da so ein Lackmustest ein bisschen für Leipzig, wie das ist, wenn sich jemand nur ganz hinten reinstellt und halt auch nur langes Holz nach vorne spielt. Also jemand, der auch tatsächlich gar nicht dann so viel Wert auf die 3 Punkte legt, sondern sagt, ja, ein Punkt gegen Leipzig, alles cool, nehme ich mit. Gegen Darmstadt fast keine Probleme gehabt, hätte viel deutlicher werden können, als das Spiel damals war. Mal gucken. Und ich fand es jetzt auch interessant zu sehen, Freiburg ist ja der zweite Aufsteiger, das vergisst man ja so ein bisschen. Und die finde ich viel, viel schwerer noch gerade einzuordnen, was natürlich auch an den Ergebnissen liegt. 5 Siege, kein Unentschieden, 7 Niederlagen, Hobbs, 16-24 Tore. Irgendwie habe ich so den Eindruck, also bei Freiburg weiß man, die bleiben ruhig, auch wenn das jetzt sportlich zur Winterpause noch schlechter wird als der jetzige 11. Platz. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, Freiburg weiß selber gerade gar nicht, wo die eigentlich stehen und was sie eigentlich auch genau jetzt für einen Fußball spielen wollen in der ersten Liga.
Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich glaube, dass sich Freiburg ganz wohl fühlt, da wo sie jetzt gerade sind, oder? Sie
ja, jetzt gerade 11. Platz ist super. Aber die Tendenz zeigt nach unten. 3. Niederlage in Folge jetzt.
Oh ja, oh Mensch, also das ist ja ganz schlimm. Eine 3. Niederlage voll, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass mein Verein. Ja,
das kennst du
so als eine nee, das kenne ich überhaupt gar nicht. Nein, ach zu Freiburg, ehrlich gesagt, fällt mir wenig ein. Das ist irgendwie immer ein sympathischer Club, wo ich maximal 3 Spieler mit Namen kenne und den Trainer natürlich. Und ich verfolge die ehrlich gesagt nicht so wirklich. Es tut mir leid.
Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Aber Vincenzo Grifo, den solltest du dir mal näher angucken. Und wenn er wieder fit ist, Maximilian Philipp, das sind so die beiden Fixsterne im Freiburger Spiel. Die, also bei Grifo hat es mich zum Beispiel gewundert, dass der überhaupt in dieser Saison noch hier spielt. Und Basti, übrigens hat es mich damals auch gewundert, dass ihr euch den nicht vom FSV Frankfurt damals geholt habt. Aber gut.
Ja, das hat auch einige hier gewundert. Also
das war halt noch Bobic, ne? Bobic ist ja jetzt. Wer war es denn damals? Fee war damals noch da. Mein Gott, das waren Zeiten. Ach ja, ich finde, Christian Streich hat eigentlich die perfekte Zusammenfassung dessen gemacht, was man gerade über Leipzig sagen kann, was ja immer noch heiß diskutiert wird. Er hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die in völlig anderen Sphären schwebt, und er beglückwünscht sie dazu, dass sie so gut sind, denn mit unendlichen Möglichkeiten muss man auch erstmal das Unendliche schaffen.
Schöner Satz. Ja, total, oder? Irgendwen. Ja, sehr gut. Ja, Leipzig.
Ja,
weißt du, Leipzig ist halt hochprofessionell. Also das geht bei der Gründung los, geht über die ganzen Strukturen, zumindest die man so lesen kann, geht über die Personen, die handeln, die sprechen alle mit einer Sprache, die haben genau einen Plan, was sie wollen. Da wird nichts dem Zufall hinterlassen. Da redet auch keiner groß rein, sondern ich glaube, das sind da ziemlich kurze Wege, die Rangnick zur Verfügung stehen. Und insofern sind da wirklich die besten Möglichkeiten. Aber ich komme nicht drum herum, auch wenn sie schon 27 Tore geschossen haben, und ich bemühe mich, Leipzig auch anzuerkennen, aber momentan hat Leipzig für mich immer noch den Charme von so einer Excel-Datei auf dem Rasen. Die machen mich jetzt auch nicht wirklich an. So, also ich finde, es ist so ein bisschen, es sieht alles wie programmiert aus, es sieht gut aus, aber naja, also mein Herz, das können die, glaube ich, noch lange nicht erwärmen.
Das finde ich was ja übrigens nicht. Was fehlt dir denn da im Spiel von Leipzig? Das Unprofessionelle.
dieser Hauch Chaotik. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es sieht mir zu, das sieht mir alles zu glatt aus. Also ich das hat natürlich auch was mit der Vorgeschichte zu tun. Mhm. Und generell natürlich mit diesem Club. Da tue ich mich auch wirklich schwer. Und ich hoffe, dass die Leipziger das auch verstehen können, weil gerade Leipzig, das klingt jetzt immer ein bisschen doof, wenn man das sagt, weil ich bin ja auch nicht der Erste, der das sagt, aber der Stadt Leipzig gönne ich das, weil ich liebe meine Stadt Hamburg. Und wenn ich nicht in Hamburg leben dürfte, dann gibt es so ganz, ganz wenig Städte in Deutschland, wo ich gerne leben würde. Und Leipzig gehört definitiv dazu. Und Leipzig hat ja genau wie Dresden auch eine hohe Fußballhistorie, und dass Fußballfans, die dort leben, endlich wieder einen Verein haben, sage ich mal, der erfolgreich ist und wo gute Ergebnisse eingefahren werden, das ist ja auch denen zu gönnen. Aber nichtsdestotrotz, dieses ganze Konstrukt ich darf als Hamburger natürlich da gar nicht so viel sagen, ne, was die Finanzen angeht. Ich gucke etwas neidisch natürlich nach Leipzig im Sinne von, guck mal, die haben genauso viel Geld wie der HSV, nur da wird halt viel mehr draus gemacht. Ne? Ja. Und da sieht man, wenn ein Verein professionell geführt wird. Und das ist in Leipzig natürlich so, aber ja, deswegen, also ehrlich gesagt, Freiburg-Leipzig, wenn ich nicht heute bei dir eingeladen worden wäre, hätte ich mir es nicht angeguckt, weil da spielt Freiburg-Leipzig. So, also.
Ja, Gott sei Dank hast du kein 0-0 gesehen, da hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt, aber es war ja.
Ja, musst du ja nicht, aber ich habe auch die 90 Minuten ehrlich gesagt jetzt auch nicht stringent geguckt. Es lief nebenbei.
Ja gut, wie solltest du dich auch konzentrieren? Da war, wo, parallel stieg ja Uli Hoeneß aus seinen Wolken hernieder.
Wieso wurde das auch im Fernsehen übertragen? Ich hab das
im Livestream, na klar.
Ehrlich jetzt?
Bei YouTube, ja logisch.
Ach,
kennst aber den FC Bayern schlecht. Also da konnte ich mich natürlich auch nur ganz schlecht auf das Freiburg-Leipzig-Spiel konzentrieren, weil die große Frage war ja, würde er nochmal Präsident werden? Kriegt er genügend Stimmen? Und er hat es ja auch ganz knapp geschafft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin gespannt, abschließend zu diesem Spiel, wann man über Leipzig spricht und nicht immer noch dieses Aber hinterherfügt. Ich finde das vollkommen legitim und das gehört halt auch einfach zum Verein dazu. Und dennoch wird es ja irgendwann aufhören. Das ist wie mit Hoffenheim, wo wir uns jetzt auch nicht mehr ständig drüber austauschen, dass wir die eine oder die andere Meinung zu dem haben, wie Dietmar Hopp das da hochgezogen hat. Bin gespannt, wann dieser Punkt bei Leipzig
ist. Das finde ich aber mutig, deine Einschätzung.
Inwiefern?
Also die Einschätzung finde ich jetzt mutig, was Hoffenheim angeht, weil natürlich ist es heute anders als in der Aufstiegssaison, aber trotz alledem wird, also so nehme ich es zumindest wahr, wird dieser Verein Hoffenheim immer noch sehr kritisch beäugt. Wolfsburg genauso und sogar bei einigen ja auch immer noch Leverkusen. Also ich finde das machst du nicht mit ein, zwei guten Saisons mal weg.
No? Ja, das stimmt, aber es beherrscht noch die Diskussion so. Also über Hoffenheim ist es jetzt überhaupt kein Problem, mit jemandem über das letzte Spiel von Hoffenheim einfach nur über das Spiel zu sprechen. Bei Leipzig klappt das gerade noch nicht so. Das finde ich interessant. Da bringt jeder immer noch neben den 90 Minuten, die er gesehen hat, noch so eine Meinung zu den Strukturen dahinter und so weiter ein. Aber ist ja auch nichts Schlimmes. Es zeigt ja nur, dass das gerade interessant ist, was da passiert. Ja. Jetzt habe ich schon den Schlenker zu Uli Hoeneß gemacht, dann können wir jetzt auch über die Bayern sprechen. Komm, da müssen jetzt alle durch. Wir reden über den FC Bayern. Er hat gespielt gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend, nachdem Uli Hoeneß eben wieder zurückgekehrt ist. Und natürlich hast du sofort den Hoeneß-Effekt gemerkt. Und wie? Thiago in der 30. Dann Çalhanoğlu 1:1 in der 35. Niemand wusste, wie das passieren konnte. Und dann macht Mats Hummels mal ein Kopfballtor nach einer Ecke von Kimmich. Und das sollte es dann gewesen sein, bis noch auf so eine Kleinigkeit wie einen nicht gegebenen Handelfmeter von Martinez gegen Volland kurz vor Ende, den die Leverkusener mit einem ihr untypischen Stoik entgegengenommen haben. Ich glaube, also gerade bei Roger Schmidt hat man da gemerkt. Also ich glaube, der hatte keine Zungenspitze mehr, so sehr hat er sich da drauf gebissen. Aber gut, 2:1 steht am Ende und die Bayern können irgendwie an Leipzig dranbleiben und vor allem den Vorsprung auf Dortmund vergrößern. Basti, welchen Eindruck hast du denn gerade von beiden Teams, also sowohl von Bayern als auch von Leverkusen?
Also bei Bayern finde ich es interessant, als Außenstehender das zu betrachten, wie groß die Überraschung ist, dass der Fußball unter Guardiola eine Riesenqualität hatte. Also ich als Außenstehender das Gefühl, dass viele Fans das so als selbstverständlich erachtet haben und eigentlich eher gemeckert haben, so, oh, da sind wir der Champions League ausgeschieden und irgendwie, und wir werden mit dem nicht warm und der ist nicht in dieser miesen Mir-Nummer drin. Und ich habe das Gefühl, jetzt merkt man, okay, jetzt ist auch ein guter Trainer da, der andere Vorstellung hat, der auch erfolgreich ist, also oder sowas. Aber der dann trotzdem vielleicht nicht mehr diese komplette Dominanz oder diesen kompletten kranken Spielstil hat. Und dann passieren halt mal dann. Bayern ist eigentlich so, wie Bayern halt früher war. Die haben ab und zu mal verloren, aber die sind immer oben dabei und wahrscheinlich werden die trotzdem Meister. Nur ich finde die Unruhe interessant, die dann da herrscht, weil das zeigt eigentlich, wie verwöhnt, glaube ich, Bayern-Fans sind. Weil diese Spieleweise bei in der Guardiola-Zeit, die war einfach, ja, die steht für mich so ein bisschen drüber, über allem, ehrlich gesagt. Ich kann für mich jetzt ausstehen, ich weiß nicht, wie die Innensicht bei euch ist, aber ich finde bei Bayern ist eigentlich alles ganz normal. Was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, so an gewissen Stellen, dass man das Gefühl hat, manche Spieler sind irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Philipp Lahm war so ein bisschen gereizt und Robben und Müller ist auch irgendwie nicht so gut drauf, aber gut, das sind eigentlich, wenn es jetzt nicht Bayern wäre, wären das ganz normale Geschichten, die der Fußball so ist. Und ja, aber ich denke eigentlich, dass für Bayern alles in Ordnung ist. Ich finde Hans Schlotti trotzdem einen guten Trainer.
Ja, ich finde, du sprichst da schon die richtigen Punkte an. Also da müssen sich jetzt alle wieder dran gewöhnen. Ich habe heute einen hervorragenden Artikel auf mirsanroth.de gelesen vom lieben Steffen, der ja auch einen Podcast hat, den Gutsport-Podcast. Heutzutage hat ja jeder, der etwas auf sich hält, einen Podcast. Liebe Freunde. Ja. Und der hat sehr, sehr schön beschrieben, dass das jetzt halt einfach eine Übergangssaison ist und dass man sich damit nicht nur abfinden sollte, sondern dass man damit leben muss. Also ich zitiere mal kurz daraus, weil ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ich werde den auch in den Shownotes verlinken. Lest den bitte, auch alle Nicht-Bayern-Fans. Er schreibt, der FC Bayern und vor allem das Umfeld müssen sich daran gewöhnen, dass die Zeit zwischen 2012 und 2016, als der Verein zum ersten Mal seit Jahrzehnten den wohl modernsten und taktisch hochklassigsten Fußball der Welt spielte, vorbei ist. Kann der FC Bayern unter Ancelotti besser spielen als in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen? An richtig guten Tagen bestimmt. Wird er unter Ancelotti in der Lage sein, die Top-Mannschaften der Liga spielerisch so zu dominieren wie in den Jahren zuvor? Nein. Von den Top-Mannschaften der Champions League ganz zu schweigen. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber das ist die Realität. Es bringt nichts darauf zu hoffen, dass sich die Mannschaft nur einspielen müsse. Die Vorgaben und auch Ancelottis Resümee als Trainer sind nicht geeignet, eine solche dominante Maschine zu kreieren, wie wir sie in den Vorjahren erlebt haben. Es ist over, Punkt, time to move on. Und ich finde, er trifft da so viele Nägel auf den Kopf, dass er danach eine komplette, weiß nicht, Sarg zugenagelt hat. Vielleicht eine bisschen komische Metapher.
Sarg? So weit ist es noch nicht.
Nee. Aber da ist doch wirklich viel dran.
Ja, eben, aber das ist ja dann trotzdem, das Lustige am Fußball ist ja, dass Bayern wahrscheinlich dann dieses Jahr die Champions League gewinnt. Und das ist ja dann auch wieder dieses.
Das ist ein, ja.
Fände ich auch sehr lustig, ja.
Das ist unregelmäßig, was der Fußball hat und wo dann dadurch entsteht, dass alle Leute darüber diskutieren können, weil nie jemand irgendwie quasi komplett widerlegt werden kann. Du kannst ja sagen, ja, bla bla und früher und dann gibt's ja, stell dir mal vor, Ancelotti gewinnt die Champions League, dann kommen irgendwelche Leute raus und sagen, ja, das ist, weil der Pep, der hat die letzte Siegermentalität nicht oder so. Oder sonst irgendein Kram, weil der halt irgendwie immer gegen Real und Barcelona in der Champions League ausgeschieden ist. Jetzt hat vielleicht Ancelotti Lustglück und gewinnt die Champions League und dann stehen alle Leute da und dann ist alles, was jetzt gerade diskutiert wird, dann auch wieder für die Füße. Also es ist lustig und ich bin gespannt, wie was bei Bayern jetzt so passiert. Hoeneß ist jetzt wieder da, dann gibt's hier Diskussionen über und Sportdirektor Lahm und Sammer ist dann weg und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und aber ich sehe trotzdem, ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist halt auch ganz normal, wenn du so krass gespielt hast jahrelang und dann diese Spieler, die haben halt auch viele Spiele, die haben Weltmeister geworden, dann waren nach Europameisterschaft, dass so ein Thomas Müller dann auch irgendwann mal durchhängt, ist ja eigentlich fast schon zu spät gekommen. Bei dem hast du dich ja gefragt, was macht der? Alles, was der anfasst, wird zu Gold irgendwie.
Absolut. Absolut.
Ja, und ja, wie gesagt, und das ist ganz normal. Thomas Müller ist ein Spieler, der, auch wenn man es glaube ich glaubt, vielleicht trotzdem begrenzte Möglichkeiten, was sein technisches Repertoire betrifft, hat.
Nein.
Der auch viel auf Intelligenz und so war. Und dass der irgendwann mal durchhängt, das ist ganz normal. Du kannst nicht dein ganzes Leben in so einem Rausch sein, sonst fällt es irgendwann um. Und der wird sich auch wieder fangen und dann, ja, wie gesagt, das ist immer leichter, einen Verein so zu beurteilen, wo man nicht emotional richtig involviert ist und den Leuten zu sagen, hier, beruhigt euch, das wird schon alles wieder gut. Aber so denke ich das trotzdem, ehrlich gesagt. Also ich sehe da keine großartige Problematik, auch wenn es so scheint, als wäre es da. Du hast ja heute im Doppelpass das Gefühl gehabt, die Bayern wären abgestiegen oder so.
Ja gut, da würde ich dich für die Wahl deines Medienkonsums kritisieren wollen, ehrlich gesagt.
Das ist 93
nicht gesehen.
Ich muss, wenn Christian Ortlieb irgendwo ist, muss ich da sein.
Das ist umgedreht wie mit dem FC Bayern und Christian Ortlieb. Interessant. Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ich glaube auch wirklich, es ist eine ganz normale Entwicklung und es ist anscheinend hart für viele Beteiligte, sich daran zu erinnern, dass es früher durchaus mal so war, dass der FC Bayern auch verloren hat und vor allem, dass er nicht immer so dominiert hat. Also diese Dominanz war ja dieses, was unter Guardiola noch dazu kam. Erfolgreich war der FC Bayern auf die eine oder andere Weise ja vorher auch schon. Aber unter Guardiola hattest du den Eindruck, diese statistische Wahrscheinlichkeit wird einfach ausgeschaltet, dass der FC Bayern verliert. Das war schon wirklich krass. Und das war aber halt nicht der Normalfall. Und jetzt erleben wir halt den Normalfall. Und dann haben Spieler Krisen und das kann dann nicht mehr durch die Taktik aufgefangen werden. Das ist halt dann einfach mal so. Und dann hinten raus hat auch wahnsinnig viel Glück gehabt, was ja für Leverkusen sehr, sehr bitter ist, Hobbs. Also wenn ich mir angucke, jetzt Platz 10, 16 Punkte, 19 zu 20 Tore, das ist eine sehr, sehr durchwachsene Saison.
Absolut. Darf ich gar nichts mehr zu Bayern sagen?
Du fragst mich jetzt gleich auch. Aber danach müssen wir noch kurz über Leverkusen reden.
Ja, weil ich befürchte, ich bekomme jetzt keine, wie heißt denn das? Also ich bekomme jetzt von einigen Hörern sicher keine Sympathiepunkte. Aber diese Diskussion, die ich teilweise auch über Twitter mitbekomme, die ist so etwas von hanebüchend, um mich ganz freundlich auszudrücken. Also ja, also ich habe ein bei mir in der Twitter-Leiste, der hat tatsächlich am Donnerstag, nachdem Bayern in der Champions League verloren hatte, das war, glaube ich, das zweite Spiel, was sie verloren haben, da hat er bei Twitter geschrieben, ich spüre nichts mehr. Ich spüre nichts mehr. So, was ist mit meinem Bayern München los? Ey! Der HSV hat seit 28 Wochen nicht ein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Was soll ich dann sagen? Also ich spüre nichts mehr.
Überhaupt gar nichts mehr.
Ja, ich bin schon lange tot eigentlich.
Will ich was gerade sagen?
Also das gibt es doch gar nicht. Worüber wird denn da eigentlich diskutiert? Also ich finde, es ist so lächerlich. Und ich finde auch, da riskieren viele Bayern München-Fans auch echt wieder diese Sympathiepunkte, aber auch von der Nicht-Bayern München-Fraktion wirklich auch wieder zu verlieren. Ich finde, die Diskussion ist wahnsinnig arrogant und auf einem so hohen Niveau zu stöhnen, das ist wirklich unangenehm. Also das finde ich schlimm. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, dass der Pep Guardiola nach 3 Jahren, so fühlte es sich zumindest für mich an, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen vom Hof gejagt worden ist, aber ich glaube, viele waren glücklich, dass der jetzt geht, weil der ja nicht so diese Wärme in den Verein gebracht hat. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich fand ihn immer sehr charmant in den Interviews. Ich fand, der hat den FC Bayern München immer sehr gut verkauft. Also ich habe diese Kälte da überhaupt gar nicht gespürt. Der ist halt wahnsinnig ehrgeizig und unglaublich fokussiert. Und da gibt es nur ganz wenige, die das über so einen langen Zeitraum durchhalten. Ich denke, Jürgen Klopp gehört noch dazu. Aber die kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Und der Ancelotti ist halt ein ganz anderer Typ. Das ist mehr so ein Lebemann, der es bewiesen hat und geschafft hat, überall, wo er war, wirklich die Superstars für sich einzunehmen und denen eine Wohlfühloase zu geben. Und dass sie dann gut funktioniert haben. Ich glaube allerdings, dass der FC Bayern München per se schon in seiner Kultur das meine ich jetzt absolut positiv, eine Wohlfühloase auch schon ist, ja, dass gerade Uli Hoeneß immer drauf geachtet hat, ne, mit Mir San Mir und Lederhosen und, also um wirklich auch hier zu zeigen, wir verstehen uns auch wirklich als Familie und sind kein kalter Club. Das ist natürlich. Ja, also ich glaube, diese Wohlfühloase, die ich jetzt wirklich positiv meine, die war eh schon vorhanden und vielleicht tut dem FC Bayern an Ancelotti dann insofern nicht so gut, weil das dann ein bisschen multipliziert wird. Aber nichtsdestotrotz, mein Gott, beim FC Bayern sind so Weltklasse Fußballer, die schon so viel erreicht haben, so viele deutsche Meisterschaften, viele sind davon Weltmeister, dass die dann auch vielleicht mal nicht in jedem Spiel 90 Minuten lang voll konzentriert sind und dann eventuell mal der ein oder andere Stockfehler passiert. Ey, von was reden wir eigentlich? 27 Punkte, erst 8 Gegentreffer. Mein Gott. Und Leipzig kommt kurz vor Weihnachten. Ich glaube, die kommen auch in die Allianz Arena, ne?
Ja, ja.
So, ja. Und das Spiel wird gewonnen und man wird als Tabellenführer wieder Weihnachten feiern. Also, ich wäre mal ganz entspannt.
Man spürt doch nichts mehr. Man spürt doch nichts mehr.
Ja, ja. Ja, man spürt nichts mehr. Man spürt nichts mehr.
Aber weißt du warum? Das ist einfach, wenn du 3 Jahre lang jeden Tag ein Porno guckst, dann spürst du irgendwann nichts mehr. Das ist,
ja.
Aber ja, ich verstehe deine Kritik total. Ich finde auch.
Aber es ist natürlich für mich als Außenstehender, was ist das denn für eine Situation? Ja, wer den Reingemacht-Podcast hört, der weiß, dass ich auch als Hamburger gar nichts gegen Bayern München habe, wirklich nicht. Ich habe die sehr oft gelobt für ihren tollen Fußball und für ihre Professionalität und für ihre tolle Führung. Aber nichtsdestotrotz finde ich es natürlich total langweilig, wenn immer der gleiche Verein Meister wird. Also ja, wie viele andere auch, die halt nicht im FC Bayern-Trikot ins Bett gehen. Und insofern freue ich mich natürlich, dass da oben ein bisschen spannender ist. Nicht nur, dass Leipzig da oben ist, sondern das sind ja auch noch andere Mannschaften, über die wir gleich sprechen werden, die doch relativ nah an München dran sind. Das insgesamt ist doch ganz schön. Aber warum jetzt ausgerechnet so ein Club wie Leipzig da vorne stehen muss, das ist natürlich, ja, also du weißt gar nicht, wem du jetzt was gönnen sollst, wenn du diesen Kampf da oben siehst.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem der anderen Art.
Ja,
gut, klar.
Also Bayern nicht oben zu sehen, tut ganz gut. Dass ausgerechnet Leipzig der Club ist, der die Bayern da von Platz 1 verdrängt, das hat natürlich auch so seinen Beigeschmack. Und insofern ist das ein bisschen schwierig, das wollte ich damit sagen.
Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, auch wenn man muss halt immer was zu meckern haben, dann können wir auch ganz gut diskutieren. Und jetzt würde ich aber gerne noch über Leverkusen sprechen, denn ich finde bei Leverkusen so einiges interessant. Also das eine ist die sportliche Situation, dass es mit Platz 10 jetzt gerade nicht ganz so perfekt läuft bei Leverkusen und dass auch Roger Schmidt schon wieder zwischenzeitlich so ein bisschen andiskutiert wurde. Und dann finde ich aber eigentlich die Mannschaft sehr, sehr interessant. Also in beide Richtungen. Sowohl, dass ich mir denke, ui, ob das was wird, aber auch, dass ich mir denke, eigentlich toll, wer da jetzt spielt, wenn ich mir angucke, allein wie die jetzt bei den Bayern aufgelaufen sind, da hast du auf der rechten Seite einen Henrichs, einen Havertz, die beiden haben die rechte Seite beackert. Auf der linken Seite hast du einen Calhanoglu, der auf einmal wieder in guter Form ist, keine Ahnung, wo er die gefunden hat. In der Innenverteidigung Tah und Dragovic, ein Wendell auf der Außenbahn, der auch immer konstanter wird. Also da gab es jetzt auch immer einzelne Fehler, auch jetzt im Spiel gegen die Bayern, das hast du auch gemerkt, dass die Bayern da auch die rechte Abwehrseite von Leverkusen relativ systematisch bespielt haben, aber das ist halt, wenn du Alaba und Costa da langlaufen hast, auch, naja, dann wird es halt für jeden schwierig. Ich finde, das ist eine hochspannende Mannschaft und ich frage mich tatsächlich, Basti, was mit Leverkusen in dieser Saison passiert, denn derzeit sieht es ja tabellarisch überhaupt nicht gut aus und sie sind mit so vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet, weil der Kader so gut ist.
Ja, vielleicht war das aber auch das Problem. Ich habe vor der Saison ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, Leverkusen wird die Saison klar besser als Dortmund sein. Die werden wahrscheinlich Vizemeister. Es gab Leute, die haben sie sogar als Meister getippt. Und das habe ich aber immer noch nicht so gesehen. Ich finde, Leverkusen ist in einem gewissen Grad immer, da ist irgendein Sand im Getriebe, den ich auch gar nicht so greifen kann. Weil, was du eben aufgezählt hast, wenn man nur die Spieler sich anhört, denkt man, boah, das ist eigentlich echt eine coole Mischung. Du hast, Tah ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Mhm. Ich finde, die Entwicklung, die er genommen hat, die ist sehr, sehr beeindruckend. Man darf nicht vergessen, dass das noch ein junger Kerl ist, obwohl man ihm das gar nicht ansieht. Der ist teilweise so, das kannst du in seinem Gesicht ablesen, wie abgeklärt der ist. Der verzieht keine Miene, der macht sein Ding, der spielt das Ding. Und ich bin ein riesen Fan. Und die angesprochenen Spieler, die du auch gesagt hast, Henrichs, der kam ja auch quasi, der spielt ja auch so, als wenn er gar nichts anderes machen würde. Und das bei Leverkusen lande ich auch hier leider wieder als Außenstehender, es tut mir leid, lande ich dann beim Trainer. Und ich glaube, dass Roger Schmidt ist fachlich gesehen vielleicht ganz gut und hat auch eine Idee, glaube ich, die er klar verfolgt. Aber ich glaube, er ist als Persönlichkeit, ist er vielleicht als Trainer nicht Menschenfänger genug. Also ich glaube, dass er diese, was der Hubs vorhin gesagt hat, dass diese Trainer wie Guardiola und Klopp, die ständig alles im Griff haben, zu haben scheinen, dass er das nicht hat, weil er sich auch manchmal nicht im Griff hat. Und der ist so ein, ich kann es, wie gesagt, das sind alles keine Sachen, die ich beweisen könnte, aber von meinem Gefühl her kann er es, glaube ich, an gewissen Stellen nicht gut sein lassen und kommt vielleicht an gewissen Stellen in der Mannschaftsführung zu unsympathisch rüber, weil er, so wirkt er halt auf mich. Und irgendwann muss es in Leverkusen, da muss irgendwie was sein, was immer verhindert, dass die diesen Schritt, den man immer von ihnen erwartet, dass sie den gehen. Weil du hast das Gefühl, die spielen ganz gut, dann werden Erwartungen hoch, dann kacken die wieder ab und dann retten die sich aber wieder. Und das ist so ein Kreislauf, aus dem kommen die, glaube ich, seit ein paar Jahren jetzt nicht raus. Also die machen das ganz gut und man diskutiert hier auch auf hohem Niveau. Das darf man auch nicht vergessen, die sind in der Champions League weitergekommen. Und Roger Schmidt ist jetzt auch nicht die größte Graupe, die es gibt, sondern es geht nur darum, wenn wir diskutieren, was die Leute für Erwartungen an Leverkusen hatten. Und die konnten sie irgendwie nie richtig erfüllen. Diesen letzten Schritt irgendwie nie gegangen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt.
Aber haben sie nicht auch relativ viele, aber haben sie nicht jetzt auch wieder wirklich viele junge Spieler mit dazu genommen?
Ja.
Zum Anfang der Saison? Also ich empfinde, dass in Leverkusen wirklich viel entwickelt wird. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass sie in den letzten Jahren Spieler geholt haben, so im Herbst ihrer Karriere, die so ein bisschen für Stabilität sorgen, sondern ich glaube, die setzen wirklich auf relativ junge und noch entwicklungsstarke Spieler. Und gerade solche Spieler haben natürlich dann auch Schwankungen. Und also insgesamt muss ich sagen, sehe ich Spiele mit Leverkusen eigentlich ganz gern. Auch besonders jetzt unter dem Roger Schmidt.
Ja gut, passiert ja auch immer was. Also in beide Richtungen.
Genau, ja. Ne? Sieht man am Torverhältnis.
19 Tore geschossen, ne? 20 gefangen, genau.
Naja, 5-mal gewonnen, 6-mal verloren. Ja.
Ich meine, der Kader ist halt hoch veranlagt. Also daher kommt ja auch die Erwartungshaltung. Also das ist ja nicht so, dass sich die versammelte Journalisten-Sportjournal hier zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, wen machen wir zum Geheimfavoriten auf den Meistertitel vor der Saison? Sondern das kommt ja aus einer Entwicklung heraus. Und da, das hängt eben viel mit den jungen Spielern zusammen. Denn bei jungen Spielern siehst du ja immer eher das Potenzial als den Status quo. Also der Status quo ist ja schon meistens gar nicht so schlecht, aber du hast immer eher das Gefühl, boah, wenn so ein Julian Brandt, also der hat ja zum Beispiel eine wahnsinnige Rückrunde gespielt, der hatte da ja sieben Spiele in Folge, die sehr, sehr gut waren und dann auch ein tolles olympisches Fußballturnier gespielt. Und bei jungen Spielern siehst du eben, wie gesagt, immer erst eher so die Kurve nach oben. Du nimmst nie an, dass die auf dem Status quo verharren. Und dann das Erfahrenste, was sie sich dazu geholt haben, war Julian Baumgartlinger, auch ein hochtalentierter Mann. Und dann hast du halt einen Aranguiz mit dabei, einen Chicharito vorne drin. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Kader. Und trotzdem kann ja keiner widersprechen, wenn man sagt, irgendwie kriegen sie das jetzt seit 2, 3 Jahren nicht hin, da eine Konstanz reinzukriegen. Vor allem halt gegen Vereine der unteren Tabellenregion. Also sprich, wenn es viel darum geht, was machen wir mit dem Ball, wenn sich jemand tief hinten reinstellt, dann hat man Probleme. Unter anderem ja gegen Werder 1-2 verloren.
Ja, aber also, sorry.
Max, du bist da deutlich visierter als ich, aber was hast du gerade gesagt? Die kriegen seit 2, 3 Jahren keine Konstanz. Ich meine, die haben letztes Jahr einen Champions-League-Platz belegt, die überwintern auch in der Champions League und sie sind zwar jetzt aktuell auf Platz 10, aber wenn meine Tabelle nicht lügt, sind es nur 6 Punkte bis zum europäischen Platz. Wir haben erst den 12. Spieltag. Mhm. Also wovon reden wir jetzt? Also ich finde, dass auch in dieser Saison, Basti das gerade eben mit Jonathan Tah erwähnt. Ich muss sagen, auch der Kampel gefällt mir jetzt deutlich besser als noch in Dortmund. Der Wendell macht eine gute Entwicklung. Du hast den Julian Brandt genannt. Also ich finde auch unter Roger Schmidt sind viele Spieler auch einfach besser geworden. Daran erkennst du auch einen guten Trainer. Dass er vielleicht, also sagen wir es mal anders. Was für ein Trainer müsste denn da hinkommen, damit man sagt, also wenn der da jetzt an der Seitenlinie stehen würde, dann hätte ich ein besseres Gefühl. Und wenn man so einen Trainer nennt, dann könnte man auch über einen Trainer diskutieren. Ansonsten finde ich, gehört sich das nicht, weil ich finde, der Roger Schmidt macht insgesamt einen sehr guten Job.
Ich meinte das auch, das hatte ich ja gemeint. Ich hatte ja gesagt, das ist auch, wie gesagt, immer eine Relation, jammern auf hohem Niveau. Weil, wie du es gesagt hast, die spielen regelmäßig Champions League. Die Sache ist nur die, ich habe probiert, einfach einen Lösungsansatz für mich zu finden, weil ich kann es so nicht greifen, ehrlich gesagt. Und ich habe bei Leverkusen aber trotzdem immer das Gefühl, dass da immer so eine Grund, da ist immer eine schlechte Stimmung. Du hast das Gefühl, Rudi Völler ist ständig gereizt, den musst du nur einmal schief angucken, dann haut er dir in die Fresse.
Das liegt aber an Rudi Völler. Das liegt nur an Rudi Völler. Und wenn irgendeiner hier Kompetenz hat in diesem Podcast, um zu sagen, ein Trainerwechsel bringt nicht immer was, dann bin ich das. Also zu sagen, ja, was müssen wir jetzt tun? Nee. Ah, ich denke, wir sollten mal den Trainer auswechseln. Also ich würde das völlig deplatziert halten.
Vielleicht war das auch unfair von mir, das mit dieser negativen Stimmung an ihn als Beispiel zu nehmen.
Ja, du hast ja schon recht. Er ist mir auch nicht sympathisch. Also ja, da hast du schon recht.
Ja. Wie gesagt, ich stoche ja auch hier so ein bisschen im Dunkeln, weil ich, wie gesagt, wir wissen es alle nicht ganz genau. Man kann es irgendwie festmachen. Und den einzigen Punkt, bei dem ich angelange, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass in Leverkusen irgendwie gefühlt immer so ein, da ist immer so eine Latenz zur schlechten Stimmung und man weiß gar nicht, woher es kommt. Wie gesagt, Rudi Völler ist immer gereizt und Roger Schmidt ist auch immer.
Hast du schon mal in Leverkusen? Weißt du, wo das Stadion ist? Warst du schon mal in dem Stadion?
Ich bin an der Autobahn, ja.
Das ist,
ja, aber die können
wenn
ja
du da lebst, also wenn du da lebst, dann kann ich das schon ein Stück weit verstehen. Das ist
ja, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich habe nur, bei Leverkusen habe ich nichts gefühlt, die hatten mal so diese Zeit, wo die da dreimal Zweiter geworden sind, das war trotzdem so, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, die haben selber Bock auf sich selbst gehabt. Und das hast du jetzt gerade nicht. Ich habe das Gefühl, die sind ja ein bisschen gereizt da immer und kommen dann doch nicht so richtig in die Pötte. Jetzt sind sie wieder Zehnter. Und es ist ja auch so immer so ein Auf und Ab, dass, ja, du sagst ja auch, Roger Schmidt leitet wahrscheinlich und leistet unterm Strich wahrscheinlich echt gute Arbeit. Nur landet er aber auch immer wieder, kommt er an so einen Schwellenpunkt, wo angefangen wird, über ihn zu diskutieren. Das habe ich mir jetzt nicht hier ausgedacht, sondern die Diskussion gibt's ja.
Nein, nee,
und dann rettet er sich dann da raus, dann wird das wieder vergessen und du denkst, gut, vielleicht wird es jetzt mal ein bisschen ruhiger, dann kommt das wieder. Und das hat für mich so eine Redundanz gerade, die, wo ich denke, ja gut, die werden sich jetzt wahrscheinlich wieder fangen, wie du gesagt hast, sind nur 6 Punkte, das kannst du in 4, 5 Spielen wieder ausbessern. Und Leverkusen hat ja dann auch teilweise echt krasse Serien gestartet. Mhm. Nur haben die, glaube ich, aus diesen Serien haben die für mich gefühlt ziemlich wenig Euphorie mitgenommen. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit Schalke auch. Schalke hat auch immer so Phasen, wo du denkst, ja, die spielen unter Jens Keller jetzt irgendwie, ich weiß nicht, damals haben die, glaube ich, die krasseste Rückrunde seit ein paar Jahren da wieder gespielt, was für Statistiken dann da immer ausgepackt werden. Und die haben das auch nicht mitgenommen, weil trotzdem irgendwo es gebrannt hat. Und ich habe bei Leverkusen das Gefühl, das ist genauso. Woher auch immer das kommt, das kann ich leider nicht seriös beurteilen.
Ja, und das ist ja das Interessante, ich meine, über Schalke werden wir ja noch sprechen, aber genau dieser Faktor, den hat Schalke jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder hinbekommen. Die, einfach diese Konstanz unter Weinziel jetzt das 12. Spiel in Folge ungeschlagen. Da leckt sich der Leverkusen-Fan die Finger nach, aber kommt ja eine Rückrunde und dann wird es ja immer besser. Vielleicht hat es ja auch tatsächlich mit diesem 3-Tages-Rhythmus zu tun. Man weiß es nicht, aber wir werden es mitverfolgen und ich muss mal einen Leverkusen-Schwerpunkt machen und dann stoche ich immer noch im Unklaren, aber der Stock, der trifft dann immer jemanden, der es weiß. Und dann wird es mir aufgeklärt. Das ist ja mal das Praktische im Rasenfunk. Mann, ich lerne da immer sehr viel dazu. Lasst uns mal noch weitergehen in der Tabelle. Wir haben jetzt über Platz 1 und Platz 2 schon gesprochen, Leipzig und Bayern. Auf Platz 3 grüßt die Hertha aus Berlin von Platz 3 mit 24 Punkten, punktgleich mit der Eintracht aus Frankfurt, zu der kommen wir gleich. Basti, du scharfst schon mit den Hufen. Hertha heute am heutigen Sonntag gespielt gegen Mainz 2-1, Bundesliga-Treffer Nummer 99 und 100 für Ibišević, aber auch Bundesliga-Platzverweis Nummer 4, gelb-rote Karte. Gab auch eine gelb-rote Karte vorher schon für Gebammer von Mainz.
Wie hieß der?
Gebammer. Der G-Bayman.
G-Bayman. Der hat auch einen eigenen Podcast höchstwahrscheinlich. Ja. Den hat er nach seinem Namen benannt.
Ja, genau. Ja, und den findet keiner auf iTunes, weil keiner weiß, wie man
hier geschrieben wird.
Das ist ganz schlecht. iTunes nimmt ja nur die Titel in den Index und die Autorennamen und dann findet es keiner. Ja, das ist das große Problem von seinem Podcast. Ich nehme ihn mal in die Podroll auf.
Genau, mach das mal.
Also die Hertha gewinnt 2-1 und steht wieder herausragend da, Tabellenplatz 3, ich habe schon gesagt. Die stärkste Phase des Spiels war tatsächlich dann auch nach der 62. Minute, als man in Überzahl war bis zur 74. Aber das waren wirklich 12 Minuten Powerplay. In diese Zeit ist dann auch das 2-1 von Ibišević gefallen, der eben wie gesagt beide Treffer gemacht hat. Und trotzdem frage ich mich, an was von diesem Spiel wird man sich denn noch erinnern, Hubs, in 4 Wochen? Irgendwie war das für mich ein klassisches Bundesligaspiel.
Nein, an gar nichts höchstwahrscheinlich. Außer an die eine Szene, wo es einen Elfmeter hätte geben müssen für Mainz und wo der Schiedsrichter irgendwie 5 Meter davon entfernt stand und nach den Fernsehaufnahmen auch genau auf dieses Foul geguckt hat. Mhm. Das nicht zu pfeifen war allerdings wirklich sehr. Also das war schon was Besonderes. Das habe ich nicht verstanden. Ansonsten, nein, war das natürlich ein Kick, an den man sich nicht so erinnert. Das ist ähnlich wie Hertha generell, finde ich. Die spielen völlig unaufgeregt. Aber vor wem ich wirklich, wirklich meinen Hut ziehen muss, und da merkt man auch, dass ich vom Fußball eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, ist halt Paul Dardai. Ja, das hab ich, als der das übernommen hat, habe ich schon gedacht, okay, die werden um den Abstieg spielen. Und als sie dann letzte Saison ganz gut gespielt haben, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal so eine Zufallssaison. Die haben sich irgendwie auch in so einen Rausch gespielt, wissen nachher gar nicht, wie sie das eigentlich noch gemacht haben. Und jetzt stehen die wieder so gut da und ja, die wirken so in sich ruhend. Das ist nicht spektakulär, was die spielen, aber es hat alles Hand und Fuß. Und ich glaube, heute fehlten ja auch ein paar Schlüsselspieler und nichtsdestotrotz, das hat man irgendwie gar nicht gemerkt. Und die spielen da ganz ruhig ihren Stiefel, wobei man fairerweise sagen muss, jetzt aus neutraler Sicht gesehen, glaube ich, wäre ein Unentschieden auch wirklich gerecht gewesen. Also, dass das jetzt ein verdienter Sieg war, würde ich sagen, also das sehe ich nicht so. Aber nichtsdestotrotz, also unaufgeregt und ja, spielen da eine ganz saubere Saison. Unglaublich.
Ja. Bei mir rennst du dann natürlich offene Türen ein, wenn du sagst, du hast Dardai unterschätzt. Das ist ja eine der großen Anekdoten, die mir wahrscheinlich noch in 5 Jahren, wenn ich den Rasenfunk noch mache, noch um die Ohren gehauen werden, dass ich Hertha, ich habe Hertha letztes Jahr auf Platz 17 getippt.
Mir ist der Fehler, ist der Fehler sogar dieses Jahr wieder passiert.
Das ist tatsächlich der Fun-Fact dazu. Ja. Ich mache ja auch immer einen Durchschnitt aller Endtabellen-Tipps der Hörer. Und das waren im letzten Jahr waren es 260, dieses Jahr waren es, glaube ich, über 300. Und da kam übrigens die Hertha auf Platz 16 raus. Das heißt, ich lag gar nicht so weit weg von den Hörern. Aber sie haben es mir natürlich genüsslich in jeder Folge unter die Nase gerieben, als die Hertha dann auch auf Champions League Kurs war, aber vollkommen zu Recht. Dafür macht man ja auch Prognosen, dass man sie um die Ohren gehauen bekommt. Aber ich bin da voll auf deiner Linie. Ich hätte das da auch nicht zugetraut. Und jetzt, wenn ich es mir angucke, ich würde dir voll zustimmen. Ich finde, Basti, dieser Startup-Vergleich, den Hertha sich selbst aus Marketinggründen gegeben hat, der passt überhaupt nicht, gerade wegen dieser Unaufgeregtheit. Für mich ist das tatsächlich eher die alte Dame, so wie man sie früher genannt hat.
Ja, und die haben scheinbar tatsächlich den richtigen Trainer zur richtigen Zeit geholt. Weil wenn man sich die Mannschaft anguckt, wir haben gerade über Leverkusen haben wir geredet, wo wir gedacht haben, oh, da könnten wir vielleicht rauszuholen sein. Wenn ich mir die Abwehr anschaue mit Plattenhardt, Langkamp, Pekarik, das ist keine, wo ich sagen würde, okay, die werden wahrscheinlich Dritter der Bundesliga werden. Und da sind, klar sind da viele interessante Spieler, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Faktor benennen müsste, der dafür verantwortlich ist, dann ist das hier ganz klar der Trainer, ehrlich gesagt. Und der scheint irgendwie eine gewisse Aura zu haben, den Spielern irgendwie diesen Glauben zu vermitteln, weil die Hertha jetzt auch nicht so ist, dass ich sage, ja, die Hertha, die haben jetzt hier irgendwie sich ein System überlegt, wo kein Gegner das entschlüsseln kann, sondern bei denen habe ich das Gefühl, und das Wort werden wir gleich, wenn ich über die Eintracht rede, auch ganz oft hören, aber ich habe das Gefühl, da ist so eine Mentalität drin, die einfach dafür sorgt, dass sie ständig konzentriert sind und dass sie dann wieder, Hubs es eben gesagt hat, ein Spiel, was vielleicht verdientermaßen unentschieden ausgegangen wäre, aber gewinnen. Und das zählt auch, das zählt genauso viel 3 Punkte, wie als wenn du hier, keine Ahnung, mit 400 abkippenden Sechsern und inversen Außenverteidigern und hier und überall, das zählt auch 3 Punkte, du darfst halt auch so gewinnen. Und ich glaube, Dardai war als Spieler auch jemand, der die Ärmel hochgekrempelt hat und der auch über so eine gewisse Einstellung verfügt hat, und das überträgt er jetzt. Das ist nicht unfassbar schön anzuschauen, dass du sagst, boah, guck mal, die Hertha, die hat sich mit erfrischendem Fußball auf Platz 3 gespielt, sondern die nutzen das aus, dass es in der Bundesliga teilweise echt so ist, dass Mannschaften teilweise mal durchhängen, dass du so, wenn du dich ständig konzentrierst und immer wieder so auftrittst, wie die Hertha das macht, diszipliniert, dass du unterm Strich dann dadurch auch irgendwie einen Benefit hast gegenüber Mannschaften, die vielleicht so ein bisschen so kleine Schwankungen haben. Und ich habe riesen Respekt, weil ich hätte auch nicht gedacht, mir ist der Fehler, der dir vor letztes Jahr passiert, ist mir dieses Jahr wieder passiert. Ich hätte gedacht, gut, die haben jetzt mal Glück gehabt, aber ein Verein, der von Michael Preetz gemanagt wird, der kann nicht nochmal das durchziehen. Habe gedacht, die kommen auf den Relegationsplatz. Ja, und da wurde ich jetzt auch nochmal Lügen gestraft. Also es ist, man kann nur den Hut ziehen vor der Hertha, ehrlich gesagt.
Und du hast gerade den Namen Preetz genannt. Ich finde, den muss man jetzt auch noch mal nennen. Denn nach dieser überraschenden guten Saison, der letzten Saison, ich glaube, haben die irgendeinen Leistungsträger verloren?
Nein.
Ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwie. Und da könnte man sich doch... doch. Also.
Nein, das war ein Scherz.
Na, ich hätte mir schon vorstellen können, dass der ein oder andere, der so ein bisschen, sag ich mal, wo so ein kleiner Stern aufgegangen ist, nehmen wir meinetwegen auch Ibisevic, wie auch immer, dass da vielleicht auch ein anderer Verein nochmal anklopfen oder natürlich immer diese berühmte Blick nach England. Aber irgendwie haben sie es geschafft, alle in Berlin zu behalten und diese Mannschaft kontinuierlich zu entwickeln. Und ich meine, der Preetz hat wirklich ja nun so viele Fehler gemacht, ja, dass man wundert sich, dass der da immer noch sitzt. Aber es gibt einem auch eine Hoffnung, dass man sagt, vielleicht kann man auch aus vielen Erfahrungen lernen, weil jetzt macht er, ja, weil jetzt, ja. Ich muss sagen, ich gönne dem das irgendwo auch, dass man sagt, du bist schon durch so viele Feuer gegangen und du, also da ist schon so viel um dich herum explodiert. Du bist immer noch da und jetzt kannst du auch diesen Erfolg mal ein Stück weit auch genießen. Und das sieht aus wie eine Einheit. Und also es freut mich wirklich für alle Hertha BSC-Fans, das kann ich sagen. Aber auf der anderen Seite, und das ist so ein kleiner Nebensatz, den du, Basti, gerade gesagt hast, mir geht's auch so, wenn ich jetzt mein Wochenendprogramm mir mal angucke, und da gucke ich nicht jedes Fußballspiel, und keine Ahnung, das Topspiel der Woche ist dann Hertha gegen wen auch immer, dann ist das nicht unbedingt ein Spiel, wo man sagt, oh, da würde ich gern zu Hause bleiben. Das muss ich mir jetzt mal angucken.
Ja, das ich kann heute Abend nicht, ich muss Hertha schauen hier.
Ja, genau. Also das ist nicht weiterhin nicht so eine Mannschaft, aber das meine ich wirklich nicht böse, sondern sei denen doch gegönnt. Das ist doch toll, was da passiert.
Nee, ich auch nicht. Also es ist auch so, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, die konnten die Mannschaft halten, liegt meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran, dass da, wie gesagt, auch der Trainer im Endeffekt der Star ist und diese Mannschaft halt gut zusammen funktioniert. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke, boah, wenn die Eintracht Geld hätte, dann würde ich gerne, dass die Eintracht Pekarik holt oder so. Und selbst Ibisevic nicht. Da sind Spieler dabei, die funktionieren alle zusammen gut. Und das ist ja ein Vorteil für die Hertha, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, wenn jetzt ein Verein kommt, der irgendwie keinen Bock auf die Hertha hat und sagt, so, wir reißen denn jetzt mal die drei Säulen raus, dass es so leicht wäre, glaube ich. Es wäre, glaube ich, nicht so leicht, die Hertha auseinanderzureißen, weil die halt über die Mannschaft kommen. Und das ist ja dann auch besser, als wenn du so ein, wenn du so drei Aufsteiger hast, wo du weißt, ja, okay, die klaut uns jetzt bald einer und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. So wie Freiburg das teilweise manchmal hat. Also Freiburg ist ja dann so, dann kommt, dann gibt's da einen riesen Star wie Cissé oder so, der wird den dann weggenommen. Und dann müssen die sich immer wieder neue holen. Bei der Hertha, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann der Eintracht einen Spieler kaufen von der Hertha, ich wüsste nicht, wen ich nehmen soll. Ich würde wahrscheinlich Brooks nehmen. Ich würde Brooks wahrscheinlich nehmen, aber.
Brooks wäre gut. Auf jeden Fall Mitchell Weiser, sehr, sehr gut.
Weiser will ich ihn nicht sehen.
Darida. Naja, egal. Also ich möchte ein bisschen in die Bresche springen für Hertha. Ich weiß, woher das kommt. Du
brauchst gar nicht in die Bresche springen.
Doch, doch. Das
Wir haben sie doch nur gelobt.
Aber Hertha hat diesen spielerisch nicht guten Ruf und den habt ihr beide genannt. Und ich weiß, wo das herkommt. Das liegt daran, dass Hertha sehr, sehr wenige Torschüsse pro Spiel hat, nämlich tatsächlich Tabellenplatz 17. Das muss man sich überlegen. Nur Darmstadt schießt weniger oft aufs Tor als die Hertha. Und da sieht man aber gleichzeitig die größte Stärke. Berlin nimmt tatsächlich auch nur die Torschüsse, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, reinzugehen. Und sie haben halt einen Ibišević, der halt in einer wahnsinnig guten Verfassung ist. Also hat man, finde ich, jetzt auch im Spiel gegen Mainz gesehen, dass 1:1 die Ballmitnahme war so perfekt, dass das nicht verteidigbar war. Und dann schlänzt er den unten ins lange Eck rein. Da kommt kein Torhüter hin. Sehr, sehr gut. Und das ist aber, glaube ich, einer der Gründe, warum viele neutrale Fans sagen, sie gucken die Hertha nicht so gerne. Obwohl Hertha sich spielerisch tatsächlich, also das ist mit der letzten Saison, finde ich, nicht mehr zu vergleichen. Gerade die Spielauslösung, wie die inzwischen, also wie die sich rauskombinieren, das folgt inzwischen einem ganz genauen Plan. Die Außenverteidiger sind da ganz, ganz wichtig. Und dann haben sie so einen Dauerläufer vorne drin, also Darida jetzt gerade nicht. Aber das ist eigentlich schon gar kein so schlechter Fußball, aber es fehlt halt so die Essenz des Spiels, nämlich das, dass man das Gefühl hat, oh, wenn da jetzt nicht ein Torhüter gestanden hätte, dann wäre das jetzt ein Tor gewesen. Das fehlt bei Hertha und ich glaube, dass deswegen sind die, haben keinen so guten Ruf, sind jetzt nicht als Offensivfeuerwerk bekannt, obwohl 19 Tore ja jetzt auch nicht das Schlechteste ist nach 12 Spieltagen.
Also keinen guten Ruf würde ich jetzt verneinen wollen. Das wäre mir zu negativ. Die erwärmen auch jetzt nicht so mein Herz, aber die haben ja keinen schlechten Ruf. Also man verfolgt, was in Berlin passiert. Davor habe ich große Hochachtung und der Dada ist ja auch ein sympathischer Typ, ja, und irgendwie gönnst du denen das ja so auch. Aber sie reißen dich jetzt halt nicht aus den Sitzen so. Aber das muss ja auch gar nicht sein.
Ja, das meinte ich aber, dass ihr quasi beide gesagt habt, also für Hertha bleibe ich jetzt nicht zu Hause. Ich meine, gut, dass ich zu Hause bleibe, ist ja klar. Ich mache ja das hier. Also ich habe tatsächlich schon häufiger den Satz gesagt, ich kann heute nicht, ich muss härter schauen.
Kommt ja so an.
Deswegen grasenfunk.de/unterstützen, Leute, bitte. Ich brauche einen dringend freien Tag unter der Woche, den ich mir mit euch finanziere. Na egal. Lass doch noch kurz über meinen sprechen. Denn ich finde, bei Hertha sind wir uns auch irgendwie alle dann doch relativ einig. Ich finde, Mainz ist aber auch dann ein ganz, ganz interessanter Verein. Nicht nur, weil die 22 Tore geschossen und 22 Tore gefangen haben, sondern weil die auch, die sind schwer einzuschätzen und haben immer so Wellenbewegungen in ihren Ergebnissen drin. Aber die Leistungen sind eigentlich relativ konstant. Auch heute jetzt wieder, wir haben es schon angesprochen, hätte auch sehr gut ein Unentschieden werden können, wäre vielleicht sogar verdient gewesen. Es ist jetzt aber auch tabellarisch nichts passiert. Also Tabellenplatz 9 mit 17 Punkten ist alles wunderbar für Mainz. Und das finde ich aber tatsächlich erstaunlich, wie man das von Jahr zu Jahr zu Jahr in Mainz einfach schafft und dass da immer eigentlich die entscheidende Schlüsselfigur auf der Trainerbank sitzt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wenn man sich überlegt, wie viele andere Vereine schon Trainer gewechselt haben, ich will da jetzt gar nicht in der Runde sticheln, aber könnte sein, dass vielleicht auch hier anwesende Personen das schon häufiger erlebt haben, dass der Trainer gewechselt wurde, dass Mainz da tatsächlich immer so ein Näschen hat, sich gute Trainer in den Nachwuchs zu holen und dann aus dem Nachwuchs ins A-Team hochzuziehen. Wirklich erstaunlich.
Ja, total, total. Also ich kann mich auch noch an diesen Tag erinnern, das fand ich so unglaublich, als Mainz aufgestiegen war von der zweiten in der ersten Liga und haben kurz vor dem Bundesligastart ihren Aufstiegstrainer entlassen, weil die, was war damals die Begründung, weil man irgendwie gesagt hat, also das, was der Trainer spielen will und das, was wir spielen wollen, das ist irgendwie nicht kompatibel und bevor die Saison jetzt losgeht, wechseln wir lieber nochmal einen Trainer. Und da kommt halt dieser Jugendtrainer da, Thomas Tuchel. Also ich finde, das ist in Mainz, ja, also da scheint die Vereinsführung ganz klar zu wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen, haben immer die richtigen Typen. Und ich finde auch, also Mainz ist eine Mannschaft, da muss ich sagen, die gucke ich ehrlich gesagt dann echt wieder ganz gern, weil ich finde, die hauen sich voll rein, auch wenn sie mal ein paar Spiele verlieren. Aber ich finde, die sind immer total präsent auf dem Platz. Finde ich, also ich mag die, gebe ich zu.
Das war übrigens damals Jörn Andersen, der nach einer DFB-Pokal-Pleite gegen Lübeck war.
Max, hast du das jetzt im Kopf oder hast du jetzt irgendwie einen Fußball-Wikipedia geöffnet? Sei ehrlich, bitte.
Nee, ich wusste tatsächlich, aber ich habe da auch vor gar nicht so langem mal mit der Mara Braun drüber gedirect-messaged.
War das nicht aber auch wegen Personenführung oder war das?
Genau. Er musste nicht wegen der Pokalpleite gehen, sondern weil man dann an dem Umgang mit den Spielern danach gesehen hat.
Genau.
Das hat Heidel später dann nochmal ausführlich erzählt, dass es nicht die Art und Weise ist, wie man möchte, dass bei Mainz einfach kommuniziert wird. Er war da relativ harsch und hat sich so ein bisschen der Kommunikation verweigert. Und deswegen hat man dann Thomas Tuchel genommen. Das hat Heidel irgendwann auch mal in so einem längeren Interview erzählt.
Aber das ist doch eine unglaublich tolle Konsequenz, oder? Also ich finde, das ist hochprofessionell. Das finde ich super.
Ja, und wirft gleichzeitig die Frage auf, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Ne? Heidel bekanntermaßen jetzt auf Schalke und Ruven Schröder, der, ja, ich finde, es ist von außen nicht zu bewerten, wie sein Einfluss jetzt schon ist und wie der sich entwickelt. Und ich finde es aber somit die spannendste Frage. Wird Mainz von diesen Prinzipien her der Verein bleiben, dass es ist, der oder der er war und ist? Und wird man weiter mit diesem Weg Erfolg haben? Denn es basiert ja darauf, dass immer wieder die wichtigsten Spieler verkauft werden. Dessen kannst du dich nicht erwehren als Mainz 05. Und du musst immer wieder von Neuem da neue Stützen einführen und versuchen, gleichbleibend irgendwie abzuschneiden. Das ist eigentlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Und das geht immer fast ein bisschen unter, weil die halt jetzt seit 3-4 Jahren immer so konstant gut in der Tabelle abschneiden. So im Tendenz obere Ende des Niemandslandes. Was ja hervorragend ist. Und dann eben auch mal Europa League letzte Saison. Sehr, sehr spannend.
Ja, vor allen Dingen hast du bei denen, du hast die gar nicht mehr in dieser Gruppe, wo du sagst, okay, wenn es bei denen schlecht läuft, steigen die ab. Das hast du bei denen, das haben die sich irgendwie komplett, dem haben die sich komplett entledigt. Und wie du es gesagt hast, das, nur weil man sich dran gewöhnt hat, heißt es ja nicht, dass das selbstverständlich ist. Weil der Standort dort und die haben auch jetzt nicht unbedingt so, dass du sagst, ja, okay, da ist irgendeiner gekommen und hat ihnen ein bisschen geholfen, sondern nee, die haben das selber gemacht und die haben das klug gemacht und die Selbstverständlichkeit, mit der man das teilweise, bei der man sich erwischt, das zu sehen, die haben die sich auch erarbeitet. Das ist natürlich dann auch ein kleiner Fluch, weil dann die Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, was da gemacht wird, weil die auch ständig eine neue Mannschaft haben. Also die haben, du hast das Gefühl, und wir haben in Frankfurt lange Zeit, wenn man als Frankfurt-Fan ehrlich ist, haben wir lange Zeit neidisch darüber geguckt, was man mit kleinem Geld anstellen kann. Also wenn hier, während hier für 10 Millionen Euro Fenin und Kayo geholt wurden, haben die schon andere Nummern gemacht. Und die haben auch immer wieder Spieler teuer verkauft. Also, und die haben die auch verkauft und haben dann da mit dem Geld was angestellt. Und wenn man als Frankfurter ehrlich ist, gibt man zu, dass man da so teilweise neidisch rüber geschaut hat, weil hier in Frankfurt halt viel gestümpert wurde. Und die machen, ich bin auch gespannt, wie es jetzt passiert, wenn Heidel mal ein paar Jahre weg ist. Aber ich befürchte, das wird sich gar nicht groß ändern. Die werden so weitermachen und weil Heidel ja mit Sicherheit das nicht alles alleine gemacht hat, sondern er hat ja auch mit Sicherheit ein Team dort installiert. Und das heißt, wenn Heidel irgendwie ein Scouting-Team dort hat, dann ist das Scouting-Team ja auch nicht komplett jetzt weg, sondern Es ist ja nicht so, dass er jetzt seinen Koffer mit seinem Know-how zugemacht hat und Mainz hat darauf keinen Zugriff mehr, sondern da hat er ja auch Strukturen implementiert, die von denen die auch profitieren können. Und wenn jetzt so jemand unaufgeregt ist wie Ruben Schröder dann kommt, dann kann der das ja auch schon weiterführen. Das ist ja keine Rocket Science zu sagen, okay, hier sind Sachen entstanden und wir können an einer gewissen Stelle ein bisschen was anderes machen, aber der Grundtenor bleibt gleich. Und wenn die das durchhalten, ja, da muss ich leider sagen, davor habe ich auch Respekt, ehrlich gesagt. Auch wenn man das Gefühl hat, in Mainz selber gibt's so eine kleine komische Stimmung, die denen das auch teilweise zu langweilig scheint.
Also ja, ja, ganz wichtiger Punkt.
Zuschauerzahlen. Mhm. Also die wissen das selber gar nicht mehr zu schätzen, habe ich das Gefühl.
Ja, du siehst diesen Abnutzungseffekt, siehst du gerade in Mainz auch. Das finde ich auch sehr interessant zu beobachten. Das ist auf einem ganz anderen Niveau und auch in einer anderen Dimension, aber so ähnlich wie manche Bayern-Fans jetzt nichts mehr spüren, die Armen. so ist es bei Mainz tatsächlich auch. Gleichzeitig jetzt auch Differenzen mit den Fans. Also hochspannend da hinzugucken und eigentlich ein bisschen schade, dass das immer so unter dem Radar läuft. Aber gut.
Ja, aber was ich noch auch nicht.
Aber das ist vielleicht ja auch deren Geheimnis des Erfolges, ne?
Ja, sicher. Ja, dass da nicht 15 Bildredaktionen sitzen, hilft, glaube ich, enorm. Das stimmt. Aber ja, es ist halt ein sehr spannender Verein, über den man, wenn man sich eben nicht durch Podcasts oder so weiter durchhört, erfährt man da gar nicht so viel drüber. Ein bisschen schade.
Da auch nicht, warum zum Beispiel diese Europapokal-Euphorie da gar nicht, also die Spiele in Saint-Étienne, hallo? Dann, also da irgendwie, ich fände es eigentlich voll cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist überhaupt gar keine Dings. Waren da, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren beim Heimspiel oder was war da war irgendwie nichts ausverkauft oder irgendwas. Ich lese immer nur, dass da nicht wirklich Euphorie herrscht und Probleme mit den Fans und so ganz versteht man es gar nicht, ehrlich gesagt.
Also zu Hause gegen Saint-Étienne, das war allerdings schon im September, waren es 20.000 Zuschauer.
Das finde ich schon ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also für eine Mannschaft wie Mainz, die sind ja auch kein, also die können ja nicht sagen, wir spielen immer Europapokal. Aber gut, so Phänomene hat es ja auch bei Stuttgart auch manchmal. Keine Ahnung, ich kann es nur als Frankfurter sagen, aber wir zu Hause sind
ja gut, ihr wart ja mit zu 20.000 in Bordeaux, also das ist halt auch.
Ja, sag ich ja, deswegen.
Was anderes. Ja, dann können wir jetzt aber eigentlich auch direkt über die Eintracht reden, weil wir sind da jetzt auch tabellarisch angekommen. Wir haben über die ersten drei gesprochen und dann kommt ja schon die Eintracht. Ist ja eigentlich auch klar, wenig überraschend. Eintracht spielt die Saison, die man erwarten konnte. Tabellenplatz 4, vielleicht sogar noch ein bisschen enttäuschend. Da wäre nach oben noch viel drin. Aber das Gute, Basti, ihr habt
gerade wenn die Bayern lassen. Schwächeln.
Ja, genau. Eigentlich hätte man gesagt, da muss Eintracht da sein.
Ja.
Aber Basti, ihr habt nicht abreißen lassen und das ist natürlich schon stark.
Ja, wir sind wenigstens dran geblieben. Wir haben diese kleinen Schönheitsfehler in Darmstadt und in Freiburg gehabt. Und wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre die Saison so gelaufen, wie man es das vorstellt. So müssen wir jetzt mit so einem kleinen weinenden Auge es akzeptieren. Und der Trainer ist auch schon in der Diskussion ähnlich wie in München. Also
klar.
Ich spüre auch nichts mehr, Leute.
Ich glaube, wir haben unseren Sendungstitel. Das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch.
Tut mir leid.
Alles gut. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Metapher, auch wenn mir der Bayern-Fan ehrlich gesagt sehr leid tut, wenn er nichts mehr spürt. Aber gut.
Ja, mir auch.
So ist
ja,
das halt. Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, Basti, an diese sehr, sehr guten Heimspiele, da hat man sich ja jetzt tatsächlich schon dran gewohnt. Also mich hat es jetzt tatsächlich dann gar nicht mehr so sehr überrascht, dass es auch gegen Dortmund jetzt wieder zu einem Sieg gereicht hat.
Ja, aber das hast du auch nur, weil du der Eintracht etwas neutraler gegenüberstehst. Ich habe immer noch diese Angst. Also diese Angst, dass die Eintracht, das habe ich immer noch, weil die sich ja dann in Freiburg und in Darmstadt bestätigt hat. Und so das erste Mal, wo ich so ein bisschen mich getraut habe, auf dieses Eis der Euphorie zu gehen, war, als die Eintracht plötzlich in Ingolstadt gewonnen hat. Mhm. Weil das war für mich eigentlich so, das ist kein viel beachtetes Spiel gewesen. Für mich war das gefühlt das Spiel, wo ich angefangen habe, der Eintracht zu vertrauen. Wo du gesagt hast, okay, die Eintracht kann so ein Ding hier gewinnen nach zwei Standardsituationen. Vielleicht ist da eine Veränderung eingetreten bei der Eintracht. Weil dass wir Heimspiele hatten, wo wir gegen gute Mannschaften gut ausgesehen haben, das kannte man schon so ein bisschen. Klar nicht jetzt in der Häufung, wie es jetzt passiert. Aber so, dass du das gedacht hast, gut, die Eintracht spielt daheim, ist gutes Wetter, die Leute haben Bock, dass du dann irgendwie gegen einen guten Verein gut aussiehst, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Aber dieses dass die Eintracht zum Beispiel aus so einem Spiel wie in Bremen gewinnt oder dass die Eintracht gegen Bayern zurückkommt, dass die Eintracht den Ausgleich, den Dortmund gemacht hat, auch so schnell wegsteckt. Das ist was ganz, ganz anderes, ehrlich gesagt. Und das freut mich sehr und hätte ich in der Form überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also, ja, überragend.
Und woran liegt das jetzt genau? Erklär es uns mal am Beispiel des 2:1 jetzt gegen Dortmund.
Ja, da kannst du es ja auch ablesen und es könnte eigentlich keinen besseren Tag geben, um Rasenfunk eingeladen zu sein, so wie man an meine Stimme hört. Aber das war gegen Dortmund so, dass die Eintracht, kannst du die Saison in diesem ganzen Spiel ablesen, weil die Eintracht hat nicht überragend gespielt. Du hast nicht gedacht, die Eintracht hat sich jetzt hier vor eigenem Publikum in den Rausch gespielt. Nein, aber die Eintracht war ständig konzentriert und hat Dortmund auch so ein bisschen genervt. Und Kovac hat selbst aus Alex Meyer jemanden gemacht, der vorne den Verteidiger anläuft. Und auch Fabian auch. Bei Fabian hast du gedacht, der geht manchmal mit seinem Sonnenstuhl aufs Feld und schaut sich das erstmal an, bis der Ball nach vorne kommt. Selbst der macht es halt teilweise noch ein bisschen unbeholfen, aber du hast gesehen, die Eintracht kommt viel über die Mentalität und die lässt sich selbst, wenn Dortmund dann den Ausgleich macht, wo du denkst, okay, jetzt hat sich hier doch die Qualität wieder durchgesetzt. Dortmund macht gleich noch das 2-3-1 und dann ist alles normal. Nee, da machen die plötzlich das 2-1 und stecken nicht auf. Und das hast du in Bremen, haben die das auch geschafft. Und das ist was für die Eintracht, was ganz Neues. Dieses, dass die Eintracht ab und zu mal gut gespielt hat und so auch diese Euphorie von den Fans mitgenommen hat. Das gab es immer an gewissen Stellen, mal mehr, mal weniger. Aber dass die Eintracht nicht mehr dieser trottelige Kellner ist, der das Tablett fallen lässt, wie ich es oft genannt habe, das ist weg. Du hast es nicht mehr. Du hast tatsächlich, wenn die Eintracht 1-1 kassiert, guckst du dich nicht im Stadion an und sagst, na okay, toll, jetzt ist doch wieder alles normal, gleich fällt es 2-1 für Dortmund, dann ist ja alles scheiße. Nee, auf einmal fällt es 2-1 und alle rasten noch mehr aus. Also das ist ja, und die Mannschaft transportiert das. Ich glaube, das hast du an dem Jubel beim 2-1 gesehen, was für eine Traube das war. Da waren ja alle. Und alle haben sich für Seferovic gefreut. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist so diese Einstellung innerhalb der Mannschaft, dass Kovac es schafft, dass jeder Bock hat. Da gibt es keinen, der irgendwie querschießt. Und selbst Alex Meyer nicht, obwohl er überraschenderweise oft auf der Bank sitzt. Und der schafft das, diesen ganzen Laden irgendwie bei Laune zu halten und jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Und vorhin haben wir über die Hertha geredet, wie Dardai das mit Ibišević vielleicht hingekriegt hat. Und das macht Kovac auch mit vielen Spielern. Der hat Fabian ist ein kompletter Neuzugang, weil er auf ihn eingegangen ist, er ihm eine Chance gegeben hat und ein paar Sachen von ihm verlangt, aber vielleicht aber auch eine Ansprache ein bisschen freundlicher ist, als Fee das vielleicht mit ihm gemacht hat. Und ja, und du hast das Gefühl, so fügt sich das dann zusammen, weil die Eintracht ist nicht so, dass du sagst, im Endeffekt sind vielleicht Spiele von Eintracht für andere auch genauso uninteressant wie für mich ein Spiel der Hertha. Weil du nicht sagst, die Eintracht spielt aber super Ball. Nee, die Eintracht spielt ähnlich. Die spielt konzentriert. Wenn der Gegner dir Platz lässt, dann können sie das gut ausnutzen mit Kontern, aber die Eintracht ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, hervorragend. Und da sind auch noch viele Längen im Spiel, da sind noch viele Sachen, die noch nicht stimmen. Aber im Endeffekt, das, was Kovac uns gebracht hat, und ich habe es vorhin angekündigt, dass ich es jetzt oft sagen werde, ist Mentalität. Und diese Mentalität, die er hatte als Spieler auch, weil er ein Trainer war, glaube ich, ein Spieler, der auch jetzt nicht die überragendsten Fähigkeiten hatte, aber der sehr, sehr akribisch gearbeitet hat. Und der alles rausgeholt hat aus seinen Möglichkeiten. Und das versucht er der Mannschaft auch zu vermitteln. Und das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel Chandler, wo ich immer noch sage, verkauf den schnell, weil so gut wie der gerade spielt, wird er nie mehr spielen. Das ist der Axel hat bei uns bei 93 gesagt, das ist wie so ein Geldkoffer, wo nur die oberen Geldscheine, wo nur die oberen Scheine richtiges Geld sind.
Das ist wie bei Deal or No Deal. Und dann kriegst du ein Angebot und sagst dir, okay, gut, Deal, das muss jetzt einfach sein.
Genau, nimm ihn. Nee, und
aber ist es nicht mehr gut als nur mental? Also am Anfang habe ich das, also man muss das ja fast so ein bisschen trennen. Man hatte die Rückrunde letzte Saison, wo Kovac dann irgendwann kam und da hast du ja eigentlich spielerisch keinerlei Veränderung bei der Eintracht gesehen. Das war eine fast rein mentale Veränderung. Und Kovac hat das auch transportiert durch alles, was er gesagt hat, öffentlich, was er getan hat, mit den Spielern ins Eintrachtmuseum gehen und so weiter und so fort. Und da hatte man tatsächlich den Eindruck, okay, das hat er gut geschafft. Jetzt ist die große Frage, wie bereitet er sich auf die neue Saison vor? Dann kamen ganz, ganz viele Spieler, von denen glaube ich, jeder nur sagen konnte, aha, interessant, der ist jung und kommt aus Spanien. Gut, schauen wir halt mal, was der so kann. Und jetzt schlägt da einer nach dem anderen ein. Das sind richtig gute Spieler. Aber es liegt ja nicht an der individuellen Klasse oder nicht nur, sondern ich habe den Eindruck, der gibt den schon auch richtig ein taktisches System, mit was der Mannschaft total hilft. Also jetzt auch gegen Dortmund zum Beispiel. Zwar nur 30% Ballbesitz gehabt, aber wenn die Eintracht im Ballbesitz war, dann wusste sie, wie sie nach vorne spielen sollte und noch viel wichtiger, in den 70%, die Dortmund den Ball hatte, da wusste die Eintracht noch viel, viel besser, was man machen muss, nämlich Räume zustellen, hinter dem Ball sein. Es wird immer angelaufen, also sprich, es gibt keinen der den Ball hat, des Gegners, der nicht irgendwie unter einem zeitlichen Entscheidungsdruck steht. Und also da ist doch auch eine taktische Komponente mit dabei.
Ja, klar, aber die kannst du ja nur spielen, wenn die Mentalität stimmt. Und das, ich finde, dass die Eintracht trotzdem jetzt nicht ganz ausgeklügelt spielt, sondern das sind für mich trotzdem noch so ein Grundsatz an Basics einfach, zu sagen, okay, jeder muss mitmachen. Und vorne haben die Spieler auch teilweise gute Freiheiten und dann hat er halt quasi, was er geändert hat, dass er die Außenverteidiger viel mehr mit einbindet, die dann aber auch eine Sicherheit haben, weil Hasebe sich oft zurückfallen lässt. Mhm. Also du hast trotzdem so, die Eintracht spielt ja eigentlich eine Fünferkette, ehrlich gesagt. Und dadurch haben die Außenverteidiger so ein bisschen mehr Raum und das funktioniert gut. Das ist auch eigentlich jedes Spiel das Gleiche. Du hast immer mit wechselndem Personal, aber die Eintracht spielt trotzdem, wie du es gesagt hast, du hast 30% Ballbesitz, aber wenn du den Ball hast, versuchst du schnell nach vorne zu kommen, dann gibt's auch teilweise echt interessante Kombinationen. Und du spielst halt viel mit Oshipka und Chandler und hast dann teilweise vorne Leute stehen, die dann das Ding einfach reinmachen, weil die alle Bock drauf haben. Aber ich sehe es trotzdem nicht so, dass Kovac jetzt hier irgendwie was Krasses revolutioniert hat, sondern im Endeffekt hat er gesagt, wir müssen ganz unten anfangen. Und das Erste, was ist, dass wir fit sind. Dann hatten wir hier eine lange Vorbereitung und alle sind fit. Alle haben gesagt, oje, wir müssen jetzt hier plötzlich 2 Stunden trainieren. Woran du auch ablesen konntest, dass es unter Fee wahrscheinlich nicht immer so war. Dann hast du schon mal diese Grundfitness. Dann hast du irgendwie das Gefühl, dass es in der Mannschaft ein besseres Klima ist, im Umfeld auch. Und das überträgt sich ja dann auf den Platz, weil dass die Eintracht ist zum Beispiel nach Bremen gefahren, da ist ein komischer Satz gefallen von Kovac, der gesagt hat, so, wir fahren nach Bremen und wollen den Bremern schon unser Spiel aufdrücken. Und da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen habe und ich sehe es heute auch noch nicht. Die Eintracht ist immer darauf angewiesen, Sachen auszunutzen, die der Gegner dir anbietet und nicht zu sagen, wir erstellen das Angebot selber, sondern du bist immer noch darauf angewiesen, was da so wer dir was anbietet. Und das dann aber immer in dieser Konsequenz auszunutzen, das ist eine Qualität, die finde ich hervorragend, weil für die Mittel, für die wir hier zur Verfügung haben, ist das Optimale. Und dann müssen wir natürlich auch noch Bobic oder Hübner loben, ich weiß nicht genau, wer dann die finalen Transfers dann getätigt hat, aber Vallejo hierher zu holen, ist eine Riesennummer. Der Kerl muss eigentlich in Tottenham spielen, mindestens. Der spielt wahrscheinlich irgendwann in 4 Jahren bei Real Madrid, gewinnt die Champions League, dann sagen wir, ach ja, guck, kannst du dich noch daran erinnern, als er bei uns gespielt hat. Mhm. Mascarell ähnlich gut. Husti erlebt irgendwie seinen Frühling. Und du hast hier viele Spieler, die hier schon waren. Und das ist ja das, warum ich sage, dass Kovac irgendwie trotzdem was in Einstellung geändert hat. Weil du hast hier gefühlte Neuzugänge mit Husti, Fabian und Gacinovic auch. Dass du das Gefühl hast, das sind komplett andere Spieler. Und ich habe das Gefühl, er gibt den Spielern das Zutrauen. Und habe das Gefühl, dass er in der Mannschaftsführung sich viel von Ottmar Hitzfeld abgeschaut hat, der auch immer dafür gesorgt hat, dass jeder sich wichtig fühlt. Und jeder fühlt sich wichtig und ist gut drauf und hat Bock mitzumachen.
Jetzt gab es ja auch schon die Partie Hamburg gegen die Eintracht. Das heißt, auch der Hobst durfte schon mal am eigenen Leib spüren, wie es ist, etwas zu spüren und wie es ist, die Eintracht zu spüren. Waren 3-0.
War ich sogar im Stadion.
Die Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, wenn ich das Stichwort fallen lasse, Eigentor Højbjerg in der ersten Halbzeit. Das hat man, glaube ich, noch so ein bisschen vor Augen. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde es dann relativ deutlich mit 2-0 und 3-0 sehr schnell aufeinanderfolgend. Was ist dir denn so hängen geblieben von dem Spiel damals, Hobbs?
Ich habe das schon wieder gestrichen aus meinem Kopf, ehrlich gesagt. Ich würde gerne auf das eingehen, was Basti gerade gesagt hat. Ich gucke natürlich mit einem gewissen Neidfaktor nach Frankfurt, weil als der HSV das erste Mal in die Relegation gegangen ist, 1 oder 2 Jahre davor, ist Gladbach auch in die Relegation gegangen. Und Gladbach ist richtig stark dann in der nächsten Saison zurückgekommen. Und du hattest so das Gefühl, dass so ein Abstiegskampf und so eine Relegation auch eine Mannschaft wirklich zusammenschweißt.
Das war das Harte, ne?
Genau, und das hast du beim HSV, wir haben es sogar zweimal probiert und es hat bei uns einfach nicht funktioniert. Und du siehst das Gleiche, was damals bei Gladbach war, jetzt auch in Frankfurt, dass dieser ganze Verein zusammengerückt ist. Und ich glaube, dass die Typen, die für diese Mannschaft verantwortlich sind, sei es der Trainer, sei es aber auch Bobic oder Hübner. Ich glaube, die drei können ganz gut miteinander. Ich glaube, die sprechen mehr oder weniger eine Sprache fußballerisch. Und das, was Basti gesagt hat, ich meine, ich sehe das ja nur von außerhalb, aber genau diesen Eindruck habe ich auch. Es wurden nur Spieler gekauft, die der Hobbs entweder noch nie gehört hat oder wo ich gedacht habe, oh Gott, was wollen sie denn mit dem? Ne? Und also Husti ist da so ein Paradebeispiel. Mhm. Aber die scheinen wirklich auf die Charaktere geachtet zu haben, dass die alle gut miteinander funktionieren und können. Und ich traue auch dem Kovac zu, das ist ein smarter Typ. Ich traue auch zu, der war ja zur Glanzzeit von Ottmar Hitzfeld bei Bayern München, dass der sich auch da vieles abgeguckt hat. Und eigentlich ist es wirklich eins zu eins, was Basti gesagt hat. Ich habe wirklich das Gefühl, da steht klassisch jetzt wirklich ein Team auf dem Platz. Ne? Und das ist natürlich großartig. Ich gucke Frankfurt deutlich lieber als Hertha, weil du vorhin gesagt hast, es ist eigentlich ähnlich. Nee, sehe ich nicht. Ich glaube, Hertha ist spielerisch schon eine Ecke weiter als Frankfurt. Und ich empfinde es persönlich auch so, dass Frankfurt kommt halt über diese Mentalitäten, über diese Leidenschaft und über dieses, wir geben jetzt hier nicht auf. Ne? Wir liegen zwar zurück 1-0, ich glaube, gegen Bremen war das, ne? Kommen dann trotzdem noch zurück. Also man hat natürlich auch das Gefühl, letzter Gedankengang von mir zu Frankfurt, man hat natürlich auch das Gefühl, was dir jetzt gerade Chandler erwähnt, da gibt es sicher noch zwei, drei andere Spieler, man hat so das Gefühl, da sind einige, die spielen jetzt aber auch bei 100%. Ne? Ne? Und ob die das über 34 Spiele so zeigen können, weiß ich nicht. Aber ich hätte, glaube ich, als Frankfurt-Fan nicht die größte Angst davor, dass das einen riesen Einbruch gibt, weil die Mannschaft für sich halt echt stabil wirkt.
Ja. Ich habe auch diesen Eindruck, dass da viele bei 100% angelangt sind, was aber auch nicht schlimm ist im Endeffekt, weil du, glaube ich, als Eintracht-Fan trotzdem, ne, du weißt noch trotzdem, dass du aus der Relegation kommst. Und wenn die Eintracht jetzt eine normale Rückrunde spielt, landen wir vielleicht auf, weiß ich nicht, auf Platz 10 oder was. Und dann ist auch noch alles in Ordnung. Also ja. Für mich zumindest so. Ich habe immer noch diese latente Angst, dass das alles jetzt nur eine Momentaufnahme ist. Aber Kovac vermittelt mir trotzdem, dass das vielleicht nicht so ist, weil er jedes Mal sagt, wir müssen weiterarbeiten. Und wie du es gesagt hast, die Hertha ist mit Sicherheit reifer. Das hast du hier gesehen, als die Hertha hier war. Aber trotzdem sind wir zurückgekommen und haben irgendwie in der 90. Minute das 2-2 ein Kopfballtor gemacht von dem Spieler, wo du eigentlich das Gefühl hast, das ist sein schwärzester Tag, der Michael Hector. Und das ist auch so ein kleines Sinnbild gewesen. Dann kommt er halt zurück und er macht das Kopfballtor. Und das war nach einer Standardsituation auch oder beziehungsweise nach einer Flanke. Kurze Ecke war es, glaube ich, da. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Ich glaube, es war auch das 3-3. Aber ändert nicht viel dran. Aber war auf jeden Fall Last-Minute-Ausgleich.
Ja, auf jeden Fall war, wie gesagt, und das sind ja keine Sachen, wo du sagst, ach, guck mal hier, das haben wir im Training geübt. Nee, das sind teilweise Situationen, die entwickeln sich aus dem Spiel heraus. Und das 1-1 in Bremen ist auch sowas. Das war ja ein Abwehrfehler von Bremen. Der Pass kam ja von Bremer. Und dann steht Meier dort und haut das Ding rein. Und dann hast du ein anderes Spiel. Du warst vielleicht vorher nicht so gut in dem Spiel drin, hast dich vielleicht ein bisschen von der Bremer Kulisse wieder beeindrucken lassen, hast du im Hinterkopf gehabt, oh je, hier sind wir in die Relegation geschickt worden, das ist immer ein schlechtes Pflaster für uns. Ja, und was passiert? Dann kommen halt auch so Sachen zusammen. Und was macht er? Wechselt er den 18-jährigen Barkok ein und der schießt so ein Tor. Und das ist aber, viele haben dann gesagt, es war Glück, aber ich finde trotzdem, und das hört sich platt an, und wenn, Max, du kannst mir dann deine PayPal-Account geben, aber Glück muss man sich auch erarbeiten. Ne? Und es ist Teil, an diesem Satz, der ist vielleicht der platteste aller platten Sätze, aber da ist auch was dran, weil du trotzdem das Gefühl hattest, okay, die sind in Bremen aus der Halbzeit gekommen und haben gesagt, warte mal ab hier, wenn wir uns das hier mal ganz genau anschauen, hier geht trotzdem was. Die sind nicht so gut, die haben jetzt vielleicht ein schönes Tor gemacht, aber so gut sind die nicht. Ja, und dann machst du es dann und gewinnst dieses Spiel. Und das hat die Eintracht in dieser Saison oft gezeigt und es ist, wie gesagt, schwer zu sagen, ob das wirklich jetzt eine krasse spielerische Nummer ist. Da tue ich mich noch ein bisschen mit schwer, weil auch viel Zufall drin ist bei der Eintracht, wo du denkst, ja okay, das Tor fällt jetzt normalerweise nicht so. Du hast ja vorhin bei Guardiola mal angesprochen, dass du bei Guardiola das Gefühl hattest, er hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung so weit wie möglich aus dem Fußball rausgenommen. Mhm. Soweit man das natürlich kann, das geht natürlich gar nicht, es komplett rauszunehmen. Aber in Eintracht hast du das Gefühl, dass so diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gerade die Stichprobenverteilung auch zu unseren Gunsten läuft. Mhm. Gerade. Es kann irgendwann wieder anders gehen, Aber gerade ist es so. Und ich habe bei uns im Podcast haben wir es vor der Saison Hashtag X genannt. Und das ist dieses, was im Fußball immer funktionieren kann. Dieser Hashtag, dieser X-Faktor kann irgendwann Augsburg in den Euroleague spielen, Mainz. Könnte jetzt auch mit Köln oder uns passieren. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil du dann im Endeffekt irgendwann gar nicht mehr weißt, was zuerst da war. Ob das erst das Glück da war und du dann dadurch Selbstvertrauen gewonnen hast und dann durch in diesen Flow gekommen bist, oder ob du das Arbeit hast. Und mir ist es im Endeffekt auch scheißegal, ehrlich gesagt.
Ja gut, klar. Ich meine, Tabellenplatz 4, der Hobst hat ein bisschen gequält, reingeschmunzelt. Ich glaube, der wird sich gerade wünschen, dass er diese Frage sich stellen könnte, ob das jetzt Glück war oder erarbeitet alles.
Ja. Du, ich würde den Satz von Basti 1:1 unterstreichen, weil am Ende ist es dir nachher wirklich dann egal. Und manchmal dürfen wir Fußball jetzt auch nicht zu analytisch und philosophisch betrachten. Ne? Also das meinte ich vorhin mit den Spielern, die Bobic und Kovac für Frankfurt im Sommer geholt haben. Da wurde nicht nach Namen gegangen anscheinend. Klar, der finanzielle Rahmen ist auch nicht so sonderlich groß, aber ich glaube, man sieht es ja jetzt hier, es ist ja nicht schwer rauszulesen nach 12 Spieltagen auf Platz 4. Die haben da einfach einen guten Job gemacht, einen sehr guten Job im Vorfeld. Und ich glaube, dass der Kovac vielleicht nicht der filigranste Trainer ist und vielleicht auch nicht der spielintelligenteste Trainer. Aber der hat die richtigen Tugenden jetzt angesprochen. Und das Stadion, in dem ich nach dem Volksparkstadion am meisten bin, das ist die Commerzbank Arena, weil ich halt beruflich sehr viel in Frankfurt und Darmstadt zu tun habe. Und mehr oder weniger bei jedem Spiel des Hamburger Sportvereins, also nicht bei jedem, aber bei fast jedem Spiel des Hamburger Sportvereins, dann eingeladen werde in die Commerzbank Arena. Und ich erinnere mich noch letztes Jahr, was war das für ein Grottenkick? Das waren 0-0, zwei völlig seelenlose Mannschaften. Und noch viel schlimmer empfand ich die Fans von Eintracht Frankfurt bei dem Spiel, weil die Fans in Frankfurt sind, ich hab jetzt keine Riesenvergleichsmöglichkeiten. Ich war ja in einigen Stadien schon, aber bei weitem nicht in allen. Aber ich finde, Frankfurt-Fans sind immer wahnsinnig laut und unglaublich euphorisiert. Und das war vor dem Spiel nicht, in der letzten Saison. Es war während des Spiels nicht. Also das war alles so ein, ja, also das war wie auf so eine Beerdigung, so empfand ich. Und ich glaube, dass der Kovac, also das interpretiere ich jetzt einfach mal rein, dass der Kovac sowas auch gespürt hat und dass der gemeint hat, wir müssen jetzt nicht den, keine Ahnung, modernsten Fußball der Welt spielen, sondern hier müssen die Basics stimmen. Und die vermittelt er anscheinend sehr gut, macht jeden Spieler, redet jeden Spieler anscheinend wirklich auch stark und gibt ihm ein gutes Gefühl. Und die haben einfach Bock aufeinander. Und das Ergebnis ist nach 12 Spieltagen 7 Siege und Platz 4. Ich meine, wie geil ist das denn bitte?
Bragend.
Ja. Aber stellt sich auch die Frage, ich meine, du Basti, hast jetzt vorhin schon einen Nebensatz gesagt, das fand ich ganz interessant, weil die Frage kam auch unter anderem von einigen Hörern. Du wärst mit Platz 10 dann super zufrieden. Jetzt kann ich mich dran erinnern, dass ich im ersten Rasenfunk Royal, den ich gemacht habe, da hatte ich den lieben Marvin aus eurem Podcast zu Gast, irgendwann nachts um 1, ich weiß noch, damals wusste ich noch nicht, dass das Ding so lange dauert, ich hatte ihn eingeladen
für
20 Uhr und dann, na, schauen wir mal. Kommt drauf an, wie lange wir jetzt noch Eintracht machen. Wir sparen bei den Spielen später, Jungs. Nee, also da hatte ich den Marvin zu Gast und das war die Thomas Schaaf-Saison. Man kann sich das ja gar nicht mehr vor Augen führen, wie das damals war. Und da habe ich mit ihm noch...
Was war das für eine Idee? Was war das denn auch bitte für eine Idee? Ich meine, das konntest du doch im Vorfeld schon erahnen. Also sag mal.
Nee, gut, ich kann mich daran erinnern, dass man bis zum Antritt von Schaaf bei der Eintracht noch dachte, vielleicht kriegt das bei einem anderen Verein hin. Und er hatte ja einen offensiven Spielstil, der auch irgendwie zum Umfeld hätte passen können. Also ich finde, das hätte in der Theorie schon funktionieren können, dass man vorne 4 macht und dann fängt man zwar auch hinten 3, aber trotzdem sinkt das ganze Stadion. Aber gut, wir alle wissen, wie es dann lief und es war dann sehr, sehr schmerzhaft, selbst für neutrale Zuschauer. Aber da habe ich mit dem Marvin noch erbittert drüber diskutiert, ob das jetzt eine Enttäuschung ist, dass man nicht irgendwie noch in die Nähe der Europa-League-Plätze gekommen ist. Das sah ich nämlich überhaupt nicht so, vor allem wenn ich auf den Kader geguckt habe. Und Marvin hat gesagt, nein, es gab die Möglichkeit, weil es tabellarisch haben andere geschwächelt in diesem Jahr und wir hätten da vorne reinrutschen können. Und ganz ehrlich, ich stelle mir die Frage, wird man wirklich mit einem 10. Platz am Ende dieser Saison zufrieden sein? Hat da dieses eine Jahr Relegation tatsächlich alles eingenordet, euch alle wieder back to earth geholt?
Nee, aber ich weiß nicht, ob die Situationen vergleichbar sind, ehrlich gesagt. Weil du damals kannst den Gedanken von Marvin trotzdem nachvollziehen, weil du das Gefühl hattest, die Eintracht hat unter Schaf viele Spiele hergeschenkt durch Nachlässigkeiten irgendwie. Also so, da war so eine Serie von Auswärtsspielen, wo du einfach immer baden gehst. Da bist du dann plötzlich irgendwie 4-1, glaube ich, in Freiburg baden gegangen oder 3-1 in Köln und so. Wo du gedacht hast, es ist unnötig, weil du an anderer Stelle gezeigt hast, dass es geht. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, das war ja ein Schneckenrennen. Also da hast du das Gefühl gehabt, gar keiner hat Bock, in die Europa League zu kommen.
Ja, bis auf Dortmund, und die dann an allen vorbeigezogen sind.
Genau.
Das war die Saison, ja.
Genau, ja. Und das ist ja jetzt zum Beispiel in dieser Saison, ist ja schon was anderes. Die Eintracht hat die ganze Zeit so gut gespielt und ist ja auf dem 7. Platz hängen geblieben, in Anführungszeichen. Und die Eintracht wäre mit diesen 21 Punkten vor letzter Woche, wäre die Eintracht damit schon vorher Dritter gewesen. Und das ist ja jetzt so, dass du oben viele Feinde hast, wo du das Gefühl hast, ja okay, die spielen auch jetzt eine gute Saison. Und ich glaube, dass der Kampf um die Europa-League-Plätze dieses Jahr viel, viel härter ist. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass in der Rückrunde alle einbrechen und die Eintracht dadurch, dass da irgendwie auch ein Schneckenrennen stattfindet und das Gefühl hast, die Eintracht müsste nicht nur zwei Spiele gewinnen, damit wir in den Europapokal kommen, und verkackt die dann irgendwie dumm, dann bin ich wahrscheinlich auch sauer. Dann wäre ich gedacht, toll, das wäre doch möglich gewesen. Aber Stand jetzt, wie ich gerade einschätze, wie viele Mannschaften auf so einem etwas höheren Niveau spielen, kann das nicht. Die Eintracht wird auch dann ihre 3-4 Spiele haben, wo es nicht läuft. Und dann rutschst du ganz schnell wieder auf den 10. Platz. Und für den 10. Platz, lass 9. 9. ist vielleicht besser.
Da fängt schon an. Na okay, ich glaube dir das jetzt einfach. Basti, ich bin gespannt, ob ich es auf Wahrheitsgehalt dann abklopfen kann. Ich meine, ich wünsche dir das nicht, dass ihr 6., 7., 8. werdet und dann... Wobei ab 8 vielleicht diskutieren wir dann darüber. Na, schauen wir es uns an. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, auch was ihr beide jetzt schon zur Rolle von Kovac gesagt habt. Da gehen nämlich auch die Hörermeinungen so ein bisschen auseinander, während zum Beispiel jemand wie Clancy auch im Forum geschrieben hat unter mitmachen.rasenfunk.de, dass er es auch so sieht, dass er Kovac einer der Trainer ist, der halt die einzelne Spieler besser gemacht hat und darüber nicht unbedingt eine Spielidee steht, hat der höhere Norweger genau das Gegenteil im Grunde gesagt und hat gesagt, die Kovac-Brüder haben viel, viel mehr Anerkennung verdient, auch taktisch. Finde ich eine interessante Diskussion. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Wir haben aber noch eine sehr interessante Frage bekommen von Marvin und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht der Marvin ist, der mit dir wöchentlich auch den Eintracht Frankfurt Podcast aufnimmt. Ansonsten hätte er dir die Frage wahrscheinlich dargestellt. Und zwar, wie siehst du die Zukunft der Eintracht-Nachwuchskräfte? Jetzt gegen BVB waren Zauber und Bonjaki im Kader und Barkok hat erneut gespielt und wir alle erinnern uns ja noch an seinen Schlenzer letzte Woche gegen Werder. Du hast das auch schon angesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr im Podcast sehr, sehr kritisch darüber geredet habt, dass die U21 ist es, glaube ich, ne? Die wurde ja dicht gemacht bei der Eintracht. U23, genau, richtig. Wie ist denn da gerade so der Status bei den Nachwuchskräften jetzt aktuell bei den genannten Spielern und auch generell, hat sich das jetzt negativ ausgewirkt? Kann man da schon was zu sagen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das immer auch individuell auf das Spiel ankommt. Es gibt Spieler, die vielleicht ein bisschen später in den Profifußball kommen, weil von ihrer Persönlichkeit, die bräuchten dann vielleicht trotzdem noch so ein U23. Ich glaube, Durm bei Dortmund hat das auch dadurch irgendwie geschafft, weil er halt so ein bisschen später reinkommen ist. Dann gibt's halt natürlich Spieler wie Stendera, der war dann schon mit 17, 18, der hätte dann auch kein U23 gebraucht. Die Sache ist, was der Marvin und ich, glaube ich, kritisiert haben, ist, dass die Jugendarbeit in Frankfurt ziemlich spät irgendwie forciert wurde und du das Gefühl hast, da kommt nicht viel bei rum, außer Mittelklasse-Spieler wie Ochs und Russ. Und bei Barkok muss man jetzt mal abwarten. Stendera war dann schon wieder einer, wo du sagst, der ist interessant, hat ein paar Defizite in Sachen Schnelligkeit. Aber irgendwie war das immer so ein Thema, wo jeder verantwortlich der Neue hergekommen ist, hat immer gesagt, ja, wir werden jetzt auch mal auf die Jugend setzen und die bla bla. Und dann hat Bobic das auch gesagt und der Marvin und ich haben dann halt irgendwann gesagt, oh, wir können es nicht mehr hören. Also jetzt kommt der Nächste, der das erzählt, jetzt macht's halt auch mal. Und dann hörst du immer, ja, das war ja was ganz Besonderes, der Thomas Schaaf, der ist dann auch mal zu einem Spiel an Riederwald gegangen, hat sich die U19 angeschaut, wo du denkst, ja wie, das ist nicht selbstverständlich oder was? Also, und so, dann gab es hier Diskussionen, Verein und AG und die Verzahnung. Und das hieß jedes Jahr, die Verzahnung muss besser werden. Und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Und umso überraschender ist eigentlich, dass so jemand wie Barkok auftaucht. Ich war unter der Woche dann bei so einem Testspiel, FSV gegen Eintracht. Und da ist er dann hat er auch gespielt und dann ist er mir im Mittelfeld schon aufgefallen. Ich dachte, boah, das ist schon eine krasse Technik. Also der hat jetzt nichts Unfassbares da gemacht, aber du hast halt schon gesehen, wenn er am Ball war, boah, der kann was mit dem Ball. Mhm. Und da ist er uns zum ersten Mal aufgefallen. Marvin hat ihn dann bei uns in der Sendung auch, wir haben auch über ihn gesprochen dann kurz und zack, macht er dann das Tor. So, gegen Dortmund hat er auch, ich weiß nicht, ob ihr die zwei Dribblings gesehen habt, da hat er auch zwei von Dortmund schön ins Kino geschickt. Hat jetzt nicht unbedingt einen Vorteil da gebracht, aber da hast du schon gesehen, ein guter Junge kann kicken. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil es gerade so aussieht, als wenn hier der nächste Superstar kommt. Ich halte trotzdem die Spieler, die bei der Eintracht gerade aus der Jugend kommen, nicht für qualitativ so hochwertig, dass du jetzt einen dir ranzüchten könntest, den du vielleicht mal für 10 Millionen verkaufst. Das ist Bunyaki hat immer wieder auch neben dem Platz ein paar Probleme gehabt und wie Zorba war das, glaube ich, der Außenverteidiger, den habe ich beim FSV gesehen. Da denke ich, klar kann er mich auch zeigen, dass ich falsch liege, aber ich glaube, der wird es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Bei Barkok muss man abwarten, wie es aussieht, weil nur von Tricks und so kannst du auch nicht leben. Mal gucken, wie der Junge das, wie der das jetzt alles verarbeitet und ob er den nächsten Schritt gehen kann. Nichtsdestotrotz ist, wenn ich an die Eintracht-Jugendarbeit denke, eher noch ein negativer Vorhang vor meinen Augen und denke, dass das zu verändern länger dauert, als die Eintracht sich das wünscht, glaube ich.
Ja, Barco wurde ja auch ausgebildet bei, weißt du's? Soll ich dir sagen?
In Braunheim kommt er, habe ich gesehen.
Kickers Offenbach, aus der Jugend,
ist
zu Euro.
Und das ist oft so, also das hast du hier ganz oft. Dass die Jungs, Rode war ja auch von Offenbach und... Alles interessiert uns nicht. Sobald uns dann erzählt wird, dass er ein Braunheimer Junge ist, dann freuen wir uns.
Okay. Ich habe nur noch eine Frage zur Eintracht und diese Frage stelle ich mir tatsächlich schon seit Jahren. Ich kenne nur eine Sache, die genauso schnell anzeigt, dass ein Tor gefallen ist, wie eure Tormusik, und das ist der Reklamierarm von Manuel Neuer. Das ist für mich das Einzige, was ähnlich schnell, meistens schon bevor der Ball im Netz ist, zu sehen ist. Wie schafft das eure Stadionregie, immer so schnell die Tormusik anzuspielen? Haben die da immer den Knopf drauf, oder?
Wahrscheinlich sitzt da einer wie an so einem Joystick und denkt, weil es ist nämlich auch schon passiert.
Dass es zu früh losging.
Genau.
Coitus interruptus.
Genau, und dann denkst du, ja, scheiße. Es ist schon ganz oft passiert, das ist so der Klassiker im Stadion. Wenn du im Stadion bist und diese Musik geht an, denkst du, ja, geil, Tor, kriegst 800 Bierbecher ab. Und bist komplett klatschnass, würdest du es aber verkraften und dann zählst du am Ende gar nicht. Dann denkst du, es hat sich jetzt nicht mal gelohnt, dass ich hier komplett ein Bier trinke.
Ja, ein bisschen gratis Bier, jetzt sagen wir nicht so, aber gut.
Na gut, aber ich kann es nicht von meiner Jacke ablutschen.
Ja, und das ist ja auch kein Bier, ihr seid ja nicht aus München. Okay, also du hast auch keine Erklärung dafür. Ich finde es tatsächlich einfach nur...
Aber wenn dich das interessiert, werde ich es rausfinden.
Ja, mach das mal. Interessiert mich tatsächlich.
Nee, mach ich.
Ich habe ja viele Eintracht-Freunde und die konnten es mir auch alle nicht sagen. Unfassbar, wie schnell das geht.
Ja.
Lass mal noch kurz über Dortmund auch sprechen. Ist ja auch gar nicht so unerheblich. Man vergisst ja fast so ein bisschen, was für eine Woche hinter der Borussia liegt. Erst gegen die Bayern gewonnen, 1-0. Alles war wieder spannend, alles ganz toll, auch sehr gute Leistung. Dann ein historisches Champions-League-Spiel gegen Legia Warschau, aber schon mit Fragezeichen, und zwar 4 Fragezeichen in Form von 4 Gegentoren. 8-4 gewonnen, damit torreichstes Champions-League-Spiel aller Zeiten. Und jetzt, am Samstag, jetzt verloren und gleich wieder abreißen lassen zu den Bayern. Das heißt, gleich wieder was liegen lassen, und Thomas Tuchel hat nicht nur irgendwie das 1-0 verpasst, weil er noch irgendwie auf dem Weg nach draußen war, sondern er hat danach gesagt, technisch, taktisch und mental war das ein Defizit, eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Also der war richtig auf 180, würde ich sagen. Du hast es ja jetzt am eigenen Leib erfahren, Basti, was fehlt denn da gerade bei Borussia Dortmund? Das
ist eine sehr gute Frage. Weil Tuchel hat bei der Pressekonferenz hat mich ein bisschen erschrocken. Also so, der wirkte so, als wenn er gleich anfängt zu weinen. So, der war kurz davor, so, also keinen Punkt verdient gehabt, so ganz beleidigt, wo du denkst, also so, was kommt denn da gerade zum Vorschein? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich eigentlich gedacht, dass die Stimmung in Dortmund gut ist. Ich hätte gedacht, der setzt nach dem Spiel hin und sagt, ja, wir haben es leider nicht geschafft, diese Belastung jetzt zu kompensieren, und dann Marco Reus kommt jetzt erst wieder und bla bla bla. Kannst ja, dem hätten ja 1000 Ausreden auf der Straße gelegen. Also so, dass die da viele Spiele haben, die jetzt wieder erst neu reingekommen sind. Dann haben die gegen Bayern gespielt, die müssen Champions League spielen, bla bla bla. Das hat mich überrascht, weil ich fand Dortmund jetzt nicht so grottenschlecht. Also die haben Die Eintracht hat nicht viel zugelassen, das darf man auch nicht vergessen, gell? Nee, aber das ist, ja, ich weiß nicht, ich kann es bei Dortmund nicht greifen. Vielleicht ist es einfach so, dass da der Umbruch so groß war und die Leute einfach nicht raffen, dass es ein bisschen länger dauert, weil da auch auch viele junge Spieler da sind. Und Götze auch lange gebraucht hat, bis er wieder da ist. Schürrle ist sowieso so ein 50-50-Fall, also von daher. Ja, ich glaube,
es klappt halt auseinander, ne? Also du hast auf der einen Seite auch einen in dem Spiel wirklich überragenden Ousmane Dembélé, also dem zuzugucken, genau. Das macht richtig Spaß.
Super.
Der hat ja auch, also was der mit Oczipka gemacht hat, da wollte man Oczipka danach in den Arm nehmen, gerade beim 1-1, also.
Wir haben auch die ganze Zeit Angst gehabt. Wir haben im Burgstadt haben gesagt, ey, der muss nicht mal einen Trick machen.
Ja, also der rennt einfach nur vorbei, aber.
Nee, der braucht nicht mal einen Trick, der schaut sich an, denkt, alles klar, bis gleich.
Ja, genau. Du erkennst mich an den Schallwellen, die ich hinterlasse, wenn ich genau. Die Schallmauer durchbreche. Aber falls es dich tröstet, Basti, das ist Matsumis mit Aubameyang im Spiel Bayern gegen Dortmund auch passiert, dass der einfach ganz krass weggesprintet wurde und nur noch Dreck gefressen hat hinten dran. Also du hast eben so hochtalentierte Spieler und es war jetzt auch nicht so, dass Dortmund keine Chancen hätte. Das 1-1 war auch zu dem Zeitpunkt verdient, würde ich sagen. Und dann hast du aber ja mit dem 2-1 schon gleich diesen anderen Punkt. Also offensiv Dortmund spielt sich immer Chancen, es kommt immer zu Torschüssen, auch in dem Spiel 12-12 Schüsse und so geht das durch alle Dortmunder Spiele hindurch, sogar solche Spiele wie in Ingolstadt schaffen sie es noch, viele Chancen sich herauszuspielen, aber hinten drin fängt man eben Tore, die man nicht fangen muss. Nicht nur das 0-1, sondern auch das 1-2, jeweils auch ganz schnell, das eine irgendwie 17 Sekunden nach Anpfiff, das andere 65 Sekunden, glaube ich, nach dem Ausgleich, fängt man gleich wieder eins und letztlich eigentlich nur, weil beide Male der Rückraum nicht gedeckt ist. Und das ist ja irgendwie so die zweite Komponente, die da hinzukommt. Und eigentlich würde ich doch sagen, ich weiß nicht, Hobbs, was du da für eine Meinung hast, aber eigentlich weiß man doch dann eigentlich auch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also anders als bei Leverkusen, wo wir vorhin so ein bisschen im Nebel gestochert haben, sage ich bei Dortmund, ja, sorry, bei euch funktioniert einfach die Rückwärtsbewegung nur in 90% der Fällen. Und das ist ungefähr dasselbe Problem, was die Bayern gerade auch haben. Da funktioniert es in 95% der Fälle. Aber dann fängst du halt manchmal halt auch ein Tor.
Ja, genau so ist es. Ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen, weil Dortmund gefällt mir eigentlich in so gut wie jedem Spiel. Die haben mir auch ehrlich gesagt gegen Frankfurt gut gefallen. Also ich fand, das war auch ein Spiel ziemlich auf Augenhöhe. Was natürlich ein Riesenlob ist dann für Frankfurt. Und ich auch hier, ehrlich gesagt, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn du so ein Perfektionist bist wie ein Thomas Tuchel, dann stinkt dir so ein Spiel. Und der Dortmund-Fan, ja, der gemeine, allgemeine Dortmund-Fan, der ist natürlich mit Platz 7 und mit schon 3 Niederlagen in 12 Spielen in der ersten Fußball-Bundesliga, ist er damit natürlich auch nicht zufrieden. Das kann ich auch verstehen. Allerdings, die letzte Bundesliga-Niederlage datiert von Anfang Oktober. Wir nehmen diesen Podcast am ersten Adventswochenende auf. Wovon sprechen wir eigentlich? Das ist natürlich jetzt aber auch ein Klagen auf einem relativ hohen Niveau. Du hast es gesagt, sie haben ein wahnsinniges Spiel gegen Warschau abgeliefert. Wenige Tage davor total intensiv, 8-4. Davor haben sie München geschlagen in einem hochemotionalen Match. Also ich finde da natürlich ist in Dortmund auch viel mehr Licht als Schatten. Und es ist okay, wenn man sagt, also woran liegt es jetzt? Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, für eine so ambitionierte Mannschaft wie Borussia Dortmund sind 14 Gegentreffer nach 12 Spielen zu viel. Daran wird es liegen. Es liegt nicht an den 27 Toren, die sie geschossen haben. Aber ich glaube, also ich traue Tuchel zu und ich traue auch dieser Mannschaft zu, dass sie das auch in den Griff bekommen und dass sie am Ende wieder ziemlich weit oben mitspielen. Haben natürlich jetzt das Pech, dass einige Mannschaften, die man da vielleicht nicht so erwartet hat, auch um die Champions League Plätze kämpfen werden. Und das Ding ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Nichtsdestotrotz spielt Dortmund auch einen sehr guten Fußball.
Ja, hätte ja auch 2-2 werden können. Dembélé schießt in der 90. an die Latte. Ja. In der 92. gibt's zwar wahrscheinlich zu Recht keinen Elfmeter, aber kennen Schiedsrichter, die hätten den vielleicht auch gepfiffen. Gacinovic gegen Aubameyang war das, glaube ich. Kriegt noch super das Bein zwischen die Beine von Aubameyang, aber ey, ganz schwierig zu sehen, hätte auch ein Elfmeter werden können mit Pech. Also irgendwie kein Weltuntergang, aber halt auf der anderen Seite auch nur Tabellenplatz 7. Jetzt zu Hause dann gegen Gladbach ist das nächste Spiel. Da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Na gut, lass mal einen Deckel auf dieses Topspiel machen und vielleicht zum anderen Topspiel dieses Wochenendes kommen, nämlich Köln gegen Augsburg. Riesengag, weil es war ein 0-0. Szene des Spiels, vielleicht beim Einlaufen. Kinder mit Behinderung, Senioren und Geflüchtete haben die Profis auf den Rasen begleitet. Sehr schöne Aktionen vom FC. Auch super tolles Bild, Modest mit dieser alten Oma. Hat mir total gut gefallen. Danach hat mir ehrlich gesagt als Neutraler nicht mehr so viel gefallen. Es war relativ zäh. Und zwar von beiden Seiten. Und während ich sagen würde, Hubs beim FCA, dem mache ich keinen Vorwurf. Die haben ab der 27. Minute zwar keinen Torschuss mehr fabrizieren können, aber ich glaube, die sind schon von Anfang an mit der Maßgabe hingefahren. Punkt mitzunehmen ist ein Erfolg. Und beim FC fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen dünn.
Ja, aber diesen Eindruck konnte man haben. Ich habe natürlich hier nur die Zusammenfassung gesehen. Das stimmt. Aber das hat sich natürlich, diesen Ruf hat sich jetzt Köln auch erarbeitet, ne? Also ich finde, darüber können sich da können die Kölner schon stolz drauf sein. Also du fährst nach Köln schon mit einem ziemlichen Respekt. Und ja, also das, was ich aus dieser Zusammenfassung gesehen habe, hatte Köln jetzt auch nicht seinen besten Tag, aber das hast du auch nochmal nicht, 34 Spieltage. Also ich kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Szene erinnern, wo ich so denke, wow, das war mal fußballerisch ein Zuckerschlecken.
Ja, es gab nochmal einen Rissefreistoß, wo man gedacht hat, macht er jetzt zum dritten Mal so ein Tor wie schon gegen Hoffenheim und Gladbach, aber der ging ja dann, ich glaube, in die Mauer. Aber selbst da bin ich mir schon nicht mehr sicher.
Ja.
Basti,
aber gut. Aber Köln hat ja schon in dieser Saison wirklich tolle Spiele abgeliefert. Insofern ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man jetzt sagt, gut, bei diesem Spieltag gucken wir jetzt da nicht so genau hin.
Ja, vor allem, weil man ja auch nur den Tabellenplatz 4 an die Eintracht hergeben musste und das fällt einem natürlich auch leicht. Wahrscheinlich. Basti, möchtest du zu diesem Spiel noch was loswerden? Denn ansonsten würde ich sagen, machen wir vielleicht entgegen der Rasenfunk-Tradition mal schneller weiter.
Ja, ich habe nicht viel zu sagen. Liebe Grüße an den Axel. Ja, könnte nichts zu sagen.
Ja, genau.
Nee, aber ich finde das ganz, ganz kurz trotzdem. Ich finde, das ist auch ganz normal, ehrlich gesagt. Ich erwarte so ein Spiel bei Eintracht auch bald. Das ist so ein Erdungsspiel, zu sagen, ja, okay, eher so ein kleiner Realitätscheck. Zu sagen, okay, wir sind immer noch der FC Köln und es wird nicht in die Champions League gehen vielleicht. Sondern es gibt auch solche Spiele, und was der Hubs gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Das ist ja dann auch so ein bisschen der Fluch der eigenen guten Tat, ehrlich gesagt, weil Mannschaften dann ganz anders zu dir kommen und denken, wie ist in Augsburg, muss jetzt aufpassen, für uns ist 0-0 in Köln jetzt schon ein Erfolg. Ja. So hat sich das ja geändert und dementsprechend treten die auf. Und wenn du dann als FC Köln dann in so einem Alltag redest, denkst du, oh, zu Hause gegen Augsburg. Ja, dann ist es halt so.
Dann ist es halt so. Ich glaube tatsächlich, der Reality-Check, der kommt jetzt noch für Köln. Jetzt spielt man erstmal auswärts bei Hoffenheim, dann zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts bei Werder und dann zu Hause gegen Leverkusen. Da würde ich sagen, 3 von 4 Spiele sind gegen spielerisch sehr, sehr starke Mannschaften. Bin ich gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass Köln auch einer der Vereine sein
wird. Und dann noch Leverkusen. Du darfst auch nicht Leverkusen vergessen. Ja,
genau so habe ich es gemacht. Ups. Nee, ich glaube
tatsächlich. Das war für die norddeutschen Hörer, war das mal. Ja, kurzer Einwurf.
Das hätten die Werder-Fans nicht gedacht, dass du die nochmal los in diesem Podcast. Aber da sieht man,
der Norden, der bleibt natürlich dann doch zusammen, ne?
Ja, auch jetzt tabellarisch. Hart auf hart.
Ja, das ist so.
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, der FC kann da zum Stolperstein werden. Also sowohl für Hoffenheim als auch Dortmund, als auch für Leverkusen und für Werder. Gut. Aber ja, bin ich gespannt, wo der FC dann rauskommt nach 16 Spieltagen. Es ist jetzt nichts kaputt gegangen bei diesem Spiel und der FCA spielt eine Saison, wie man sie sich, glaube ich, da drüben genau gewünscht hat. Unauffällig, keine allzu großen Sorgen nach unten. Nach oben wäre immer noch mehr drin, aber das ist in so einer Übergangssaison bei so einem wichtigen Trainerverlust dann auch, glaube ich, völlig okay. Und die sind da alle entspannt, haben wir ja auch in der Schlusskonferenz vor ein paar Wochen schon mal gehört. Dann lass mal weitergehen. Jetzt habe ich gerade schon Hoffenheim erwähnt, dann können wir eigentlich auch über Gladbach gegen Hoffenheim sprechen. Ein sehr, sehr interessantes Spiel, nicht nur taktisch gesehen, sondern auch, weil die große Frage im Raum stand, ja, schafft es Gladbach mal wieder zu gewinnen und zu Hause zu gewinnen. Ich fand, Hobbs, eigentlich wäre ein Sieg verdient gewesen. es gab jede Menge 1-gegen-1-Situationen. Ich glaube, ich habe das selten gesehen, dass eine Mannschaft so oft im 1-gegen-1 gegen den Torhüter war und daraus so wenige Tore gemacht hat, nämlich nur eins.
Ja, das war wirklich verrückt, das stimmt. Nein, ich fand Gladbach war auch, also ich habe Gladbach auch ziemlich stark gesehen. Ich sehe die sowieso in dieser Saison eigentlich wirklich, wirklich gut und wundere mich, auf welchem Tabellenplatz sie gerade stehen. Also sie bringt es irgendwie jetzt, die Ergebnisse sprechen nicht für sie. Aber ich finde, von der Einstellung war das wirklich gut und man darf auch nicht vergessen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei diesem Spiel war, aber generell in dieser Saison habe ich Gladbach immer so in Erinnerung, dass denen ziemlich viele Spieler immer fehlen, oder?
Ja, das war jetzt in dem Spiel anders. Also Raphael, Hazard, Daru, Stindl standen alle wieder auf dem Platz. Ja. Und du hast eben gerade in den Spielen, wo Raphael und zum Teil haben Raphael und Stindl gefehlt, da hast du halt einfach gemerkt, die waren immer so die X-Faktoren, die im Spiel nach vorne gefehlt haben. Dann hatte Gladbach zwar den Ball, aber hat damit sehr, sehr wenig anfangen können. Die waren jetzt in dem Spiel wieder da.
Okay, ich fand das so großartig. Vor, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen gab es nach dem Spiel von Gladbach ein Interview mit dem Schubert und da wurde gesagt, ja, okay, ja, bei ihnen fehlen zwar viele Spieler, aber trotzdem hätte doch mehr gehen können. Und da hat der Trainer dann geantwortet, wieso denn trotzdem? Warum sagen Sie trotzdem? Wieso immer wieder trotzdem? Ja, Sie zählen auf, ne, welche Schwierigkeiten wir haben, welche Spiele uns fehlen und sagen immer trotzdem. Nein, es gibt kein trotzdem. Das ist der Grund, warum wir momentan nicht besser spielen können, als wir es tun. Und ich finde, da hat auch völlig recht. Also immer nur zu sagen, na gut, aber in der letzten Saison waren Sie ja deutlich besser. Die haben schon, in dieser Saison mussten sie schon einiges wegstecken. Und ich finde, von der Einstellung her, und von der Bereitschaft, wie sie in diese Spiele gehen, auch da habe ich immer das Gefühl, die geben wirklich immer sofort 100%, sehe ich die total gerne. Und dieses Spiel fand ich war jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, das hätten sie auch gerne gewinnen können.
Mhm. Hatten sie in der Saison auch schon einige. Also letzte Woche unglücklich gegen den FC in letzter Minute verloren. Und du hast das ja auch schon erlebt, Hubs. Also dieses Hamburger Auswärtsspiel.
Oh, hör auf,
bei Gladbach, dieses Auswärtsspiel. Das muss ja 8-0 ausgehen.
Ja, also, ja. Also ja, leider ja, das stimmt, ja. Unser Spiel ist da auch so ein Paradebeispiel gewesen, absolut. Ich meine, dass die da nur einen Punkt mitnehmen, das war ja der Wahnsinn.
Ja, richtig krass. Sehr, sehr, also wichtigste Spieler für Gladbach in dem Spiel gegen die TSG waren Daru und Raphael. Allein die haben zusammen 10 Torabschlüsse kreiert. Was, das kriegen andere Mannschaften mit 11 Spielern nicht hin. Und das waren alleine die beiden. Und Hoffenheim, ja, zurückgekommen, das 1-1 gemacht, Amiri, die eine Situation, in der dann auch da irgendwie sich, ja, irgendwie die Sechser sind nicht richtig zurückgerückt. Deswegen hatte er Platz und dann als Westergaard dann rausgerückt ist, um quasi Amiri zu stellen, da war der Schuss schon abgegeben. Konnte meiner Meinung nach Westergaard jetzt auch gar nicht so viel machen. Eher Kramer und Strobel standen da ein bisschen blöd im Raum.
Wobei der Westergaard, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber den empfinde ich in dieser Saison relativ unglücklich, oder? Hat er schon mal richtig viele gute Spiele gemacht? Weil als ich hörte, dass Westergaard zu Borussia Mönchengladbach geht, da habe ich gedacht, boah, Königstransfer, ne? Den fand ich schon in Bremen stark. Ja, ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Endgegner bei James Bond. Von dem hätte ich richtig,
Rocky 3 mit Ivan Drago.
Ja, also von dem hätte ich richtig Schiss, wenn der auf mich zukommt. Und ich wundere mich, dass, also die Spiele, die ich bisher gesehen habe, da war der entweder blass geblieben oder sah sogar in der einen oder anderen Szene sogar unglücklich aus. Aber mag jetzt auch sein, dass es nur eine Momentaufnahme ist und dass ich ihm jetzt Unrecht tue.
Ja, generell ist halt die Abwehr bei Gladbach ein sehr interessantes Thema, weil da hochinteressante Leute spielen. Neben Westergaard ja noch ein sehr, sehr junger Christensen, ein sehr junger Elvedi. Alles ja Spieler, die unter Favre ihr Debüt gegeben haben, in der Phase, in der es dann gar nicht lief, dann aber auch mit dafür verantwortlich waren bei diesen 5 Niederlagen zum Start und dann aber unter Schubert auf einmal eine Konstanz in ihr Spiel gebracht haben, die man eben, also wo man sich gedacht hat, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Also ich tue mir da jetzt schwer, über Westergaard da ein negatives Urteil zu fällen. Er hat genau die Formschwankungen drin, die ganz Gladbach irgendwie so ein bisschen mitmacht. Und nach vorne hängt es halt sehr, sehr an 2, 3 Spielern. Also du merkst halt sofort, wenn Stindl nicht spielt, wenn Raphael nicht spielt. In diesem Spiel war es eben auch Daru sehr wichtig. Und er hat sich aber halt auch schon Auszeiten genommen, gerade in der Phase, wo andere verletzt waren. Das ist so ein bisschen, Also ich glaube, man kann es vielleicht auf den Nenner bringen. Basti, du darfst da sehr gerne auch deine Meinung zu kundtun. Vielleicht ist der Nenner einfach, Gladbach hängt sehr an einzelnen Spielertypen und wenn die einen guten Tag haben und fit sind, dann ist Gladbach immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Bundesligamannschaft und gehört nicht auf den 13. Tabellenplatz. Aber in dem Moment, wo diese Spieler fehlen, schafft es Schubert nicht, ihnen durch taktische Umstellungen oder durch eine Einstellung, die er ihnen mitgibt, quasi ein Rüstzeug an die Hand zu geben, dass diejenigen, die diese Spieler vertreten, so wie wir vorhin gesagt haben, bei Kovac, bei euch spielen viele bei 100% gerade, das kriegt Schubert dann eben nicht immer hin. Und deswegen siehst du dann immer einen deutlichen Unterschied.
Ja. Das wäre auch jetzt so mein, wieder, ich betone es jetzt, ist wahrscheinlich auch nervig, wenn ich immer wieder das gleiche sage, aber wieder von außen, meine Analyse, kann ich, tut mir leid, aber ich habe wieder das Gefühl, mit diesem Trainer stimmt auch was nicht. Es ist, wie gesagt, das ist nicht wissenschaftlich fundiert, nur wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler und der erzählt mir was, dann will ich eher wegschauen, weil ich Angst vor dem hätte. Und,
was?
Nein.
Was? Wirklich?
Das kannst du doch überhaupt nicht beeinflussen, wenn du kein einziges direktes Gespräch mit ihm hattest. Ich weiß, dass es diese Trainer-Doku gab, über die wurde auch in der Schlusskonferenz schon häufig gesprochen. Und da kommt Schubert nicht sympathisch rüber.
Ja, aber dann, nein, aber ich wollte es doch gerade erklären.
Ja,
das war jetzt, vielleicht jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich sag nur, ich sehe bei ihm trotzdem nicht, auch wie er sich in Interviews gibt und wie die Stimmung dort ist. Das vergleiche ich trotzdem. Das ist, hat er trotzdem einen Grund. Und ich habe das Gefühl, dass ja diese Trainer-Doku, die ist ihm um die Ohren geflogen, da muss man aber auch sagen, dass er dann scheinbar daraus auch gelernt hat und Sachen auch angenommen hat, was ja auch, was man ihm hoch anrechnen muss. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er das nicht los wird und dass er sehr dünnholzig ist. Und ich habe das Gefühl, und das überträgt sich trotzdem auf eine Mannschaft, das ist natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie das Gladbacher Spiel taktisch auseinandernehme. Ich habe nur das Gefühl, und in Krisensituationen, wenn so Sachen nicht laufen, siehst du es ja, dass er damit nicht so souverän umgeht und dass er dann den Bock nicht umstößt, der stellt sich nicht dahin und du hast nicht das Gefühl bei ihm, dass er irgendwie, dass die Leute dann die Hand nehmen kann, sagen, hier Leute, ich weiß, wie es funktioniert, wir haben gerade Pech und dann läuft's. Es gibt viele Trainer, wo du denkst, okay, da läuft's, die haben jetzt eine Ergebniskrise, wird dann oft gesagt. Bei denen habe ich das Gefühl, dass Gladbach, wie du es gesagt hast, viel davon abhängig ist, wie Einzelne drauf sind. Und wenn es irgendwie eine große Bühne ist und du hast das Gefühl, jeder hat gerade Bock, dann läuft das. Mhm. Weil da noch Champions so eine League. Dann ist so eine Grundbasis an Taktik noch vom Favre sowieso da, dass jeder gut ausgebildet ist und weiß, wie er sich in einzelnen Situationen verhält. Wenn das aber dann nicht funktioniert und dann habe, wie du es gesagt hast, ich habe nicht das Gefühl, dass dann er das irgendwie, dass er quasi dann seinen Benefit als Trainer zeigen kann, sondern der hat das gut gemacht, als er die Mannschaft da übernommen hat, was immer da auch passiert ist mit Favre, das weiß ich, kann ich mir irgendwie gar nicht genau so erklären, hat es dann gut gemacht, aber du hattest trotzdem immer das Gefühl, und das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern du hast immer das Gefühl, so ganz warm wurden die Leute in Gladbach auch nicht mit ihm, und das muss ja trotzdem einen Grund haben, und das zeigt sich ja jetzt, dass ich als Ausstehender, hätte nicht das Gefühl, wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre, denken, ja, dem Trainer vertraue ich. A, weil ich es nicht auf dem Platz sehe, teilweise, wenn Situationen entstehen, auf die nicht vorbereitet sind. Und B, auch nicht von seinen Außendarstellungen. Und das ist natürlich nur das, was ich beurteilen kann. Natürlich war ich noch nicht mit dem feiern oder der hat auch noch nicht bei mir auf der Couch gesessen. Nur sind das ja Sachen, dass wenn wir so das beurteilen, dann dürfen wir ja über Fußball fast gar nicht mehr sprechen, weil wir kennen alle, nicht ganz wenige Leute nur persönlich. Und wer weiß, vielleicht ist Schubert auch echt ein geiler Typ. Aber so zeigt er sich mir nicht und ich kann dann natürlich nur als Fußballfan denken, okay, wenn der so rüberkommt, dann kann es ja auch sein, dass das sich auf die Mannschaft auch überträgt. Und ich würde es nicht sehen, dass er ja sich vor mir stellt und sagt, hier, Basti, du läufst nach rechts, links und wenn wir verlieren, ist kein Problem, nächste Woche wird es besser, sondern nee. Also man kann es ja trotzdem beurteilen, ich beurteile Kovac ja auch so.
Vielleicht bist du halt auch einfach ein Spieler, den man echt nicht im Team haben will. So ein Querkopf, der immer alles in Frage stellt.
Nee, ich wäre voller leichte Spieler. Mich müsstest du nur motivieren und sagen, hier Basti, du renn los und sag, yeah, geil.
Hör mir rauchen jetzt hier auf, hör auf zu trinken, würdest du machen, ja?
Ja, klar. Sobald, wenn ich dann Auswärtstor vor 8000 Frankfurter schieße und mich dann auf den Zaun stellen kann, dann würde mir ausreichen.
Und wenn ich dir sage, du passt auf den gegnerischen Achter auf und gehst nicht über die Mittellinie? Na, egal. Lassen wir dieses Gedankenexperiment. Es führt ja zu nichts. Ich finde es aber auf der anderen Seite irgendwie auch erfrischend. Ich meine, Schubert wurde auch im Rasenfunk jetzt schon kritisiert, ja auch von mir. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe großen Respekt davor, wenn sich Max Eberl jetzt auch nach dem Spiel hinstellt und sagt, was erwarten Sie von uns? Das müssen wir alle, das Umfeld, wir müssen das jetzt auch mal aushalten. Ich sehe jetzt gerade keine Alternative als das, und also so hat er es nicht formuliert, das wäre ja Absage an Schubert. Aber er stellt sich letztlich hin und sagt, das müssen wir jetzt alle zusammen aushalten und wir glauben an André Schubert, wir glauben an diese Mannschaft und deswegen halten wir das jetzt so lange aus, bis die Ergebnisse wieder stimmen. Ich muss sagen, gerade in Zeiten, in denen manche Vereine wechseln ihren Trainer häufiger als andere Menschen Oberhemden, da finde ich das eigentlich ganz angenehm. Und davor habe ich dann auch Respekt und sage, okay, dann vertraue ich den Leuten, die das vor Ort so beurteilen, die in der Vergangenheit schon gute Entscheidungen getroffen haben, dann gucke ich mir das auch an, obwohl Tabellenplatz 13 mit 13 Punkten jetzt nicht das Beste ist nach 12 Spieltagen. Aber ja, dann gucken wir halt mal.
Kam der Schubert unsympathisch rüber bei diesem Film? Das finde ich jetzt ja ganz erstaunlich, weil ihr das gerade gesagt habt, weil ich empfand den eher zu nett. So, und als der Gladbach übernommen hat, da haben wir uns doch, jetzt mal ohne Scheiß, da haben wir uns doch alle gewundert. Was passierte denn da gerade in Gladbach? Ja, und jedes Mal wurde dann Max Eberl gefragt, na, wann geben Sie ihm denn jetzt mal den Vertrag? Und da hat er sich ja auch noch geziert, der Eberl, weil er ihm das halt auch nicht zutraut. Und ein André Schubert, und da kann ich auch nur Bastis Worte wiederholen, stellvertretend für alle, ich kenne sie ja nicht persönlich und man lebt nur so ein bisschen auch von dieser Medienwelt und die ist manchmal auch schwierig. Aber ich traue dem auch nicht zu, dass der perspektivisch eine Mannschaft besser machen kann. Was der geschafft hat anscheinend, ist ein tolles Umfeld zu schaffen, wo sich Leistungsträger toll entwickeln konnten. Und das, dadurch haben wir auch die Abhängigkeit, Max, die du angesprochen hast. Ja, und jetzt muss man mal gucken. Aber auf der anderen Seite, also wir setzen alle in ein Boot, ja. Also ich tick da genau wie ihr. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, was sind wir Fußballfans, gerade mit den Möglichkeiten der Medien, die wir jetzt haben, ja, da, man twittert jeden Scheiß raus, ja, jeder hat einen Podcast und alle meinen, sie müssen jetzt ins Mikrofon quatschen, dass wir sagen, und wir bilden uns jetzt eine Meinung, wie er mal ein Interview gibt oder wie er, ob er eine geile Frisur hat oder nicht und ob er da mal lächelt oder da mal ein bisschen dünnhäutig ist. Also am Ende sollten die doch wirklich beurteilt werden, wie sich einzelne Spieler entwickeln und wie sie eine Mannschaft entwickelt. Und da spricht in aktuell nicht wirklich alles für Schubert, weil die Saison doch sehr durchwachsen ist. Auf der anderen Seite wiederum haben sie in der Champions League eine wahnsinnig schwere Gruppe gehabt, haben sich da ganz gut geschlagen und überwintern jetzt auf dem Euroleague-Platz. Und ich denke, das war so das, was man, ja, das Beste, was sie machen konnten. Und so eine totale Katastrophensaison ist das jetzt ja auch nicht, ne?
Ja, und sie ist ja noch bei weitem nicht vorbei. Aber halt auch ganz interessant finde ich der Vergleich dann, auch wenn du dir den Trainer der Mannschaft anguckst, gegen die jetzt Gladbach gespielt hat. Hoffenheim, eins von zwei Teams, was noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Und jetzt gegen Gladbach war das aber eher glücklich. Und Julian Nagelsmann hat ja so genau den umgedrehten Ruf so ein bisschen. Die berühmte Nagelsmann-Tabelle, in der er noch vor Real Madrid, Barcelona und den Universum All-Stars auf Platz 1 liegt.
Hä? Die Tabelle kenne ich nicht. Was ist das für eine Tabelle?
Naja, die Nagelsmann-Tabelle ist die quasi, die gebildet wird ab dem Moment, wo er bei Hoffenheim in Amt und Würden war. Und da liegt er eben tatsächlich sehr, sehr gut weit vorne. Und das mit den All-Stars war nur ein kleines Gäckchen für zwischendurch, zu später Stunde. Nee, aber das ist doch schon interessant und man kann sich schon auch die Frage stellen, woher das kommt, dass wir, also wir alle, auch Trainer dann so schnell in Schubladen stecken. Nagelsmann war sofort der Taktik-Nerd, obwohl Nagelsmann selber sagt, 70% sind Spieler, Motivation und Psychologie und nur 30% meiner Arbeit sind Taktik. Das finde ich interessant.
Der ist halt intelligent, der Herr Nagelsmann. Der weiß genau, wann er was zu sagen hat.
Ja, oder vielleicht ist das gerade der Trend, dass die Medien und ja auch hier ich im Rasenfunk und viele meiner Gäste, wir stehen halt gerade auf Taktik und wir stehen auf Trainer, die sich taktisch ausdrücken können, bei dem man den Eindruck hat, die haben verschiedene Ideen, die haben alle Hand und Fuß und das ist ja bei Hoffenheim definitiv der Fall, ist ja auch alles kein Zufall, jetzt auch dieser 6. Platz nach 12 Spieltagen. Vielleicht ist das gerade auch ein aktueller Trend. Derzeit musst du halt einfach als Trainer nach außen hin Taktikkompetenz transportieren und dann steckst du per se schon mal in der besseren Schublade, als wenn du damit anfängst, dann gewinnst du im ersten Spiel 4-0 oder führst nach 20 Minuten 4-0 gegen Augsburg, kriegst noch, die haben ja damals, Gladbach hat ja unter Schubert damals ständig Elfmeter gegen sich bekommen, unter Favre ja auch, da gab es ja dieses Spiel in Sevilla damals, aber und dann kam denen so ein Lauf rein und das hat ja niemand an Taktik festgemacht. Und hatte wahrscheinlich damals ja auch tatsächlich nichts mit Taktik zu tun, aber fortan steckte André Schubert immer in der Schublade kein Taktikcoach. Vielleicht.
Bin ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe ihn eher als so einer von dieser Generation Taktikcoach, ehrlich gesagt. Ich hatte eher gedacht, dass er fachlich auch echt gar nicht so schlecht ist. Ich sehe bei ihm halt tatsächlich, und das ist trotzdem, ich will es jetzt gar nicht, dass sich das zu platt anhört, aber das ist ja auch trotzdem ein Skill, den ein Trainer auch haben muss, dass du als Trainer ein cooler Typ sein musst, damit die Spieler dir folgen. Und wenn das, sonst kannst du es viel leichter rüberbringen. Und wenn selbst Nagelsmann sagt, hier 70% sind diese mentalen Nummern, ich finde das auch. Klar, Taktik spielt auch eine gute Rolle, aber du musst trotzdem, wenn du das Wissen um diese Taktik hast, musst du trotzdem einen Weg finden, das den Leuten, die das für dich ausführen sollen, zu vermitteln und dass sie Bock darauf haben. Und da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Und ich erlaube mir einfach die Vermutung, auch wenn Hobbs recht hat, dass wir alle, jeder Einzelne, immer mit gefährlichem Halbwissen noch arbeiten, weil wir natürlich nicht dabei sind. Und weil man
Viertel, viele Sachen Viertel, maximales Viertel.
Ja. Ja, eben, aber dann, ja gut, aber deswegen macht es ja auch Bock, darüber zu diskutieren. Und das ist mal trotzdem meine These und die, ich will ihn gar nicht persönlich angreifen, aber ich glaube, dass es bei ihm daran hapert, das, was er im Kopf hat, das an die Spieler auf eine sympathische Weise zu vermitteln und oder dafür zu sorgen, dass das da immer rund läuft. Weil diese unterschwellige Kritik an ihm, die immer da war, der Hobbs hat es ja auch angesprochen, dass man das Gefühl hat, den Gladbach, den passt das nicht mal, dass er die ganze Zeit gewinnt, weil ich ja keinen Bock hatte, mit dem zu verlängern. Und irgendwann muss.
So war es doch, oder nicht?
Ja, ich habe es auch so empfunden, man weiß es ja nicht. Und jetzt stehen die da und denken, ja gut, das müssen wir jetzt machen.
Aber es ist aber auch ungerecht, weil die haben nämlich bis zum Schluss eine gute Saison gespielt, sind in die Champions League gekommen. Also, ja, und ich sag's noch einmal, sie überwintern jetzt sie überwintern europäisch und es gibt auch andere Mannschaften. Wir haben über Leverkusen gesprochen, wir haben ein bisschen über Dortmund gesprochen, die alle hinter ihren Möglichkeiten sind. Wir haben noch nicht über Wolfsburg gesprochen. Also, es ist jetzt auch nicht auf einmal, dass man sagt, oh, was denn jetzt an Gladbach, ne? Alle anderen spielen konstant, so wie man es erwartet hat, nur Gladbach nicht, sondern, mein Gott, die haben jetzt auch da so ihre Probleme, aber, ja. Also, dass das Umfeld damit natürlich nicht zufrieden ist, ist richtig. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich finde es so ein bisschen gemein irgendwie, dass bei Herrn Schubert der Trainerstuhl schneller wackelt als bei anderen. Aber ich, noch einmal, ich nehme mich da ja auch selbst in die Kritik, weil ich meine, wir haben so viele Trainer in Hamburg gehabt und wenn du jetzt sagst, so der Gisdol geht und jetzt kommt der Schubert, da würde ich auch sagen, nee, warte mal, lieber nicht, lieber mal einen anderen. Es ist ja gemein irgendwo, aber
es ist, ich möchte ja auch
das gemein, hier nochmal fürs Protokoll, ich möchte es nur mal schnell fürs Protokoll sagen, auch wenn ich vielleicht der Einzige bin, aber ich finde den hochsympathisch sogar, wirklich. Mir ist der fast zu nett und sympathisch, also ich kann gar nicht verstehen, dass man sagt, oh, den finde ich jetzt unsympathisch. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ich finde den eigentlich, ist ein netter Kerl. Ich meine, hallo, St. Pauli-Trainer, Hamburg, ne? der weiß schon, was gut ist.
Es ist hiermit ins Protokoll aufgenommen, ja.
Dankeschön.
Ich sag's im Endeffekt, ich sehe das genauso wie du. Im Endeffekt müsste ich mich eigentlich auch selber dafür hassen, wenn ich immer so tue, als wenn ich so viele Sachen wüsste. Und ich weine mich auch in den Schlaf, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Armin Fee habe.
Nee, das brauchst du nicht.
Jetzt lügt er.
Ich weiß zwar nicht, was du gesagt hast, aber es war richtig.
Nein.
Es war richtig.
Aber doch. Was ich nur sagen wollte, das in ganz vielen Eintracht Frankfurt Podcast Center.
Weißt du was?
Habe ich immer den Beisatz.
Ich muss jetzt, ich muss jetzt mal kurz dazwischen grätschen. Einer meiner traurigsten Tage war, als ich nach Hause kam und ich hörte, dass Armin Fee Trainer beim HSV wird. Da habe ich gedacht, ey, was haben wir denn bitte verbrochen? Ich weiß gar nicht, Max, du hast ein deutlich besseres Gedächtnis als ich. Wann ist Stuttgart deutscher Meister geworden?
2007, oder?
Ja. 2007. So, und 2008 haben wir mit dem Reingemacht-Podcast begonnen. Und ich weiß noch, in einer der ersten Folgen habe ich die These aufgestellt, nicht Stuttgart ist mit Armin Fee Meister geworden, sondern
Armin Fee
Stuttgart ist, obwohl Armin Fee Trainer war, Meister geworden. Und das ist ja noch ein viel größerer Respekt. Wobei ich dazu sagen muss, ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber Armin Fee ist einer der wenigen Trainer, die ich privat kennenlernen durfte. Und es ist ein ganz, ganz geiler Typ. Ehrlich. Also das, wie ich es beurteilen kann, von ein paar Mal treffen, ein ganz geiler Typ. Menschlich lässig, auf dem nichts kommt, den will ich sofort als Nachbarn haben. Aber als Trainer, boah, ganz schwierig. Nee. Ganz
ja, aber das ist genau das, was ich eben sagen wollte. Ich habe ganz oft um mich jetzt ein bisschen selber zu entschuldigen, ich habe ganz oft den Satz gesagt, dass ich die Leute nicht privat kenne und ich würde mit Armin Fee mit Sicherheit auch feiern gehen.
Total.
Und ich hab nämlich genau denselben.
Dem kannst du das auch. Bei Thomas Tuchel gibt es nur ein stilles Wasser.
Das stimmt.
Ja, das Problem eben, das Problem bei Armin Fee ist wahrscheinlich, dass man mit ihm wahrscheinlich sogar zu viel feiern würde dann.
Und ja, aber nicht nur feiern, der ist auch politisch stark interessiert. Mit dem kannst du richtig gut diskutieren. Also echt ein geiler Typ.
Wie gesagt, und im Endeffekt, das wollte ich nämlich jetzt auch nochmal sagen, abschließend dazu, dass wenn ich sowas sage über Schubert, dann meine ich nicht, dass das privat ein Arschloch ist.
Da ist er aus der Leitung geflogen.
Jetzt wollte er endlich mal was Nettes über Schubert sagen. Denke, oder?
Das ist mit der Menschlichkeit.
Da kann der Schubert nichts dafür.
Warte, Basti, du warst kurz weg. Du musst leider nochmal neu ansetzen. Wir haben dich ab deiner Entschuldigung nicht mehr gehört. Das war ein Zeichen Gottes. Du musst dich nochmal entschuldigen, damit es auch wirklich.
Nee, aber dann hat man das nicht gehört mit der Frau.
Nein. Das ist gut. Welche Frau?
Super, ey. Ich habe mich nämlich schon
hast du als
ausgesprochen. Super, nee. Was ich nur sagen wollte, dass die Kritik, wenn ich sowas sage, dann ist das rein aus dem Bauchgefühl heraus, wenn ich mir vorstelle, wie der mit einer Mannschaft umgeht, nur hergeleitet aus den Eindrücken, die kleinen Eindrücke, die ich aus dem Fernsehen habe, wie er sich gibt, wie er redet, seine Gestiken, wie er schaut und so, das ist natürlich nicht wissenschaftlich fundiert und das ist wahrscheinlich auch Schwachsinn. Nur es ist so, teilweise habe ich so ein Bauchgefühl und wie gesagt,
das
hat überhaupt nichts mit der Privatperson zu tun.
Sowieso nie, ne? Da muss man immer aufpassen, aber ich glaube, das versteht sich beim Rasenfunk ja von selbst. Aber noch einmal, weißt du, der Fee, so ein Trainertyp wie Fee, ne?
Sorry, Max, das
Thema wollte ich nicht aufmachen. Der zeigt mir schon damals beim Hamburger Sportverein und nachher auch in Frankfurt, der ist irgendwie bocklos. Das Wort bocklos ist höchstwahrscheinlich falsch gewählt, aber der hat so eine überhebliche, ich weiß eigentlich, also eigentlich bin ich ja der geilste Trainer der Welt und die hier um mich herum haben alle so wenig Ahnung und er muss sie dann irgendwie, motivieren. Aber das kann er nicht. Und jetzt guckst du dir Trainertypen an, wie die Julian Nagelsmann als Beispiel, meinetwegen auch ein Thomas Tuchel, sehr gerne auch ein Pep Guardiola und so weiter. Und du merkst, die brennen für das, was sie tun. Die sind dann vielleicht nicht immer die menschlichsten, aber sie brennen für das, was sie tun. Und Profifußball, da geht's um so viel Geld. Und die sind halt hochprofessionell. Und das ist halt ein Armin Fee, würde ich sagen, nicht. Dem ist diese deutsche Meisterschaft völlig zu Kopf gestiegen und seitdem glaubt er, zumindest was sein Fachwissen in der Fußballwelt angeht, er weiß einfach alles. Und deswegen, glaube ich, ist er ganz schwierig als Führungsperson. Als Mensch, aber jetzt wiederhole ich mich da, finde ich den total geil.
Ich glaube, das ist ein guter, ich habe ihn Flower immer genannt. Wenn es läuft, dann kann er das sehr, sehr gut verwalten und schwimmt da so ein bisschen mit.
Ja, ja.
Aber sobald irgendwie, keine Ahnung, wenn der eine schöne Wohnung hat, dann sitzt er da und ist glücklich. Aber sobald irgendwie die Heizung kaputt geht, zieht er aus. Also der hat keinen Bock. Ja,
du kennst ihn doch. Du kennst ihn doch.
Also wir haben jetzt ja schon einiges zu Protokoll gegeben. Ich möchte jetzt nur zu Protokoll geben. Ich habe es euch vor der Sendung gesagt, wir nehmen so lange auf, wie ihr redet. Wir haben jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, 24 Minuten über dieses Gladbach-Spiel geredet. Und wir kommen jetzt erst zum HSV-Schwerpunkt.
Ui.
Ja, ja, Jungs. Aber ich habe es euch gesagt, wir machen so lange, wie ihr redet, nicht so lange, wie ich rede. Kurz noch, um das abzuschließen. Die TSG hat jetzt noch einen sehr interessanten Spielplan. Ich finde es ganz spannend, jetzt zu gucken, was die Mannschaft noch erwartet bis zur Winterpause. TSG spielt noch zu Hause gegen Köln, auswärts bei der Eintracht, zu Hause gegen Dortmund und dann zu Hause gegen Werder. Gladbach auswärts bei Dortmund, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist interessant. Und dann Mainz, Augsburg und Wolfsburg, vielleicht fallen da ja auch noch 9 Pünktchen runter und dann sieht die ganze Welt schon wieder anders aus. Und jetzt müssen wir aber unbedingt über den HSV reden, denn ich weiß nicht, wie lange ihr das ja überhaupt noch hinkriegt, hier in einer Tour zu reden.
Und was machst du denn mit dem Spiel Ingolstadt gegen Wolfsburg? Weil ich glaube, es gibt ja auch Wolfsburg-Fans.
Das machen wir auch jetzt noch.
Ach, das machen wir, das, die schustern wir zum Schluss. Zum nee, Schluss.
Also ich hab, das war eigentlich mein Schwerpunkt für heute.
Ja.
Zu dem Spiel habe ich mir am meisten aufgeschrieben.
Ja, ich wollte auch über Wolfsburg jetzt sprechen.
Ich wollte über Ingolstadt.
Vor allem, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wir auch noch über Schalke sprechen werden. Yeah. Wir gehen jetzt nämlich in den Tabellenkeller.
Okay.
Und da haben wir eben das Nordderby gehabt. Vielfach erwartet, sehr, sehr spannendes Spiel. Hobbs, ein 2:2 kam am Ende bei raus. Nimm uns mit. Wie war das Spiel? Was ist bei dir hängen geblieben aus deiner Sicht?
Also mir geht's da so, nein, mir geht's da so wie den Fans. Also ich glaube ja, dass wenn du einen Verein hast mit einer ganz traditionsreichen alten Fanbase, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen, ne, zu meiner Excel-Datei aus Leipzig, das ist dann halt anders. Ich glaube, dass solche Fans ein super gutes Gespür haben, und es war unglaublich ruhig nach diesen 90 Minuten. Also okay. Sowas habe ich lange nicht erlebt. Es war wirklich Stille eigentlich in dem Stadion, weil du wusstest als Fan gar nicht, was du machen solltest. Ja, deine Mannschaft hat sich reingekniet, hat für unsere Verhältnisse ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Das 2:2 ist, denke ich, auch leistungsgerecht. Beide Mannschaften hatten ihre lichten Momente. Beide Mannschaften hatten aber auch gerade in der Defensive ihre Defizite. Und ja, am Ende sagst du, okay, eigentlich, sie haben so gespielt, wie du es erhoffst und erwartest, ne? Nämlich möglichst 100%, das haben sie gegeben. Aber du weißt natürlich auch, in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, ja, wo wir aber wirklich jede Katastrophenstatistik von Tasmania Berlin ja neu aufstellen und neu interpretieren, sind 4 Punkte natürlich viel zu wenig. Und dieser eine Punkt, ja, schwierig halt, ne? Aber was willst du machen?
Aber andererseits sind es ja auch nur 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Es ist ja nicht viel. Und wenn ich mir angucke, dass ihr jetzt dann direkt gegen Darmstadt spielt.
Es tut mir ja auch leid zu sagen, ich weiß, der HSV hat wirklich alles getan, dass wenn man nicht unbedingt HSV-Fan ist, dann muss man diesen Verein blöd finden. Also da könnten wir jetzt Stunden drüber diskutieren, und ich könnte auch zu all dem nicken. Aber es tut mir leid, jetzt am ersten Adventssonntag den Fußballfans da draußen sagen zu müssen, der HSV kann halt wenig und wir können auch nicht absteigen. Und wir werden auch in dieser Saison nicht absteigen. Weil es wird 3 Mannschaften geben, die am Ende weniger Punkte haben als der HSV. Man glaubt es nicht, weil wir ja nur 4 Punkte haben nach 12 Spielen. Aber es wird uns gelingen.
Und woher nimmst du den Optimismus für diese Vorhersage?
Weil ich glaube, dass wie weit darf ich denn jetzt ausholen?
So weit, wie du möchtest. Okay. Ich konsumiere nur eure Zeit.
Okay.
Ich habe mir noch nichts mehr vorgenommen.
Ja, es ist natürlich jetzt sehr, sehr vielschichtig. Aber woher nehme ich diesen? Nein, ich will das gar nicht Optimismus nennen. Die Mannschaft, oder anders gesagt, der Verein wird halt beschissen geführt. Darüber können wir gerne nochmal separat diskutieren, wenn ihr das denn wollt, weil das ist wirklich ein großes Thema. Aber wenn ich muss die Führung nur in diesem Fall ansprechen, weil jedem HSV-Fan klar war, dass die Mannschaft nicht gut zusammengestellt worden ist am Anfang, in dieser Sommertransferperiode. Da wurden auch die falschen auf den falschen Positionen wurde etwas verändert und nicht an den wichtigen Stallschrauben gedreht. Das war jedem HSV-Fan klar, auch wenn wir uns gefreut haben, dass wir endlich mal nicht Spieler, die im Herbst ihrer Karriere stehen, verpflichtet haben, sondern potenziell eher jüngere ausbaufähige Spieler. Das war das einzig Positive. Aber wir haben gleich gemerkt, oh Gott, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Was ich aber dieser Mannschaft bis auf ganz wenige Spiele nicht vorwerfen kann, ist eigentlich eine fehlende Einstellung. Ich finde, die ganze Mannschaft präsentiert sich, was ihre Einsatzbereitschaft angeht, recht gut. Das war schon unter Bruno Labbadia so, dass die Einstellung meiner Meinung nach gestimmt hat. Sie stimmte auch jetzt in den meisten Spielen unter Gisdol. Das, was oft in der Medienwelt verwechselt wird, aus meiner persönlichen Sicht, wenn von einer mangelnden Einstellung geschrieben wird, ich empfinde nicht, dass es an der Einstellung liegt, sondern die Mannschaft ist verunsichert. Und das war schon unter Bruno Labbadia so, dass das, was er spielen wollte, nicht auf dem Platz gespielt worden ist. Dann gibt's den ein oder anderen individuellen Fehler von eigentlichen Leistungsträgern und dann kippen solche Spiele. Aber um nicht die ganze Saison nochmals aufzuzählen, aber nur nochmal, um alle Nicht-HSVer in diesem Podcast mit ins Boot zu holen, ne? Es stand in der 90. Minute gegen Leverkusen noch 1:1 und dann haben wir zwei Dinge in der Nachspielzeit kassiert, auch bei München zu Hause. In der 88. glaube ich, fiel erst das 1:0 für München und das waren alles noch Spiele unter Bruno Labbadia. Also es hat damals schon gestimmt in der Einstellung und jetzt auch unter Gisdol. Gisdol hat, glaube ich, seine Aufgabe ein bisschen unterschätzt, hat viel zu viel unterschiedliche Systeme spielen lassen, hat auch meiner Meinung nach auch 2-3 Spieler verbrannt aufgrund seiner merkwürdigen Aufstellung in seinen ersten Spielen, ne, Spieler in die Startformation zu geben und dann nachher sitzen sie auf der Tribüne und auch umgekehrt, das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber er scheint jetzt so langsam aber sicher das Umfeld und auch die Mannschaft besser kennengelernt zu haben. Wir haben jetzt das zweite Mal, oder wir haben zum ersten Mal eigentlich mit der gleichen Aufstellung gespielt, und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft jetzt so ein bisschen besser zusammen wächst. Sie erspielen sich auch wieder mehr Torchancen. Und wenn du einfach, das war jetzt schon ein ziemlich langer Monolog, oder? Und wenn du dir nur die Spielernamen an sich durchliest, die der HSV zur Verfügung hat, dann dürfte das ja eigentlich keine Mannschaft sein, die da unten auf Platz 18 ist. Dann ist das irgendwo eine Mannschaft, ja, zwischen Platz 10 und Platz 12 aktuell. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der HSV, ja, also wie gesagt, aus dieser Position heraus, dass sie jetzt eingespielter werden, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen mehr tanken. Das ist das, woran es definitiv gemangelt hat, jetzt in den ersten 12 Spielen. Dass wir dann so ein bisschen die Kurve bekommen, das hoffe ich natürlich. Also hier sitzt immer noch am Mikrofon ein Fan, der zwar auf die Vereinsführung schimpft wie nichts Gutes. Da muss ich aufpassen, dass ich da die richtige Wortwahl habe. Aber ich denke, die Spieler an sich oder die allermeisten Spieler an sich, denen ist jetzt nicht so viel vorzuwerfen.
Ja, interessant. Wobei dieser Blick auf die Namen der Spieler, das ist natürlich auch etwas ganz Gefährliches. Das kannst du gerade am VfL Wolfsburg gut ablesen, wo man auch sagen würde, naja, wenn ich mir die Spieler angucke, dann ist das alles wunderbar. Aber jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr habt zum ersten Mal zweimal in Folge mit derselben Startelf gespielt und das letzte Spiel war ja auch schon auch vom Ergebnis her sehr positives Punkt geholt gegen Hoffenheim, das war so nicht zu erwarten, mit 2:2, jetzt eben gegen Werder. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie ihr da gespielt habt, das sind 4-2-3-1, dann stechen mir so zwei Namen raus, die ich in der Rolle nicht erwartet hätte. Und das eine ist Ostrzolek auf dem Sechser und das andere ist Gregoritsch als Stürmer. Lass mal mit Ostrzolek anfangen. Funktioniert ja offensichtlich sehr gut, aber...
Ja, muss man jetzt aufpassen. Das sind jetzt zwei Spiele gewesen. Die Sechserposition ist eine der vakanten Positionen, die ich vorhin angesprochen habe, wo wir einfach keine wirklichen Sechser haben. Ich glaube, einzig Gideon Jung ist darauf, ich sag mal, in seiner Entwicklung eher drauf geeicht worden. Ja, der macht das ganz anständig. Punkt.
Okay.
Ja, also natürlich, er macht das Bestmögliche aktuell und das ist ja okay, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen, oh, Ostrzelek ist nachher die große Nummer 6. Wenn er das wird, umso besser, alles gut.
Ich hatte interessanterweise...
So ein bekannter Move irgendwie. Ich habe jetzt gleich zwei Spieler im Kopf gehabt, die wo das ähnlich gemacht wurde. Das sind Aogo und Luis Gustavo, glaube ich. Also so ein... Irgendwie, wer weiß, vielleicht funktioniert's.
Ja, also hallo, wünsche ich mir natürlich, gar keine Frage. Aber es ist auch ungewohnt, wobei der Ostrzelek ja in der HSV Fanbase keinen leichten Stand hat da auf links. Da waren wir alle froh, dass wir einen neuen Linksverteidiger bekommen haben, obwohl wir mit Ostrzelek, sage ich mal, einen durchschnittlichen Bundesligaspieler da schon hatten. Also es war jetzt nicht unbedingt notwendig. Wir hätten lieber mal einen besseren Spieler auf einer 6 oder auch in der Innenverteidigung benötigt als dort links. Aber gut, so ist es jetzt nun mal.
Ich finde ganz interessant, dass meiner Meinung nach zumindest jetzt in diesen beiden Spielen, jetzt gegen Hoffenheim und gegen Werder, jetzt gucken wir mal, ob der Trend sich bestätigt, aber in den beiden Spielen fand ich, dass das vor allem Kostic geholfen hat, dass Ostrzelek da spielt. Mhm. Denn zusammen mit Santos bilden die drei ein relativ ballsicheres Dreieck und Ostrzelek hat auch Kostic, also dem ist das relativ egal, sobald ihr mit dem Ball über die Mittellinie seid, habe ich den Eindruck, dass Gisdol auch sagt, okay, dann dürft ihr ein bisschen freier improvisieren und dann hinterläuft Ostrzelek Kostic so, wie er es früher gemacht hätte, wenn er Außenverteidiger gewesen wäre oder als er es noch gespielt hat. Santos rückt auch weit mit nach vorne und ihr habt da echt eine spielstarke linke Seite auf einmal und Kostic macht ja jetzt auch wieder bessere Spiele. Also ich habe den Eindruck, das funktioniert so ganz gut im Zusammenspiel nach vorne und wenn er nach hinten hin nichts kaputt macht und jetzt in den beiden Spielen jetzt bisher war dem nicht so, dann ist es ja eine vollkommen valide Lösung. Auf jeden Fall interessant. Und interessant ja, auch eben Gregoritsch vorne drin. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass er als alleinige Spitze für so viel Wirbel sorgen kann.
Ja, der profitiert natürlich dadurch, dass Wood jetzt rot gesperrt ist. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Gregoritsch schon des Öfteren im Sturmspitze gespielt bei der österreichischen Nationalmannschaft oder bei der U21, wo er spielt. Also ich glaube, so ganz ungewohnt für ihn ist das da vorne nicht.
Mhm. Und er macht's ja auch sehr gut. Also jetzt gegen Werder fand ich so zusammen mit Holtby stärkster HSV-Spieler.
Ja, mir hat Müller gut gefallen. Da wundere ich mich persönlich gerade über Nikolai Müller, weil wenn Nikolai Müller in der Vergangenheit am Ball war, da habe ich als Fan gedacht, ach du Scheiße, Nikolai Müller ist am Ball, ne? Oh, jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Und jetzt entdecke ich mich dabei, wenn Nikolai Müller den Ball bekommt, dass ich so denke, oh geil, Nikolai Müller hat ja den Ball, ne? Jetzt könnte was gehen. Und ich meine, das zweite Tor, hallo, das war ja nun mal ein ganz, ganz großes Kino von Nikolai Müller.
Das stimmt, war ja auch im Wesentlichen sein Tor. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, nur Werder. Und
stimmt, ja, klar, ne? Schwächste...
Also gerade beim 2:1 hast du es ja auch gesehen, also total. Leichter hat Müller auch selten jemanden stehen lassen.
Total, es ist ja die schwächste Defense der Liga bis jetzt, klar. Da hätte auch noch mehr gehen müssen. Ich hab zum Beispiel nicht verstanden, aber jetzt gehen wir aber sehr ins Detail bei diesem Spiel, da müssen wir jetzt aufpassen. nein, aber ich was ich überhaupt nicht verstanden habe, und da denke ich manchmal, mein Gott, Hobbs, hast du wenig Ahnung vom Fußball? Wir sind ja rausgegangen wie eine Rakete, haben in der dritten Minute das Tor geschossen und dann kam Werder so ein bisschen, also auch nicht doll, aber sie kam zumindest ab und zu mal vor unser Tor. Und immer wenn Martinha, unser Keeper, den Ball hatte, dann hat er immer diese Armbewegung gemacht, ruhig, ruhig, beruhigt euch. Und er hat das Spiel immer versucht, langsam zu machen. Und weiß ich nicht, ob das die Idee von Herrn Martinha war oder ob das die Vorgabe des Trainers war. Aber das fand ich so total falsch, wo ich so gedacht habe, ey, Werder hat jetzt, wie viel Gegentreffer hatte, glaube ich, 29. Ich glaube, das andere war das 30. Gegentor, was sie bekommen haben beim Nordrivalen nach 3 Minuten. Da denke ich, nein, nicht ruhig, sondern jetzt Vollgas. Mhm. Na, und und ich empfand, wir haben uns da die Dinger nachher so ein bisschen selbst eingeschenkt.
Ja, das kann sich, glaube ich, beide Mannschaften auf die Fahne schreiben. Also fand gerade die Entstehung des 1:0 fand ich echt interessant, weil es ist ja gefallen, weil Trobny den Ball ins Aus schlägt, weil ihr vorne den kurzen Abstoß quasi zugestellt habt. Das hat schon gereicht.
Wenn du, Nein, daran lag es nicht. Wenn du so lange Torwart bist beim HSV, dann fällt es dir so schwer, den Ball zu einem Spieler in einem grünen Trikot zu schießen. Das kann der Trockni einfach nicht. Und besonders nicht, wenn er 10 Minuten vorher noch Hamburg meine Perle gehört hat. Ja, und deswegen hat er den Ball lieber ins Ausgeschossen. Das finde ich auch ganz anständig von Herrn Trockni.
Ja. Mhm. Er ist halt einfach ein Sportsmann durch und durch.
Er ist Hamburger irgendwo. Irgendwo ist er schon Hamburger.
Ich meine, für den neutralen Zuschauer war es ja ein interessantes Spiel. Man hätte ja auch befürchten können, dass das ein 0-0 mit dem Flair eine Beerdigung geworden wäre.
Nee, das habe ich von Anfang an nicht gedacht, weil es ging wirklich um viel. Also
ja, aber das lähmt ja auch oft. Also
ja, aber da stehen zwei Mannschaften, die wirklich eine katastrophale Defense haben. Ne? Wir jetzt mit 27 Gegentreffern, Werder mit 31. Also da konntest du schon denken, dass da was geht.
Ja, ich weiß nicht. Es gab ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Auf dem Gameboy, da gab es immer so den Fehler. Manchmal
auf dem
ist der
Gameboy?
Ball an, ja, auf dem Gameboy noch, Fußballspiel. Da ist manchmal, wenn der Ball an der Eckfahne lag, ist keiner der Computergegner hingelaufen. Und wenn man selber nicht hingelaufen ist, dann ist einfach die Spielzeit runtergegangen. Und ich hätte mir das Spiel auch so vorstellen können, dass der Ball im Anstoßkreis liegen bleibt und beide aus Angst nicht so viel machen. Aber jetzt wird's ein spannendes 2-2. In der zweiten Halbzeit hat man dann deutlich gesehen, dass beide Trainer ihren Abwehrreihen gesagt haben, also ist ja alles schön und gut, was ihr bisher gemacht habt, aber wäre schon ganz geil, wenn ihr nach hinten versucht, jetzt irgendwie nicht noch die Saisontore bis 40 zu fangen. Aber es gab trotzdem noch Chancen, also es hätte auch einen Sieger geben können. Was nimmst du denn jetzt dann mit? Ich meine, es ist ja schon interessant, sich das kommende Programm anzugucken. Also ich habe es jetzt mal rausgesucht für die vier Vereine HSV, Werder, Ingolstadt und Darmstadt, denn das sind meiner Meinung nach diejenigen, die so ein bisschen zumindest jetzt auf der Sicht von den nächsten Spielen unter sich ausmachen. Der HSV, jetzt ganz wichtiges Spiel in Darmstadt, dann zu Hause gegen Augsburg, bei Mainz und zu Hause gegen Schalke. Werdet ihr denn rausgekommen sein bis zur Winterpause aus den Tabellenplätzen 18 bis 16?
Oh, nee, das nicht. Aber vielleicht behalten wir so ein bisschen den Anschluss und schaffen es vielleicht, eine Mannschaft noch unter uns zu drücken. Aber noch einmal, hier sitzt ein Fan am Mikrofon, der, ich will das Wort Demut nicht überstrapazieren, aber was für Argumente haben wir? Wir haben bisher kein Spiel gewonnen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich habe mal nachgeguckt vor der Aufnahme. Wir haben seit 28 Wochen kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Es wäre ja völlig überzogen, wenn ich jetzt noch sage, ja, bis zur Winterpause geht da noch was. Nein, das sehe ich nicht so. Ich hoffe halt dass die Mannschaft ein bisschen stabiler wird, weil ich empfinde, das ist unser größtes Manko in dieser Saison, dass wir eine totale Verunsicherung haben. Und Dietmar Beiersdorf, als er zu uns kam vor 2,5 Jahren, der hat ja auch nicht alles falsch gemacht, der hat auch mal ein paar gute Sätze gesagt. Und einer davon war, das Chaos im Verein macht halt vor der Umkleidetür nicht halt. Und wir haben wieder eine ganz unruhige Phase. Wir haben wieder das Fans, die den gleichen Verein lieben, aber sich gegenseitig wieder bekämpfen und bekriegen, weil sie entweder noch Geduld einfordern für die neue Vereinsführung oder halt, dass sie sagen, so, die müssen jetzt wieder alle weg. Also es ist eine unglaubliche Hektik im Verein. Und ich glaube, der Gisdol schafft es jetzt langsam, weil ich glaube, ich will dieses Wort Konzepttrainer jetzt nicht zu sehr in den Mund nehmen, aber ich glaube, er schafft es jetzt aktuell, die Mannschaft so ein bisschen davon fernzuhalten. Wir haben ja so ein kleines Trainingslager gemacht, er hat auch angedeutet, dass wir das jetzt öfter mal machen werden, dass er versucht, diese Mannschaft von dieser Hektik um den Verein herum, welchen ja weder die Spieler noch er als Trainer beeinflussen kann, dass er die versucht, so ein bisschen rauszunehmen und die Einsatzbereitschaft, die schon die meisten Spieler in dieser Saison auch schon gezeigt haben, dass er die besser kanalisiert und dass wir dadurch ein bisschen mehr Ruhe bekommen und dann sollte die Qualität ausreichen, auch in dieser Saison, auch wenn die meisten uns wirklich ja den Abstieg gönnen und ich kann das auch nachvollziehen, dass ich glaube, wenn ich nicht HSV wäre, würde ich auch dem HSV den Abstieg gönnen, aber ich glaube, wir werden euch diesen Gefallen nicht tun, wir werden bis zum letzten Spieltag kämpfen und am Ende 3 Spiele hinter uns lassen und noch nicht mal Relegation spielen.
Eine Frage habe ich noch, die mich echt interessieren würde. Welche Rolle spielt denn das Kotoko Sakai jetzt neu Kapitän ist? Das war eine Entscheidung, die hat mich als Außenstehenden überrascht. Allerdings habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel drüber nachgedacht, wer jetzt bei euch Kapitän sein sollte. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass es tatsächlich was verändert hat. Und er hat ja auch Aussagen dahin getätigt, dass er gesagt hat, ja, er hat das schon gemerkt, erstmal so als Druck, als Verpflichtung, diese Binde zu tragen.
Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich würde ehrlich gesagt auch nach zwei Spielen nicht unbedingt sagen, dass das jetzt schon was bewirkt hat. Wir müssen das kurz aus einem anderen Winkel betrachten. Giroud ist Schweizer Nationalspieler, ist sicher auch ein, ich sag jetzt mal, durchschnittlich guter Bundesliga-Innenverteidiger, aber der spielt eine Grottensaison. Der hat so viele Fehler im Spiel und der ist so verunsichert. Also an dem kann man wirklich viel festmachen, dass eventuell in so einer Phase so eine Kapitänsbinde vielleicht dich auch noch so ein bisschen lähmt. Und Sakai ist der Spieler, der sehr professionell arbeitet, ist einer der wenigen Spieler, die auch immer noch mal so ein extra Coaching machen. Und ich glaube, der hat eine sehr professionelle Einstellung zu seinem Beruf. Und ich glaube, dass das dem Gisdol gefallen hat, dass er gesagt hat, okay, pass mal auf, wir nehmen jetzt den Spieler, der, ich sag mal, eine gewisse Konstanz in seinem Spiel hat, einer der wenigen beim HSV und die eine tolle Einstellung zeigen, auch im Trainingsbetrieb. Und gleichzeitig Giroud, der wirklich so verunsichert ist, nehmen wir diese Bürde jetzt auch mal so ein bisschen ab. Und ich glaube, dass das könnte ein ganz guter Schlüssel gewesen sein. Aber ich denke, sowas kann man erst nach mehreren Spielen sagen. So nach zwei Spielen ist das jetzt ein bisschen verfrüht. Denn es gibt ja auch schon den einen oder anderen HSV-Fan bei Twitter, der sagt, ey, seitdem Sakai Kapitän ist, haben wir noch nicht verloren. Ne? Also
die Sakai-Tabelle, ja, mega.
Genau, die Sakai-Tabelle, ne? Da sind wir schon, also gleich
ich bin
ganz
Fan.
Weit vorne.
Ich bin Fan.
Ja, genau.
Ja, Basti, wie entspannt ist es eigentlich für dich, dass wir hier über den Abstiegskampf reden und Eintracht Frankfurt nicht mal mit einer Silbe erwähnen? Das ist doch eine echt erstaunliche Entwicklung.
Ja, vor allen Dingen, dass sie so schnell gegangen ist. Also mir hätte es ja schon gereicht, wenn wir eine Rolle wie in Freiburg spielen würden mit 15 Punkten da auf Platz 11. Also, ja, das entspannt mich sehr. Und ich muss anmerken, dass ich mir auch trotz allem nicht wünsche, dass der HSV absteigt, weil ansonsten die Bundesliga immer langweiliger werden könnte. Also,
ich glaube auch nicht, dass... Das habe ich ja kurz nicht verstanden. Du wünschst dir, dass wir absteigen, oder du wünschst es dir nicht?
Ich wünsche mir nicht, dass sie absteigt, trotz allem. Auch wenn man, wie du es gesagt hast, bei vielen wahrscheinlich der Reflex da ist, so, jetzt haben sie es aber mal verdient. Und die Sache ist die, ich glaube es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass der HSV das schaffen wird und wieder davon profitieren wird, wie so oft, dass es noch Mannschaften gibt, die schlechter sind.
Ja.
Das werden meiner Meinung nach Ingolstadt und Darmstadt sein. Weil das ist ja man muss sich mal überlegen, was der HSV für eine Saison spielt, und die haben trotzdem nur 4 Punkte Rückstand.
Mhm. Ja.
Was sind 4 Punkte? Das kannst du theoretisch am 33. Spieltag noch aufholen. Also, wie gesagt.
Ja, du hast völlig recht. Also in dieser Saison, wo wir das erste Mal Relegation gespielt haben, ich weiß gar nicht, wie wenig Punkte wir da hatten, aber das war ja nicht zu glauben, dass wir noch auf die Relegation kamen.
Ja, eben, da kam dieses, ich erinnere mich noch an dieses Spiel in Braunschweig damals.
Braunschweig, genau. Ja.
Wo du gedacht hast, ja, okay, jetzt reicht's aber. Und dann geschafft. Und dann
es ist
Relegation, das ist die 4-mal unentschieden. Ja, okay, jetzt immer noch nicht. Und dann dieses Freistoß, wo du denkst, Leute.
Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt zurückgehen sollen, aber ich finde die Relegation, die wir gespielt haben gegen, wer war denn unser erster Relegationsgegner?
Fürth.
Ich meine, das war gruselig, oder? Das war grottig, da tat mir Fürth auch recht leid. Ja. Gegen KSC empfand ich das ein bisschen anders, auch wenn es, wie gesagt, 2-mal unentschieden war. Aber da empfand ich zum Beispiel im Rückspiel, ne, wo wir dann dieses Tomorrow, my friend, in der 92. das Freistoßtor erst geschossen haben. Aber da empfand ich, und ich bin natürlich kein neutraler Fan, aber ich bilde mir ein, immer noch einen gewissen, gesunden, menschlichen Abstand zu haben. Aber da waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Da wäre das echt unverdient gewesen, wenn wir mit diesem Spiel das beste aller 4 Relegationsspiele, wenn wir damit dann abgestiegen wären. Also da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen.
Hättest du aber auch gut gemacht. Aber jetzt lass mal nicht zur Relegation zurückgehen. Aber
ja.
Ich finde die Frage ja schon interessant. ich hier allgemeiner Optimismus, der HSV steigt nicht ab und ich wäre ja fast so weit, auch in diese Kerbe reinzuschlagen, aber dann gucke ich, ich muss alleine nur auf Werder gucken und dann sage ich mir, okay, die fangen 31 Tore nach 12 Spieltagen, also als Neutraler mega gut Werder-Spiele sich anzugucken, 46 Tore nach 12 Spieltagen in Spielen mit Werder-Beteiligung, das muss man sich mal überlegen. Aber jetzt haben sie wieder Kruse, Pizarro, Bartels hat gespielt, Bargfrede kam wieder zurück und bei aller nicht vorhandener Abwehr, offensiv ist das tatsächlich ein gutes Niveau und Werder hat das jetzt auch schon öfter bewiesen, dass man auch ohne Abwehr nicht absteigen kann, wenn man einfach seinen Heimvorteil zum Beispiel nutzt. Also eigentlich hat doch Werder Bremen jetzt auch gute Ansätze gezeigt, wo man sagen könnte, da wird sich auch der HSV strecken müssen, da vorbeizukommen.
Noch einmal, also das wird, und wir wären so gerne ich wäre so gerne in Bastis Situation. Es wird erneut eine gruselige Saison. Sie wird erneut bis zum letzten Spieltag spannend für uns und vielleicht erwischt uns ja auch. Also ich sage ja gar nicht, dass es hier eine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube nur, und jetzt wiederhole ich mich, ich glaube nur, dass in den Medien oftmals, zumindest für mein Empfinden, falsche Schlüsse gezogen worden sind, warum der HSV Spiele verloren hat. Ich glaube, dass es eher wirklich eine Verunsicherung war und individuelle Fehler. Und wenn du die halt abstellst, dann haben wir keine so schlechte Mannschaft und wir haben eine relativ junge Mannschaft, wir haben eigentlich auch eine erfolgshungrige Mannschaft, die nur kein Selbstbewusstsein hat. Und wenn wir dieses Selbstbewusstsein uns so ein bisschen wieder erspielen und erkämpfen, dann könnte es sein, ich rede ja jetzt gar nicht von einer Riesenserie, aber dann könnte es sein, dass der HSV eine relativ stabile Rückrunde spielt, mit dem ein bisschen Glück, dass einige Mannschaften vielleicht auch noch schwächeln werden und dass wir dann knapp am Ende über dem Strich stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt wieder viele neue Spieler. Ich gehöre ja auch zu den ganz wenigen HSV-Fans, gehöre zur absoluten Minderheit, die wirklich hoffen, dass Herr Kühne endlich mal kein Geld mehr zahlt. Und dass wir es einfach versuchen müssen, mit eigenen Mitteln zu schaffen. Und du hast es ja vorhin selber gesagt, vor 5-6 Wochen haben wir gesagt, oh Gott, wir haben keinen Sechser. So, und jetzt kommt ein Gisdol und scheint den Ostscholek und auch den Sakai, der ja auch kein klassischer Sechser ist, das ist ja eigentlich auch eher ein Außenverteidiger, und scheint die aber so einzustellen und den die Art, was sie spielen sollen, so begreifbar zu machen, dass das ganz akzeptabel funktioniert. Es ist ja jetzt nicht hochklassiger Fußball, aber es ist ganz akzeptabel. Und ich glaube, das kann nur der einzige Weg für den HSV sein.
Nächstes Spiel jetzt gegen Darmstadt. Müssen wir nicht drüber reden, wie wichtig das ist. Darmstadt jetzt auf Tabellenplatz 15 mit 8 Punkten, ihr auf Tabellenplatz 18 mit 4 Punkten. Wie hast du denn Darmstadt jetzt beobachtet im Spiel gegen Schalke, was Darmstadt 3-1 verloren hat?
Da muss ich dir ehrlich sagen, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt, das habe ich mir nicht angeguckt, dieses Spiel. Aber du kannst es mir jetzt wahrscheinlich sagen, wie du Darmstadt empfunden hast.
Ja, tatsächlich hatte ich so den Gedanken, als HSV-Fan hätte mir die erste Halbzeit gar nicht so gut gefallen. Es hat sich dann später etwas relativiert, aber auch nur ein bisschen. Also Darmstadt ist gut gestartet, nicht nur, weil man mit 1-0 nach einem Eckball von Schalke ist man in Führung gegangen. Das war richtig so ein bisschen das alte Darmstadt. Auch Heller hat auch das Tor gemacht, also wirklich das richtig alte Darmstadt, so wie wir es letzte Saison kennengelernt haben, noch unter Schuster. Aber Darmstadt hat Schalke das Leben schon ganz schön schwer gemacht. Und auch wenn Schalke verschossene Foul-Elfmeter von Choupo-Moting, danach dann davor schon das 1-1, hätte es 2-1 sein können, obwohl Schalke Chancen sich rausgespielt hat, fand ich, dass Darmstadt da vieles wieder gezeigt hat, was man schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hat von Darmstadt, gerade in der ersten Halbzeit. Und dass es dann hinten raus ein 3-1 wurde und nicht ein 2-2, hatte ein bisschen tatsächlich auch mit dem Faktor Glück zu tun. Es ist jetzt überhaupt nicht unverdient. Schalke war die klar aktivere Mannschaft. 67% Ballbesitz, aber das zählt gegen Darmstadt eh nicht. Die wollen den Ball ja gar nicht haben. Aber auch 20-9 Schüsse und Darmstadt hatte nur 2 Schüsse aufs Tor. Aber dennoch, es war die Möglichkeit da, dass du so ein Spiel gehabt hättest wie in der letzten Saison, wo Darmstadt immer wieder Punkte mitgenommen hat, wo man sich gedacht hat, krass, wie haben die das jetzt eigentlich gemacht? Die Antwort war oft Eckball. Das haben sie jetzt noch nicht hingekriegt, aber da habe ich tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison eine positive Tendenz bei Darmstadt tatsächlich wahrgenommen in diesem Spiel.
Du, ich habe vor jeder Mannschaft Respekt. Wer bin ich? wir haben noch kein Spiel gewonnen. Also noch einmal, jede Mannschaft ist für uns super schwer und es ist immer wieder es ist immer eine Wundertüte. Klar, sagst du als HSV, okay, wenn wir nicht gegen Darmstadt gewinnen, gegen wen wollen wir denn mal gewinnen? Auf der anderen Seite sagen sich die Darmstädter, ey, wir spielen zu Hause gegen die Mannschaft, die bisher noch kein Spiel gewonnen hat. Also wenn wir mal einen Heimsieg einfahren wollen, ja dann gegen den HSV. Also schön wird das Spiel nicht, glaube ich.
Ja, es wird vor allem, glaube ich, ein typisches Spiel, dass man sehr, sehr ungern verlieren möchte. So ein bisschen wie das Nordderby jetzt ja auch. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum sich's dann doch in der zweiten Halbzeit beruhigt hat. Weil beide Mannschaft, glaube ich, die Angst zu verlieren war größer als der Wille zu siegen oder der Hunger darauf zu siegen. Und ich glaube, so ein ähnliches Spiel könnte das in Darmstadt auch werden. Das wird jetzt aber sehr schnell spekulativ.
Ja, das war ja,
ich finde, solche Spiele werden ganz schnell überhöht, finde ich. Ich habe ja auch noch eine relativ frische Erfahrung vom Abstiegskampf. Da hatten wir auch hier ein Heimspiel gegen Hoffenheim, da haben alle gesagt, so, wenn die Eintracht das verliert, dann war's das. Das war so allgemein auch die Stimmung. Ja, und wir haben es verloren und wir haben es trotzdem geschafft. Und das ist jetzt auch wieder so ein Spiel, wenn der HSV ist, dann verlieren die halt, sagen wir, der HSV verliert 4-0 in Darmstadt. Ja, dann sind die immer noch nicht abgestiegen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, sich das immer wieder begreifbar zu machen. Zu sagen, ja gut, selbst wenn wir 4-0 in Darmstadt verlieren, dann sind es immer noch nicht. Und ich kann es verstehen, dass dieses ganz so schwarz gemalt wird. Aber der HSV hat halt auch echt Glück zu sagen, die spielen so eine grottige Saison, sind aber trotzdem, wie ich vorhin gesagt habe, die sind nur 4 Punkte hinter Darmstadt. Und selbst wenn jetzt verlieren, sind 7. Das ist alles nicht, was nicht aufzuhören wäre. Und ich kann auch sein, dass ich denke, weil die es jetzt zweimal so geschafft haben, dass ich das automatisch schaffe und dass die dann am Ende, wie ich glaube, Stuttgart hat das nämlich zum Beispiel auch gedacht, oh ja, gut, das schaffe ich schon irgendwie und ist dann da so hinten reingeraten und wir waren dann diejenigen, die Lachenden waren. Kann natürlich auch sein, dass der HSV sich zu sehr dran gewöhnt hat, zu sagen, ach, das schaffen wir schon
das
irgendwie.
Nein. Also das glaube ich nicht. Also das glaube ich A, nicht im Verein. Und das würde ich total für die HSV-Fans mal davonweisen. Also wir sind natürlich, ich sag mal, Demut wird in Hamburg ein bisschen anders gelebt, als man es in anderen Städten vielleicht versteht. Aber nichtsdestotrotz wissen wir schon, was wir die letzten Jahre gespielt haben. Und wir wissen auch schon, was für Chancen wir haben liegen lassen. Ja, wir sind auf die Barrikaden gegangen. Wir haben für eine Ausgliederung gewotet. Wir haben professionellen Menschen diesen Verein auf ein Silbertablett hingereicht. Ja, es wurden in den letzten 2,5 Jahren über 90 Millionen in diesen Kader investiert und du bist trotzdem auf Platz 18 mit 8 Niederlagen und keinem Sieg. Also nein. Also hier denkt keiner, naja, das schaffen wir schon irgendwie locker, ne? Also ist ja der HSV, ne? Ist ja der Dino, steigt ja nicht ab. Also das Umfeld denkt da schon anders. Ich ganz persönlich, wenn ich hier eingeladen werde bei euch als Gast, als Hobbs, ich glaube halt, dass wenn wir mehr Sicherheit bekommen, das sind viele junge Spieler in unserem Team und wenn sie mal 1-2 Erfolgserlebnisse haben, dann kann das auch eine Kettenreaktion werden, denn so schlecht empfinde ich, ist die Mannschaft gar nicht aufgestellt, aber es passieren viel zu viele individuelle Fehler, naja, alles, was ich gerade gesagt habe. Aber ihr müsst nur eins bedenken, es ist ja eine schöne Zahl, die ich auch im Reingemacht-Podcast gesagt habe und im Nur der HSV-Podcast gesagt habe, wenn man begreifen will, was beim HSV erneut schiefläuft, dann ist es das, dass bei uns halt, also noch nicht mal das K von Kontinuität im Verein gelebt wird. Ja, und auch noch nicht mal das P von Professionalität. In diesen 2,5 Jahren seit Ausgliederung, Max, du bist ja mein Freund von Zahlen, ne, hatten wir 70 Spielerwechsel. 70 in 2,5 Jahren. Wir haben mit Herrn Gistol den 5. Trainer und Herr Beiersdorfer ist der 3. Sportchef. Und das Ganze in 2,5 Jahren. Und dann stellt sich nachher die Vereinsführung hin in den Hamburger Medien und erwartet, dass die Mannschaft mal kontinuierlicher spielt. Und mal, also wir haben keine Kontinuität. Bei uns ist es alles hektisch, es ist alles der totale Wahnsinn. Ja, und das kriegen die Fans natürlich mit und das wissen die Fans auch, dass dass es eine ganz schwierige Phase ist. Und deswegen ist es gut, und damit höre ich dann auch auf, ist es, glaube ich, gut, egal wie der Trainer heißt, dass das Trainerteam versucht, diese Mannschaft ein bisschen mental und auch teilweise sogar in der Region mit Trainingslager, wenn sie einfach versuchen, so ein bisschen weg vom Verein und sich ein bisschen in einem Kokon sich einigeln. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie du diese Mannschaft stabilisieren kannst.
Ja, raus aus Hamburg.
Ja, raus aus Hamburg.
Stichwort Kontinuität, dann können wir auch super jetzt mal kurz über Schalke sprechen. Das 12. Spiel in Folge jetzt nicht verloren, das ist der beste Lauf seit der Saison 2006-2007. Das gab es jetzt tatsächlich 9 Jahre nicht mehr.
Nach einem grottigen Start, ne?
Nach einem grottigen Start. Und Markus Weinzierl hat das wirklich hinbekommen mit einer taktischen Umstellung. Also die Umstellung auf Dreierkette und dann eben gegen den Ball Fünferkette war ganz, ganz wichtig. Vor allem die Rolle von Naldo hat sich da verändert. Das habe ich in der letzten Schlusskonferenz schon mal kurz erwähnt. Der muss jetzt kleinere Räume abdecken. Seitdem stehen hinten die Verteidiger sehr, sehr viel besser. Und die alte Wahrheit, wenn du hinten wenige Tore fängst, dann wird es einfacher, Ergebnisse zu erzielen. Die stimmt halt einfach. Der liebe Kai, der Aufziehvogel LE, hat im Forum bei uns gepostet, er findet, aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist Schalke für ihn sogar ein größerer Champions-League-Kandidat als beispielsweise der BVB. Und das fand ich eine interessante These. Was haltet ihr denn davon? Basti, fang du mal an.
Boah, das ist eine steile These, sag ich mal. Ich weiß, ne? Ich finde, ja, vielleicht, ich sehe Dortmund trotzdem noch stärker, sage ich es mal so. Also ich habe Respekt davor, wie Schalke, wie ruhig die geblieben sind, weil mich es auch gewundert hat. Ich habe gedacht, bei Schalke, so jahrelang hast du das Gefühl gehabt, boah, was, da ist immer hier ein bisschen Chaos, dann haben die so einen Trainer, der ist nicht ganz so, dann holen die Matteo und Horst Held ist auch so eine streitbare Person. Und dann hast du das Gefühl gehabt, so, scheiße, aus Eintracht-Fans ist scheiße, die haben jetzt endlich Leute geholt, die es können. Und dann...
Stimmt.
Ja, und dann starten die so, da hast du dich schon gewundert, hast gesagt, gut, aber die sind ruhig geblieben, jetzt geht's gut voran und es war vielleicht im Nachhinein auch klar, weil viele Spiele auch ziemlich spät erst gekommen sind und da war ja schon eine größere Veränderung. Also die haben ja schon viel investiert und da sind ja auch viele Spieler wie Ben Taleb dazugekommen, Konoplyanka. Also das ging ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, die haben nur drei Spieler geholt, sondern die haben ja ziemlich viel geholt und dann Heidel hat gesagt, da mussten auch noch alte krustige Strukturen aufgebrochen werden, bla bla bla. Aber wenn die Frage jetzt von dem User war, ob die ein größerer Kandidat als Dortmund sind, das sehe ich nicht. Dafür sehe ich Dortmund einfach noch zu viele Jahre voraus. Kann sein, dass es irgendwann so ist, aber ich glaube, dass Dortmund, was den Trainer betrifft, die Mannschaft und das Umfeld, immer noch ein Stück weit besser ist. Also so sehe ich noch so. Also, aber gut.
Ja, ich glaube, dass Dortmund tatsächlich die reifere und die bessere Mannschaft ist. Das stimmt. Ich glaube, das größte Glück für Schalke war wirklich, dass sie im Sommer diesen Cut hatten mit Manager und Trainer, weil sonst wäre es da total unruhig gewesen. Das ist nicht schwer vorauszusagen. Aber weil sie nun auch gerade alles neu gemacht haben, ne, das kann ich jetzt auch als Hamburger auch nachvollziehen, als wir ausgegliedert haben und so weiter, haben wir auch eine beschissene Saison gespielt und trotzdem blieb es auch in der Fanbase relativ ruhig, weil man sagt, na gut, jetzt müssen wir Geduld haben, ne, irgendwann wird's schon mal. Und ja, das hat sich jetzt ausgezahlt. Und ich glaube auch, dass der Heidel und auch der Weinzierl, das sind einfach, ja, wie es Basti gesagt hat, das sind zwei richtig, richtig gute Fachleute. Ich glaube, da wird Schalke noch viel Spaß haben. Wenn sie jetzt ruhig bleiben und halt nicht erwarten, dass sie unbedingt in der Tabelle vor Dortmund stehen müssen am Ende der Saison. Also das können sie gerne versuchen, aber wenn das deren Erwartungshaltung ist, dann würde ich sagen, nee, ich glaube, da traue ich Dortmund mehr zu. Aber wenn die ruhig bleiben, da kann spätestens in der nächsten Saison Schalke also richtig was reißen. Die haben ja auch richtig, richtig...
Verletzungspech.
Stimmt, aber ich wollte sagen, ich finde, die haben auch richtig gute Kicker. Noch nicht in der BVB-Qualität für mein Empfinden, aber halt, das ist eine richtig geile Mannschaft, tolles Trainerteam, super Management. Einfach jetzt mal ruhig bleiben. Ich glaube, da kann noch vieles passieren.
Tabellarisch sieht es ja jetzt auch wieder deutlich besser aus. Tabellenplatz 8 jetzt mit 17 Punkten. Jetzt müssen sie nur noch die Lücke schließen zu Platz 7. Da ist derzeit eben Dortmund. Das sind 4 Punkte Unterschied. Also da klafft quasi eine der punktemäßigen Lücken im Tableau, aber jetzt schon deutlich besser als noch vor ein paar Spieltagen. Sie sind ja auch mit 5 Niederlagen gestartet, so wie Gladbach in der letzten Saison. Und Stichwort ruhig bleiben, dann können wir jetzt auch endlich über den VfL Wolfsburg sprechen, der bei Ingolstadt 1:1 gespielt hat. Und ich stelle die wahrscheinlich nicht allzu kühne These auf, Wolfsburg darf da nie im Leben einen Punkt mitnehmen. Das war eine richtig schwache Leistung und Ingolstadt kann sich da nicht nur mit dem verschossenen Elfmeter, sondern auch bei sonstiger Chancenverwertung bei sich selbst an die Nase packen, dass das nicht, ja, 4 Spiele aus 2 Punkten, dass das nicht mehr wurde, was Wolpurgis gesagt hat, schon vor einigen Stunden im Intro, liebe Hörer. Ihr könnt ja noch zurückskippen. Wir müssen in unsere Erinnerung kramen. Das ist schon Langzeitgedächtnis inzwischen.
War schon gestern.
Ja, letzte Saison. Jetzt in dieser Sekunde war es tatsächlich gestern. Also lasst noch kurz über Ingolstadt und Wolfsburg reden. Erstmal Wolfsburg, da kam jetzt auch die Meldung, dass VW tatsächlich, so wie wir es schon in der letzten Schlusskonferenz angesprochen hatten, sehr wahrscheinlich einsparen wird. Da kommt dann quasi eine wirtschaftliche Unsicherheit noch mit dazu. Ich habe mich übrigens gefragt, wie groß der Aufschrei gewesen wäre in ganz Fußball-Deutschland, wenn das ein Investor gewesen wäre, der gesagt hätte, oh, also ihr müsst jetzt aber mal 30 Millionen einsparen. Wenn das Ismaik bei 60 macht, da wird da ganz anders drüber berichtet. Ja, und jetzt dann so ein Auftritt in Ingolstadt. Basti, gibt's denn irgendwas, was du da gesehen hast, wo du sagen würdest, das hat in der jetzigen Konstellation zwischen Trainer, Mannschaft und auch mit der Kaderzusammenstellung gerade eine Zukunft beim VfL? Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass das nochmal eine Wendung nimmt?
Ja, wenn ich es mir vorstellen muss, dann kann ich mit Sicherheitsszenarien an die Wand malen, die dann dazu führen, dass ich dann sage, okay, die individuelle Qualität dieser Mannschaft wird am Ende des Tages immer noch ausreichen.
Aber hältst du es für realistisch?
Die werden nicht absteigen. Also die steigen auf keinen Fall ab und die werden sich irgendwann fangen. Aber in der Konstellation sehe ich es nicht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, gut, jetzt im Nachhinein schon, weil kein Geld mehr da ist, aber ich habe nicht verstanden, warum die Ismaik behalten haben. Was?
Ja, also völlig unverständlich.
Nee, ach so. Und ich will auch nicht lügen, ich freue mich auch ein bisschen. Ne?
Wie er rumgedruckst hat.
Aber der Grund, warum sie Ismaik behalten haben, war das nicht irgendein Spiel, wo sie mal gewonnen haben und dann lief der Torschütze irgendwie auf den Trainer?
Genau, das war
so war's doch irgendwie, ne?
Der dann die ganze Mannschaft quasi dazu gezwungen hat, mit Ismaik zu jubeln. Wo ich mir damals schon gedacht habe, ich habe es allerdings nicht im Rasenfunk gesagt, ich habe mir damals schon gedacht, also wenn eine Mannschaft, die nicht dafür bekannt ist, gerne aus ihrer Comfortzone auszubrechen, wenn die einen Trainer öffentlich den Rücken stärkt, und zwar das war ganz bewusst öffentlich, ehrlich gesagt, ich bin da eher misstrauisch geworden und dachte mir, also es kann nicht sein, dass er sie hart rangenommen hat bisher.
Genau,
ja, es ist auch
das
genau
habe ich das, auch gedacht.
Er kann das auch gar nicht ausstrahlen. Dafür hat er, glaube ich, einfach noch nicht die Vita, ehrlich gesagt. Zu sagen, so, ich komme jetzt hierher, Leute. Und du hast dann da schon Spieler, die, wenn die wollen, rufen die ihren Berater und sagen, ich habe keinen Bock mehr jetzt kicken. Er sorgt dafür, dass ich, also Rodriguez, Draxler, das sind schon geile Kicker. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem von Wolfsburg, dass Wolfsburg muss trotzdem, glaube ich, leider eine gewisse Dankbarkeit den Spielern gegenüber empfinden, dass die überhaupt dort spielen. Das hört sich jetzt krude an. Ach,
Quatsch.
Nein, nur ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht das Gefühl, dass in Wolfsburg das Alofs da großartig durchgreift. Und da frage ich mich, warum? Weil, keine Ahnung, weil ich sehe nicht...
Wie soll er denn durchgreifen? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass er dann ein Zeichen setzt und dass er sich nicht von Draxler zum Beispiel so auf der Nase rumtanzen lässt.
Aber hat er doch gemacht. Er hat gesagt, du musst bleiben. Draxler wollte weg. Das war doch ein Zeichen.
Ja gut, aber in Öffentlichkeit ging für mich trotzdem Alofsa als Verlierer aus der Nummer raus, weil Draxler dann gesagt hat, ja, wir wurden hier Versprechungen gemacht. Er hat dann irgendwie gar nichts gesagt. Ich habe nur einmal gehört, dass er irgendwie zum Dings musste, aber so wie ich das jetzt sehe, geht Draxler irgendwann und sagt, boah, das war die schlimmste Zeit meiner Karriere gerade. Und ich finde, dass Alofs das in Wolfsburg nicht so gut gemacht hat, ehrlich gesagt, mit den Mitteln,
also die er dort
hat.
Ich bin auch über die Performance von Klaus Alofs echt überrascht. Den empfand ich ja bei Werder Bremen, also da habe ich immer neidisch an die Weser geguckt, den fand ich wirklich großartig, er hat so viel bewegt und ich fand auch die Wahl damals mit Hacking, ne? Das ist auch so ein Trainertyp, der auch zu Alofs passt, so ein ehrlicher Arbeiter, sage ich mal, der nicht groß für Glamour steht, aber für eine hohe Professionalität auch der Ismail, das ist überhaupt gar kein Alofs-Trainer. Das passt irgendwie alles gar nicht. Also das, was wir vorhin gesagt haben von Mainz, als wir über Mainz gesprochen haben, ne, wie konsequent dort der Verein geführt wird und auch manchmal unpopuläre und harte Entscheidungen gefällt werden, weil man aber sagt, dass wir das Wichtigste ist unsere DNA. Das vermisse ich in Wolfsburg völlig. Die sind genau da angekommen, wo sie gestartet sind, irgendwie völlig emotionsloser Verein. Und der Alofs scheint viel zu viel Kompromisse machen zu müssen. Vielleicht jetzt, was du vorhin gesagt hast, vielleicht sicher auch schon unter dem Hintergrund des Konzerns. Aber das sieht da alles sehr trostlos und sehr traurig aus. Und die einzige Hoffnung, die Wolfsburg halt haben kann, ist, dass man sagt, ja, die haben gute Kicker und eigentlich müsste die Qualität ja ausreichen. Aber ja. Ich sehe da auch jetzt keinen. Also sie haben schon den Trainer gewechselt und. Ich glaube, dass im Winter auch einige Spieler, namhafte Spieler, nochmal drauf drängeln werden, verkauft zu werden. Gerade wenn das ist, was du gerade gesagt hast, wenn diese Situation eintritt, dann wird der Verein auch gesprächsbereiter sein. Also schwere Zeiten, glaube ich, bei Wolfsburg.
Und alle Champions League spielberechtigt. Sascha, ein Hörer, den ich sehr gut kenne, lieben Gruß an der Stelle, hat mir schon den Floh ins Ohr gesetzt, ob Draxler nicht zu Bayern wechselt. Ich will jetzt nicht allzu sehr spekulieren, das ist auch nicht Rasenfunk-Style, aber ich fand tatsächlich den Gedanken, fand ich interessant, denn es gibt Argumente, die dafür sprechen und gibt aber auch welche, wo man sich sagen könnte, muss jetzt nicht unbedingt sein, hat jetzt auch nicht gerade brilliert, aber das könnte interessant werden, spätestens im Sommer dann. Wenn man mal eine positive Sache jetzt vor diesem Ingolstadt-Spiel rausnehmen möchte, dann ist das Majoral. Also das war so der Einzige, der so ein bisschen Licht ins Wolfsburger Dunkel gebracht hat, der hatte auch dann ja den Unterschied gemacht, wie ich finde, kam zur zweiten Halbzeit und die zweite Halbzeit war dann besser. Ich möchte jetzt noch nicht von gut sprechen, aber sie war besser und dann kam es ja auch zum Ausgleich. Und auf der anderen Seite haben wir Ingolstadt unter Mike Walpurgis mit den eben angesprochenen 4 Punkten aus 2 Spielen, was sich aber eher so ein bisschen wie eine halbe Niederlage angefühlt hat. Die hatten so viele Chancen und also ich habe das hier schon mantraartig so oft im Rasenfunk gesagt, ich verstehe nicht, warum Ingolstadt nicht nochmal auf der Torjägerposition sich verstärkt hat, denn das war ja schon in der letzten Saison ein Problem und da konnte man es nur abfedern, weil man sehr, sehr wenige Tore gefangen hat, weil man einfach dieses tolle Pressing unter Hasenhüttl gespielt hat. Das Pressing haben wir jetzt wieder gesehen, sehr, sehr gut gemacht, war Wolfsburg auch wahnsinnig unangenehm, aber eigentlich müssen die dieses Spiel gewinnen. Da will mir zu später Stunde keiner mehr widersprechen.
Nein.
Aber gegen Dortmund war das ja auch so.
Das war ja auch inhaltlich brillant, Max.
Ja.
Das war ja eine total richtige Schlussfolgerung.
Ich kann es auch unterfüttern. 8 Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte von Ingolstadt. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Spricht zum einen dafür, dass Wolfsburg jetzt nicht so wahnsinnig gut war im Spielaufbau, aber Ingolstadt stand ihnen auch wirklich auf den Füßen. Und dann hinten raus, glaube ich, war es auch so ein bisschen physisches Ding. Also ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, sondern nur in mehreren längeren Zusammenfassungen, aber es wirkte mir so ein bisschen, als hätte man da abgebaut. Aber Ingolstadt ja doch eigentlich so von der Formkurve her auf dem aufsteigenden Ast und ehrlich gesagt auch eins der Teams, wo ich sagen würde, naja, also da sehe ich einen Kader, der schon mal bewiesen hat, dass er erstligafähig ist. Auch Tisserand hat jetzt wieder ein besseres Spiel gemacht. Das war so der schwierigste Abgang, den Ingolstadt zu verkraften hatte mit Hübner. Jetzt sehe ich auch wieder, dass die Mannschaft an einem Strang zieht. Die Spielidee, die ihr wohl am nächsten ist, nämlich ein Offensivpressing, wodurch der Ball sehr weit weg vom eigenen Tor gehalten wird, das scheint jetzt zu greifen. Also, weil wir vorhin schon so drüber gesprochen haben, als wären Darmstadt und Ingolstadt klar die Vereine, die sich hinter HSV und Werder noch einsortieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das, was sich da bei Ingolstadt gerade tut, die haben den Trainereffekt, den sich ganz, ganz viele andere da unten gewünscht hätten.
Ja, ich glaube trotzdem, dass diese Mannschaft an ihre Grenzen geraten wird, ehrlich gesagt. Gegen
wen spielen die denn noch bis zum Jahresende?
Warte, das habe ich im HSV-Segment, da habe ich mir das rausgesucht, gegen Werder, gegen Leipzig zu Hause, auswärts bei Leverkusen und zu Hause gegen Freiburg.
Oh, klingt
und schon das nächste Spiel in Bremen könnte interessant werden. Bremen mag es jetzt auch nicht so wahnsinnig angelaufen zu werden. Haben wir ja vorhin auch schon besprochen.
Ja, interessant. Wir sind noch ein paar Punkte drin. Ja, muss man schauen. Also ich glaube, du hast die Mannschaft gut analysiert. So sehe ich sie auch. Ich wundere mich ein bisschen über den Trainereffekt, wobei Trainereffekt ehrlich gesagt, okay, sie haben jetzt ihr erstes Spiel gewonnen gegen Darmstadt. Ansonsten auch unter, wie hieß der andere, Kauschinski?
Kauschinski,
ja, da haben sie auch gegen Dortmund unentschieden gespielt, gegen Frankfurt unentschieden gespielt. Also auch zwei Mannschaften.
Nee. Der dritte hat er gewonnen.
Mhm.
2-0. Okay.
Was du meintest, war ach, das war gegen euch am ersten Spieltag. Das war nämlich noch das andere Unentschieden. Ich habe gerade ewig überlegen müssen und jetzt habe ich es mir zusammen gegoogelt. Erster Spieltag beim HSV 1-1.
Ja, das weiß ich noch. Ja, okay. Nee, stimmt, hab ich einen Fehler gemacht.
Ja, klar. Man soll es... Ich meine, du sprichst ja schon das Richtige an. Man muss es jetzt auch nicht überbewerten. Darmstadt zum Beispiel war ja auch ein grauenhaftes Spiel von beiden Mannschaften. Hätte auch sehr gut 1-1 ausgehen können oder ehrlich gesagt eher noch 0-0. Denn es war wirklich grauenhaft. Und dann hat halt Moritz Hartmann einen sehr guten Schuss ausgepackt. Klar.
Ach ja.
Nicht überbewerten.
Der war aber auch richtig geil.
Ja.
Tor des Monats.
War echt ein schöner Treffer.
Das stimmt.
Aber ich finde es tatsächlich schon interessant. Also Ingolstadt ist halt eine Mannschaft, die relativ unverwechselbaren Fußball spielt. Das heißt, wenn du den Spielern einen Sack über den Kopf ziehen würdest und ihnen ein neutrales Trikot anziehst und du lässt zwei Mannschaften gegeneinander antreten, Ingolstadt könnte ich dann noch eher rausfinden, wer das ist, als zum Beispiel den HSV oder Werder. Da müsste ich dann schon gucken, wie viele Gegentore die kriegen. Daran kann man es dann so ein bisschen erkennen. Und das finde ich schon interessant. Und in der Vergangenheit hatte ich immer den Eindruck, ein spielerisches Konzept zu haben, das nicht das Mehrheitskonzept ist, was die meisten anderen Gegner auch haben, ist immer ein Vorteil. Denn du hast immer etwas, auf das sich die Gegner einstellen müssen und das kriegen die nicht immer hin. Und letztlich suchst du dir so ein bisschen deine spielerische Nische hin, die du stößt. Das war ja auch immer so in Freiburg zum Beispiel das Konzept. Deswegen, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl bei Ingolstadt.
Ja, ich kann es sogar nachvollziehen, weil was du eben gesagt hast, sehe ich auch so, wenn du denkst, wenn es nicht läuft, dass du zumindest als Spieler das Gefühl hast, du kannst dich auf irgendwas zurückfallen lassen, dass du ein System hast. Und das haben viele Vereine ja dann, wenn es so drunter und drüber geht, gar nicht. Und dass es da dann so ruhig ist, ist vielleicht auch ein Vorteil, dass du da dein Ding durchziehen kannst und du Hasenhüttl da auch viele gute Dinge vorangetrieben hat. Und die haben jetzt einen neuen Trainer, der vielleicht auch noch andere Ideen hat. Das ist, so langweilig das auch ist, das gebe ich offen zu und das weiß auch, glaube ich, jeder, dass ich das so sehe. Ich finde es sehr, sehr langweilig, aber das kann ja auch eine Chance sein, zu sagen, gut, wir haben den ganzen Terz, den Frankfurt, Hamburg, Köln, den ganzen Umfeld-Scheißtrick, haben wir nicht. Wir arbeiten hier ganz in Ruhe. Wenn ein Tor fällt, schreiben wir ihr und wir arbeiten an den wichtigen Dingen und das ist das, was auf dem Platz passiert und müssen uns gar nicht mit so vielen. Wir haben keine Fanproblematik, wir haben kein nicht das und das. Und im Endeffekt muss man sagen, das ist alle Ehrenwert, was die gemacht haben. Und das, was du jetzt gesagt hast, Max, sehe ich. Da hast du mich schon ein bisschen überzeugt zu sagen, okay, das kann auch diesen Turn nehmen. Zu sagen, dass Ingolstadt sich da diese Nische sucht und im Endeffekt diese Unaufgeregtheit nutzen kann, um dann den HSV doch nicht vorbeiziehen zu lassen. Und dann kriegt der HSV nämlich immer ein Problem, weil dann kommen gar nicht mehr so viele Mannschaften, die du dir vorstellen könntest, die der HSV dann noch holt.
Ja, aber mich hat der Max nicht überzeugt. Das war dünn. Denn die Argumentationskette war einfach dünn.
Ach, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Es gibt ja noch tatsächlich, es wird viele Hörer überraschen, aber es gibt noch 24 Spieltage. Wahrscheinlich in der Sekunde, wo ihr das hier hört, nur noch drei.
Ich meine, das zu Ende gehört.
Lasst mich zum Ende dieser Sendung einen Tweet zitieren, der uns beiden Hobbs sehr gut bekannte Andi Este, er ist ja sehr rege auch bei uns unterwegs, hat vor dieser Sendung getwittert: Gebt dem Hobbs eine Stoppuhr, sonst wird das ein 6-Stunden-Rasenfunk. Und ich sag mal so ganz weit weg lag er nicht.
Er kennt uns halt gut.
Ja, aber mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern da draußen auch. Es war eine hervorragende Werbung, glaube ich, für die Podcasts, die ihr beide betreibt. Deswegen möchte ich sie unbedingt nochmal erwähnen. @derhobbs bei Twitter betreibt den Reingemacht-Podcast. Hört ihn unbedingt zusammen mit Broxy.
Und den musst du übrigens auch mal einladen, den Fußballexperten Broxy.
Naja, wir
der kann ja noch. Der ist ja noch viel visierter als ich. Also wirklich.
Ja, der muss ja erstmal wieder aufsteigen, oder?
Also, wäre immer ein guter Gast.
Das ist das eine Ding und das andere ist, dass er sich ein bisschen ziert, Hobbs. Ich habe das schon mehrfach probiert. Ja, er hat's.
Am Nikolaustag werde ich mit ihm schimpfen. Da sehe ich ihn wieder.
Ja, sag ihm das und wenn ich dann was zur zweiten Liga mal mache oder wenn noch besser da Hannover wieder aufgestiegen ist, dann werde ich einen neuen Anlauf starten und dann mache ich es diesmal direkt über dich, dann ist das erfolgsversprechender. Also nur der HSV-Podcast, Reingemacht und @derhobbs auf Twitter, dort könnt ihr ihm huldigen und folgen, macht das auf jeden Fall. Und vielen Dank auch an Bastian Roth, @basti_red bei Twitter, 93 sollte man sowieso hören, super Ergänzung zu allen anderen Podcasts. Bei euch hört man immer was anderes, Basti. Nur dann nicht genießbar, wenn David nicht mit dabei ist. Dann ist es so apokalyptisch und kulturkritisch, war, glaube ich, der Ausdruck. Und der Eintracht Frankfurt Podcast, den habe ich ja schon so oft hier gelobt im Rasenfunk. Wer den noch nicht hört, der ist wirklich selber schuld. Vielen Dank, dass ihr beide mit dabei wart.
Gern geschehen.
Und ich empfehle immer am Ende dieses Podcasts immer noch andere Podcasts, aber da käme ich mir jetzt doof vor, noch einen Fußballpodcast zu empfehlen. Deswegen sage ich, wer sich für Politik interessiert, der kann mal die Lage der Nation hören. Sehr, sehr interessant, höre ich sehr gerne. Und ihr wisst ja auch schon, dass Podcasts toll sind, sonst hättet ihr das hier gerade nicht gehört und dann gefällt euch die Lage der Nation auch. In diesem Sinne, liebe Hörer, ihr habt es geschafft, eine der längsten Schlusskonferenzen der jüngeren Geschichte. Ich werde später mal raussuchen, wann wir zuletzt so lang waren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr wollt, und empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Uns gibt's auf allen sozialen Netzwerken, die ihr kennt, und wir haben einen Newsletter. Hey, hey! Und dann hören wir uns wieder nach dem 13. Spieltag. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörer. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.